Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
Björn.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass wir diese spontane Aufnahme zum ersten Mal machen und nicht schon x Versuche haben, hier was Lustiges reinzubringen, denn wir sind gar nicht lustig. Und irgendwann nenne ich den Podcast nur noch und Bär, wenn du keine Lust mehr hast auf lustig.
Weil ich da nicht mehr mitmache.
Ja, dann muss ich mir andere Gäste suchen. Oder ich muss ihn nennen Niemand und Bär.
Das klingt ein bisschen traurig.
Ist so. Ja, macht nichts.
Naja.
Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da.
Mit einer kurzen Folge. Mit einem kurzen...
Das wissen wir ja noch nicht.
Mit einem kurzen Spiel aber. Denn wir dachten uns nach dem letzten Folge, wo es so lang ausführlich war mit dem lieben Uli, und der nächsten Folge, die wahrscheinlich wieder lang und ausführlich wird mit einem
Uli?
Großen Spiel und Uli, machen wir mal was Kurzes für zwischendurch, weil wir haben auch noch ein bisschen was anderes zu erzählen, was so los war in der letzten Zeit, weil wir haben viel gespielt.
Ja, also wir werden uns heute hauptsächlich um Soviet Kitchen Unleashed kümmern, das Spiel. Also das ist das, was wir heute hauptsächlich vorstellen werden. Und ansonsten, das Karnevals-Brettspielwochenende liegt hinter uns und wir haben jetzt wirklich relativ viel gespielt und relativ ausführlich. Und deswegen heute mal einen etwas breiteren Teil, was haben wir gespielt. Wie immer mit Kapitelmarken, wenn ihr einfach zum Spiel wollt, einfach skippen.
Genau, und wenn ihr nicht zum Spiel wollt, könnt ihr das Spiel skippen, denn unser Metathema ist auch passend, aktuell und interessant.
Worüber reden wir denn im Metathema?
Über elektronische Unterstützung bei Spielen.
Ja. Ich bin gespannt.
Seid gespannt.
Ein bisschen was ist in der Zeit auch passiert, was so unter der Kategorie News fallen könnte. Mein Video zum Educators Day, zu meinem Vortrag, ist endlich online.
Da kann man sich informieren, wie man einen Brettspiel-AG aufbaut.
Ja. Ich bin total froh, dass das endlich auf YouTube zu sehen ist. Ihr könnt einfach auf dem Kanal des Friedhelm Merz Verlags, ich glaube, der heißt Spielmesse, könnt ihr einfach schauen oder ihr gebt einfach Educators Day ein. Da findet ihr alle Vorträge, denn jetzt inzwischen sind alle Vorträge vom Educators Day online. Könnt ihr euch also alle nochmal anschauen.
Sehr gut.
Und etwas ganz Wichtiges sozusagen zur letzten Folge, denn die Vorbestellung von Pax Pamir fängt bald an, und zwar am 10.3.
Ja, das ist ganz knapp in Kürze.
Sehr wahrscheinlich.
Sei denn, ich verkackse und ich brauche 10 Jahre, um das hier wieder... Nein, der wird toi, toi, toi vor der Bestellung online sein, der Podcast.
Ja.
Und ich hoffe, ihr habt ihn dann gehört. Wobei, die Bestellung läuft ja mehr als einen Tag.
Genau, und dann könnt ihr halt entweder den englischen Kickstarter unterstützen oder halt die Vorbestellung bei Spielbergs machen, um ein deutsches Pax Pamir Second Edition zu bekommen.
Ja.
Und genau an dem Tag werden wir, wenn alles gut läuft, mit Uli podcasten.
Das ist spannend, dann kriegen wir live...
Kriegen wir es vielleicht live mit und wir werden dann, weil wir es ja beim letzten Mal nicht geschafft haben, über Elisabeth reden. Ich freue mich tierisch darauf.
Elisabeth?
Ja.
Ist das dieses Spiel, was so ist wie Ruth?
Nein, das werde ich auch nie irgendwann zugeben oder es nicht verbessern, wenn du das sagst, egal wie häufig du es sagst.
Unangenehme Wahrheiten muss man nämlich zugeben. Achte auf deine Wortwahl.
Es ist nicht so.
Na gut.
Gut, was haben wir denn gespielt?
Was haben wir gespielt? Spiele. Brettspiele hauptsächlich.
Ja, und richtig angefangen haben wir eigentlich mit einer Partyspieleabend mit der Freitagsrunde. Da waren wir ausnahmsweise mal zu siebt. Und zuerst waren wir nur zu viert, da haben wir Roll to the Top gespielt. Übrigens, Hinweis an die Spielträumers, die ja ihre Top Roll and Ride, Flip and sonst irgendwas gemacht haben und gesagt haben, man soll sagen, was noch so dazu gehört. Roll to the Top ist eines meiner allerliebsten Roll and Rides.
Schönen Gruß an die Spielträumers.
Ja, wie findest du das? Du hast das jetzt ja auch schon häufiger mitgespielt. Also Roll to the Top ist halt, man hat irgendwie fast alle Würfel aus dem Rollenspielbereich. In 20ern, 12er, also nicht alle. 20ern.
Die gängigen. 20er, 12er, 10er, 8er, 6er natürlich und ein 4er. Vierseitige Würfel, ja, und dann würfelt man, ne? Und also es sind halt nur Zahlen, die man übereinander stapelt. Und am Ende hat einer gewonnen. Und liegt man meistens dicht beieinander und wer halt besser, geschickter die Zahlen gestapelt hat, hat als erstes alles zugemacht und hat dann gewonnen.
Du hast am Anfang nur drauf geguckt, was ich mache und deine Zahlen dann verändert und das so gemacht, wie ich es aufgeschrieben habe.
Das stimmt gar nicht.
Doch.
Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich habe das, vielleicht das erste Mal habe ich geguckt, was du machst und habe gesehen, dass du das Gleiche machst. Hast du wahrscheinlich bei mir abgeguckt. Aber ja, theoretisch könnte man alle Zahlen genau gleichsetzen, was, dann hätte man immer zusammen gewonnen. Das ist,
naja. Ja, aber das passiert nicht. Also selbst wenn man am Anfang die Zahlen ähnlich setzt, fällt es dann noch nicht an.
Das ist wie in meinem Musiktest damals, wo wir Quintenzirkel gemacht haben und da habe ich nichts gewusst, genau wie mein Nebenmann in der letzten Reihe. Und dann haben wir dahin irgendwie was geschrieben. Und dann haben wir immer hin und her geguckt. Dann habe ich alles bei ihm abgeguckt, eigentlich. Und nur die letzte Aufgabe habe ich gesagt, ah, das kann so nicht stimmen. Da habe ich dann was Eigenes gemacht. Das Fazit war, er hat einen von 14 Punkten gehabt, eine 6. Und ich habe 0 von 14 Punkten gehabt, eine 6.
Warum wundert mich das nicht, dass du bei einem Musiktest wenig Ahnung hattest?
Weil ich unmusikalisch bin. Aber ich habe es versucht. Weiß Gott, ich habe es versucht. Aber ich bin sehr unmusikalisch. Wobei, das Intro von den Chaosbären habe ich ganz allein komponiert. Dung, dung, dung.
Ja, ich bin echt stolz auf dich. Ja, ja, du machst dich langsam. danach ging es zu siebt weiter.
Naja, es gibt schon genug Beispiele dafür, dass Leute, die überhaupt keine Ahnung von Musik haben, trotzdem mit Liedern erfolgreich sind, oder?
Ja.
Insofern, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Also bald Yellow Geek Bear auf der großen Bühne.
Ah, oh, nein.
Ne? Also ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr ihn mal gesungen haben möchtet oder nein, so. Ne?
Ich singe nicht, das kannst du vergessen.
Ne? Könnt ihr einfach, schreibt nein, uns.
So gemein bin ich nicht, dass ich, nein, ich werde niemals singen, nie.
Okay, also Robert hat Wavelength mitgebracht.
Wavelength, Perfect Match.
Perfect Match.
In welchem Verlag war das?
Schmidt-Spiele,
ja. Das war ursprünglich ein Kickstarter nämlich, unter dem Namen Wavelength, von dem berühmten Autor von...
Was ist Wolfgang Warsch?
Zum Beispiel hat er gemacht.
Ich weiß nicht, was der so ein Spiel gibt. Der ist ziemlich unbekannt, oder?
Ganz doppelt so clever.
ganz schön clever.
Ja. Der hat auf jeden Fall eine innovative
Quacksalber.
Idee.
Quacksalber.
Und hat da versucht, ein Partyspiel zu machen. Was so den Markt anzielt wie...
Ja, das bin ich jetzt gespannt, was du mir jetzt sagst.
Ich glaube, die haben schon versucht, den Codenames-Markt. So was, zwei Gruppen von Leuten, die...
Du hast einen, der erklärt.
Ja. Und ich, ja gut, hat das wahrscheinlich nicht so erfunden von wegen, ich mache jetzt ein Codenames, was irgendwie cooler ist oder anders ist, sondern ja, es zielt halt auf die gleiche Gruppe. Und Adam Savage, der berühmte Do-it-yourself-Mensch aus dem Special-Effect-Bereich, hat gesagt, das wäre das beste Spiel, was er jemals gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er Partyspiel gesagt hat, aber...
Okay. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, also bei uns war es irgendwie nicht so...
Ich weiß auch nicht, ob der generell viele Spiele gespielt hat oder ob der dann auch Codenames oder so kennt, aber es ist nett.
Ja, aber es ist jetzt, ja, also wir werden es nochmal spielen müssen. Also es hat an dem Abend irgendwie nicht so richtig gezündet, muss ich sagen.
War aber auch nicht übel, aber...
Wir haben es zweimal gespielt.
Ja.
Witzig ist halt einfach, dass die deutsche Ausgabe auch wieder einen englischen Titel bekommen hat. Also, dass sie aus Wavelength dann nicht Wellenlänge gemacht haben, sondern Perfect Match.
Nicht zu verwechseln mit Pitch Perfect, dem Choreografie A Cappella Tanzfilm.
Ja, ich will immer Pitch Perfect sagen.
Ist das so?
Ja.
War gar nicht aufgefallen. Na gut, Witz über Pitch Perfect durchgestrichen auf meiner Liste. Guckt, ich habe meine Liste gemacht.
Genau.
Ich bin nämlich total...
vorbereitet.
Nein, wie heißt das? Spontan.
Da stehen jetzt die ganzen Witze drauf, die er noch machen möchte. Ne? Martina unterbrechen.
Ich mache eine Strichliste, wie viel oft. Ich mache mal zwei Striche hin für bisher.
Okay. Danach habe ich ein Spiel auf den Tisch gebracht, weil ich schon länger in der Gruppe auf den Tisch bringen wollte und war Word Slam. Und das hat mich aber tierisch überrascht, wie viel Spaß wir daran hatten. Also wir haben anderthalb Stunden, ich glaube, so lange habe ich noch nie Wordslam am Stück gespielt.
Weil wir so lustig sind.
Haben wir Wordslam gespielt. Und es wurde wirklich gerannt.
Ja, man muss immer weglaufen, um dann, beziehungsweise zur Seite gehen, um sich den Begriff anzugucken, die Erklärer.
Der und ausgewürfelt
dann,
wird.
Genau. Und dann
muss man mit ganz vielen Karten, also
diesen
man,
Begriff erklären, ja.
Genau, also man hat seine Gruppe, es ist auch wieder eine Gruppe, in dieser Gruppe muss ein Begriff erklärt werden.
Gegen eine andere,
Gruppe. Gegen eine andere Gruppe, die halt zuhören kann, man erklärt den gleichen Begriff, ja. Zeitgleich. Und man hat dafür aber nur Karten zur Verfügung.
Ja.
Na? Und da geht doch,
Nomen,
das, geht doch das Deutschlehrerherz, geht doch da ein bisschen auf.
Weiß ich nicht. Aber Nomen, Adjektive und Verben hat man so grob.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man Partikel noch hat. Aber
Partikel.
Nee. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber
weitere Wörter.
Ich habe mal, also kleiner Tipp für mich, der ich das zum ersten Mal gespielt habe, also von mir, der ich das zum ersten Mal gespielt habe und schnell rausgefunden habe, wenn man mit anfängt, irgendwas hinzulegen, sollte man mit einem Nomen starten und nicht mit Adjektiven, damit man die so halbwegs auf die richtige Richtung bringt.
Ja, wir haben ganz schön gelost als Gruppe.
Ja, aber du warst fast, hättest du, aber du bist dann nicht von, ich glaube, von Tourismus auf Souvenir gekommen.
Ich habe Souvenir Andenken. Gesagt. Ich habe die ganze Zeit Souvenir gesagt und es war Andenken gesucht. Ja, das war ein bisschen schwierig. Ich bin da auf das deutsche Wort einfach nicht gekommen.
Ja, aber so, es war sehr schön.
Aber ein lustiges Spiel. Wir haben wirklich gegeneinander gefightet.
Gefightet?
Ja. Auch, also, auch wenn es
völlig
klar
zum Glück haben wir keine Anglizismenkasse wie die Spielträumers hier. Sonst.
Es wird sich ja... ich kann ja nicht sagen, nicht lohnen, weil es wird sich so sehr lohnen, dass...
ja. Zweite du mal weiter mit deinem...
Ja, aber es war lustig. Also obwohl völlig klar war, dass wir als Gruppe total verloren haben, haben wir trotzdem weitergespielt und haben trotzdem um jeden Begriff gekämpft sozusagen. Also man ist weiter gerannt und hat versucht, als Erster am Tisch zu sein. Und
du hast die Punkte gezählt? Oh, cool.
Ja, okay. Ich gucke dann immer nochmal danach. Aber ja, hat Spaß gemacht. Danach habe ich euch noch ein neues Spiel gezeigt. Wattendat. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, wie es angekommen ist.
Das ist, man erklärt mit Holzscheiben und Holzstiften Begriffe, richtig?
Genau, und dem abwechselnd immer, also man ist ein Zweierteam und muss einen Begriff erklären und muss immer abwechselnd eine seiner, also man hat drei große Stangen, fünf große Stangen, drei kleine Stangen, ein blaues Plättchen, rundes und ein rotes, rundes Plättchen hat jeder. Und man muss abwechselnd eine der Sachen legen, um diesen Begriff den anderen zu erklären.
Da erinnere ich mich an eine lustige Begebenheit. Franziska fängt an hinzulegen, zwei Klötze. Ich sag Hund, Katze, Maus. Und sie so, ja, Katze war's. Ja, wenn ihr mal ein Legespiel macht, macht nicht Hund, Katze, Maus. Das ist das typische Montagsmaler reinrufen.
Ja.
Aber war lustig, dass das mal geklappt hat.
Ja. Hat auch Spaß gemacht und.
Ja. Aber das Wordslam war deutlich lustiger.
War deutlich lustiger, ne? Aber ich habe immer
und
das. Ja?
Das, was noch kommt beim Moritz, das fand ich noch besser als. Das fand ich ähnlich, aber besser.
Das war ein Quizspiel, das war was ganz anderes.
Nein, das mit dem Legen. Mit dem Pictures.
Ach so, das Pictures. Ja, stimmt, das ist ja was anderes.
Das, also, Spoiler, das kommt noch, das fand ich besser als das, aber es hat auch mehr Komponenten.
Ja, das ist ja was ganz anderes.
Ja.
Also, das kannst du ja nicht vergleichen.
Doch, ich kann das vergleichen.
Na,
ich habe es gerade gemacht.
Ja, aber ich finde, dass man sowas an sich nicht vergleichen kann, aber ja, es ist auch, ich muss einen Begriff erklären, indem ich was lege.
Ich finde Kingdom Death Monster übrigens besser als das. Und siehst du, auch das kann ich vergleichen.
Ja, danach haben wir noch eine kurze Runde BAM gespielt.
Auch da ist Kingdom Death Monster besser. Guck mal, wie ich vergleichen kann. Okay, entschuldige, ich höre auf, dich zu unterbrechen.
Kingdom Death Monster ist besser als BAM. Und zum Schluss haben wir uns das Sunken Sailor vorgenommen.
Was?
Sunken Sailor.
Sunken Sailor?
Ja, Fake Artist.
Drunken Sailor meinst du? Das heißt Drunken Sailor.
Das steht.
Weil du bist betrunken.
Also, ja, ich weiß schon.
Das heißt Drunken Sailor. Das heißt Sunken Sailor.
Bitteschön, ich habe es ihm gerade auf BoardGameGeek bewiesen, dass er die ganze Zeit gedacht hat, es würde Drunken Sailor heißen.
Ich dachte,
What shall we do with a Drunken Sailor? What shall we do with a Drunken Sailor?
Ja, du musst nicht singen. Aber nein, das muss BoardGameGeek falsch sein. Das heißt doch Drunken Sailor.
Ja, ich war auch irritiert, aber in BoardGameGeek ist Sunken Sailor.
Okay. Da ist, überrascht mich jetzt echt.
Tja.
Das ist das in der Holzschachtel, was eigentlich ein Fake Artist Goes to New York ist, mit einem bisschen rethemed. nach dem Motto, wir sind alles Matrosen auf einem Schiff. Und auf dem Schiff sind wir und haben irgendwie eine Nacht nicht mitbekommen. Das heißt also tatsächlich Drunken, nicht Drunken Sailor, sondern Sunken Sailor. Das ist krass. Und das hat eine niedrige Boardgame-Geek-Bewertung von 5,4. Vielleicht war das, da gab es auch diesen kleinen Skandal, dass die, genau. Vielleicht springt das da mit in der Note. Da kann die Community of Boardgame Geek ja so ein bisschen pietzig sein. Aber im Grunde ist es halt A Fake Artist Goes to New York tatsächlich mit dem maritimen Thema. Und einer von uns kann sich nicht mehr erinnern, was an dem Abend vorgefallen ist. Und wir müssen dann einen Begriff zusammenzeichnen. Und jeder macht dann so ein paar Striche und dann muss man raten, wer es denn vielleicht, wer weiß gar nicht, was er zeichnet. Ja.
Ja, haben wir abgebrochen.
Haben wir abgebrochen?
Haben wir abgebrochen. Wir haben zwei Runden gespielt.
Hätten wir einmal rumspielen müssen?
Nee, du hast ja eine gewisse Anzahl, die du machen solltest damit. Also es geht ja so lang, bis einer so und so viele Punkte hat. Das haben wir nicht gemacht.
Ja gut, aber das hat sich jetzt nicht wie abgebrochen angefühlt, sondern wir haben einfach keine Lust mehr auf das Spiel gehabt und haben das nächste gemacht. Aber
wir waren müde und sind danach sind die anderen nach Hause gegangen.
Das lag jetzt nicht an dem Spiel. Aber es war andererseits hat es auch nicht so mitgerissen, als dass man, ja. Ja.
Aber ich meine, da muss man einfach bei mir sagen, ich bin vorbelastet. Ich mag eigentlich keine Spiele, bei denen ich malen muss, weil ich überhaupt nicht malen und zeichnen kann.
Du musst ja nur so einen Strich malen.
Ja, aber trotzdem, mir fehlt teilweise einfach eine gewisse Vorstellungskraft. Also ich bin wirklich, ne, wenn ihr mit mir Stille Post extrem mal spielt, dann wisst ihr, was ich meine.
Lustige kleine Seitengeschichte. Wenn man Schülern am Computerraum 10 Minuten Zeit am Ende der Stunde gibt, weil sie gut gearbeitet haben und die dürfen sich was aussuchen, gibt es jetzt gar nicht mal wenige Schüler, die dann scribble.io eingeben und das ist quasi Montagsmaler, wo man dann einen von 3 Begriffen sich aussuchen kann, den dann malen muss und die anderen sehen das dann und müssen das dann richtig eintippen. Das ist sehr lustig, vor allem wenn die mit der Rechtschreibung kämpfen und dann 3-mal das falsch eingeben, das sich anzugucken. Aber es ist, das ist eins der Spiele, wo ich sagen würde, okay, wenn ihr Zeit habt am PC und seid mit mehreren vernetzt, kann man das tatsächlich einfach online auf einer Webseite spielen. Muss man mal die genaue Schreibweise gucken, SK und dann das E am Ende wird gar nicht getippt, scribble.io, Montagsmaler ist das. Das ist eine lustige Umsetzung.
Wenn ich daran denke, werde ich das verlinken in den Shownotes.
Weiß ich nicht, ob man das muss, aber es ist, es gibt halt schlimmere Dinge.
Ja,
spielen können.
Ich will jetzt ja auch mal zwischendrin, wir haben ein Lob dafür bekommen, ein ganz kurzes, wie schön das war in der letzten Folge, dass ich die Boardgame Geek Leaks zu den Spielen
Links
aufgemacht habe.
Ja.
Also ist angekommen und ich versuche das immer wieder, aber es ist halt manchmal, wenn wir über viele Spiele reden, mache ich das nicht für jedes Spiel. Also das ist dann. Aber fürs Hauptspiel werde ich jetzt versuchen, mich dran zu erinnern, das immer zu machen.
Das habe ich mit dem Capri auch gespielt, fällt mir gerade ein. Das habe ich sogar selber mit dem Capri gespielt, das Scribble. Punkt. Und mit der Marisa von Twitter.
Mhm. Okay.
Haben wir mal Scribble gespielt.
Ja. Und
das war lustig.
Und danach haben wir 3 Tage hintereinander Gloomhaven wieder angefangen.
Oh ja, wir haben Gloomhaven gespielt und haben die Kampagne ja beendet. Genau, haben wir beendet und haben uns den Forgotten Circles Kampagne angeschaut und uns erstmal gedacht, wir nehmen nur den einen Charakter erstmal und gucken uns den ein bisschen an.
Ja.
Den einzigen neuen Charakter, den es in dieser Erweiterung gibt.
Und ich spiele den jetzt gerade.
Ja. Man muss sagen, er ist komplizierter. Also er ist von der Komplexität her schon höher als alle. Als alle anderen, aber als viele andere Charaktere.
Ja, trotzdem finde ich ihn gerade recht langweilig in der Zweierkampagne zu spielen. Wir überlegen gerade, dass ich einen weiteren Charakter daneben spielen werde fürs weitere Spielen. Der Charakter ist halt ein unheimlich guter Support-Charakter mit sehr geilen Karten, mit total schönen Aktionen, die einen auch immer wieder, also wo wir immer noch, während wir gespielt haben, wieder, jetzt kann er das machen und das passt aber jetzt gut dazu. Aber in Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit im Kopf, ich freue mich drauf, den in der 6er-Kampagne zu spielen.
Weil man dann noch besser supporten kann. Ja. Soll man ein bisschen was über den erzählen oder machen wir das in der großen
Folge? Das machen wir in der großen Folge. Man kann ja einfach sagen, der kann halt fast keinen Schaden selber machen.
Ja, aber
also er hat fast keine Angriffe und dafür kann er die anderen halt die Angriffe verstärken, heilen. und so weiter. Und das ist halt schon cool.
Er kann wenig heilen, er macht eigentlich Schadensvermeidung und vor allem Kartendeckmanipulation von den Kampfkartenstapel und auch vom gegnerischen.
Ja, also es macht schon Spaß, der ist nicht so einfach zu spielen, deswegen finde ich das jetzt gerade gar nicht schlecht. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, den alleine zu spielen und werde mir, also ich überlege gerade, welchen der Charaktere, die ich gut kenne, welchen ich dazu nehme. Und im Moment sieht es aus, als würde ich dann vielleicht den Drei-Sperre-Mann dazu spielen.
Oder Drei-Sperre-Frau, für die Leute, die das nicht wissen. Drei-Sperre-Gehörnter? Okay, ich sag nichts mehr über den Drei-Sperre-Mann, der ist gut. Den wollte ich auch immer mal spielen. Aber dann kamst du. Jetzt spiele ich was anderes.
Ja, ich meine, du hast jetzt gerade die Scoundrel gespielt.
Genau, ich habe die Scoundrel mal gespielt, weil die sonst immer weg war. Und ich habe in der neuen Erweiterung gibt es eine neue Fähigkeit namens Regeneration. Die heilt halt so lange, bis man Schaden bekommt. Und der Scoundrel ist ja ein Charakter, also der, wie heißt der, Schurken?
Die
Schurken, ja.
Ja, Schurke. Ich glaube, sie heißt Schurken im Deutschen.
Ja. Auf jeden Fall ist die ein Charakter, der eigentlich keinen Schaden bekommt, weil die immer sich schnell wegbewegt, wenn man den klug spielt. Oder halt zuerst zuschlägt, sodass man dann gar nicht, eigentlich wird man nicht getroffen mit der, kann aber natürlich immer mal wieder vorkommen. Aber dann ist natürlich eine Heilung gut, die einmal heilt und dann dauerhaft weiter heilt, solange sie nicht getroffen wird. Und das tut die Scoundrel dann ja hoffentlich nicht nochmal, wenn man einmal getroffen wird. Sodass für meinen Geschmack diese Heilung mit der Regeneration besonders gut ist. Boah, ich gebe da taktische Tipps hier, das führt auch wieder zu weit. Hört einfach gar nicht drauf, aber ich habe mir auf meine Heilung 3 von der Scoundrel Regeneration drauf gemacht und bin sehr zufrieden damit. Jetzt kann die in Ruhe gehen und jeder, der die jetzt in Zukunft spielt, kann sich dann noch besser heilen. So ist das.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Lust, Gloomhaven zu spielen, irgendwie runtergegangen ist, auch wenn ich im Februar mehr Root gespielt habe zeitlich als Gloomhaven.
Ja, also ist Root dein neues Lieblingsspiel? Okay, habe ich verstanden. Ist ja auch fast so wie Elisabeth. Das wird das ja dann wohl auch ablösen. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum Gloomhaven, warum ich das auch selber immer noch spiele, wobei ich schnell langweilig wird. Normalerweise gerade auch Dungeon Crawler. Ich habe bei Descent immer wieder andere Charaktere gespielt, weil mich das schnell, irgendwie habe ich dann alles gesehen. Die Kernmechanik von Gloomhaven ist einfach richtig gut.
Sollen wir, wenn wir die Gloomhaven-Folge machen, eigentlich nicht einfach alles zusammenschneiden, was wir die Folgen dazwischen über Gloomhaven erzählt haben?
Wir könnten eigentlich in der Gloomhaven-Folge ganz viel über alle anderen Spiele erzählen.
Ja.
Okay. Die berühmte zweite Gloomhaven-Folge, die kommt. Bestimmt.
Ja, wir haben inzwischen so viel mehr wieder gespielt.
Ja, wir kommen. Also. Spätestens wenn Jaws of the Lion dieses Jahr kommt, denke ich.
Ja. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und Frosthaven.
Anfang nächstes Jahr. Aber das kleine Kampagnenspiel für Einsteiger.
Da können wir schon wieder neue Charaktere uns angucken.
Ja, die sind auch cool.
Aber haben wir noch gar nicht alle gespielt. Ja. Ich will die Musiknote mal spielen.
Aber
ich
habe
schon die gespielt.
Mach das.
Ja. Da waren die Kids da. Mit den Kids haben wir
Imperial Settlers habe ich gespielt. Ein bisschen aus, ist auch schon was länger her, aber Imperial Settlers habe ich tatsächlich endlich mal ein bisschen gespielt. Und du wolltest was sagen, du guckst wieder so verschreckt. Schönes Spiel, schönes Engine-Building-Spiel. Aber mit nicht mehr als 2 Leuten. Aber da ist es richtig gut.
Natürlich kann man das auch mit mehr als 2 Leuten spielen, ja, aber nicht mit 5 oder 4.
Nee, man kann es mit maximal 4 spielen, aber ich finde das da auch schon.
Ja. Aber es ist schön, dass du auch mal zu so einer Einsicht kommst, der eine 5er Einstiegsrunde Root vorschlägt.
Mimi, hätte ja klappen können.
Später mehr. Ja, was im Moment so eins der Lieblingsspiele deiner Tochter ist, ist Second Chance. Das hat die sich letztens ja sogar alleine rausgeholt.
Mhm.
War ich überrascht. Das kommt halt immer wieder auf den Plan. Dann habe ich Eldorado kennenlernen dürfen.
Wettlauf nach Eldorado.
Wettlauf nach Eldorado.
Von Rainer Knizia. Das ist Herr Knizias Take Take On. Das ist sein Versuch eines Deckbilders, ne?
Versuch ist gut. Ja, ich weiß, du magst das total.
Ich finde halt die Verbindung Laufen mit einem Deckbilder, also physisch auf der Karte seine Figur hin und her zu bewegen, durch die Karten, die man ausspielt, eigentlich recht cool gemacht.
Ich fand's halt insofern sehr erschreckend, dass ich fast komplett ohne Deckbuilding den beiden Jungs weggelaufen bin, was aber am Plan lag, habe ich gehört. Ne? Also das können wir... keine abschließende Meinung sozusagen. Ich werde es halt auch wieder spielen müssen.
Normal, also da sind ja so Routen vorgegeben, aber mein Sohn meinte, er müsste das mal selber komplett so legen. Und da waren halt einige Kurven drin, wo ich dann, einfach weil es mir Spaß macht, ein Deckbilder zu spielen, wo ich dann weitere Strecken gegangen bin und nicht
die effektivsten. Du hast keine weiteren Strecken, du hast einfach schlechte Karten am Anfang gehabt und ich habe dich aus Versehen blockiert.
Ja, zwei Runden lang, das war auch nicht nett. Ja, uns beide hast du blockiert. Aber ja, aber es gab halt keine Möglichkeit mehr,
das zu... Das war ja mein Erstspiel, während ihr das richtig gut kanntet. Da kann ich ja auch einfach
vorpreffen. Aber wir spielen das nicht so hart.
Ich habe das nicht hart gespielt.
Ja, komm. Spielen, um zu gewinnen, um uns in den Staub zu drücken.
Immer nur. Quatsch.
Ja, natürlich.
Dein Sohn ist ja dann auch noch komplett an mich rangekommen und wir haben dann sozusagen sind zusammen ins Ziel.
Das ist so gemein, dass du das jetzt noch extra betonst, dass ich dann nochmal abgeschlagen war. Unglaublich.
Ich wollte jetzt das gute Spielen deines Sohnes hervorheben.
Warte, ich übe mal gerade. Willkommen bei Und Bär. Ja, klingt gut. Rausgebracht, ein Strich. Fünfmal schon.
Du kannst doch auch einfach mehr mit den Chaosbären machen.
Ja, kann ich. Mache ich auch bald. Ja. Macht euch auf was gefasst.
Und dann,
ihr habt die letzte Folge nicht gehört. Ich habe das genau gesehen in den Zahlen. Ihr habt die letzte Folge noch nicht gehört. Hört euch die an. Da gibt es einen grandiosen... Ich darf keine Werbung machen für die Chaosbären. Entschuldigung, aber das ist grandios.
Und dann haben wir deine Kinder endlich dazu bekommen, Crazy Words zu spielen. Wir versuchen jetzt schon so lange, Crazy Words auf den Tisch zu bringen. Und endlich haben wir es geschafft. Und es hat den Kindern tierisch gefallen.
Ja. Doch. Auf jeden Fall gut gefallen. Und es war für.
Es hat ihnen so gefallen, dass es am nächsten Tag direkt wieder auf den Tisch kam und beim nächsten Wünschen wieder.
Ja, das stimmt. Aber natürlich nicht in der ab 18er Version.
Nein.
Also, die mussten nicht eine Kneipe an der Reeperbahn benennen. Aber ich fand das ganz spannend von der Sache her, dass die Kinder untereinander, sich gegenseitig die Sachen besser, die Wörter besser untereinander geraten haben und die Erwachsenen untereinander das besser gemacht haben. Das war ganz erstaunlich zu sehen, dass das im Grunde so eine Verständigung ist zwischen, wie die Kinder denken und wie die Erwachsenen denken.
Ich habe das gemerkt, als ich dann mit denen zu dritt gespielt habe. Da hatte ich eigentlich keine Chance. Hm. Also es ist dann ganz schwer, sich dann bei jeder Sache zu überlegen, kennen die das dann überhaupt? Hm. Ne? Also das ist so ein bisschen... Aber es war lustig. Sie finden es lustiger mit Papa, weil der immer so lustige Wörter legt.
Naja, meine Erklärungen sind dann halt im Ausreden sagen, bin ich halt geübt. Und deswegen sind auch meine Erklärungen ganz passabel, wenn ich dann irgendwas lege, was mit dem Buchstaben eigentlich nicht so zu legen wäre. Aber ja,
ja.
Crazy Words ist schon ein cooles Spiel. Ich mag das echt.
Ja, und eigentlich denke ich auch, das ist fast jedem. Also wir wissen jetzt ja jemanden auf Twitter, der das überhaupt nicht gefällt, liebe Sandra, und ich kann es nicht verstehen. Ich kann es echt nicht verstehen.
Jeder, der alphabetisiert ist, der kann dieses Spiel eigentlich, vielleicht hat sie nur nicht die richtige Runde gehabt.
Ja, das habe ich ihr ja gesagt und sie will es aber irgendwie trotzdem nicht mit uns spielen. Wir versuchen das spätestens dieses Jahr in Essen.
Meinst du?
Ja, ich bring Crazy Words mit und versuche Sandra dazu.
Gibt es das überhaupt noch, das Spiel?
Ja, das kriegst du ganz normal bestellt.
Cool.
Ich weiß nicht, ob es die 18er-Version noch gibt oder also welche der Versionen. Ich habe ja beide zusammen, deswegen kann man das mit bis zu 14 Leuten spielen.
Mhm.
Das ist voll cool. Also ich habe das bisher mal mit 12 gespielt. Das war ein bisschen unübersichtlich, macht aber auch sehr viel Spaß. Also
sehr gut.
Zu viert ist für mich so das Mindeste. Zu sechs, siebt finde ich es am besten, muss ich sagen.
Okay.
Das Crazy Words hat auf jeden Fall so den Eindruck hinterlassen, dass es am nächsten Tag, als der Besuch kam, auch noch wieder auf den Tisch kam.
Mhm.
Ja, dazu haben wir noch Krasse Kacke und Just One gespielt. Aber es war auch wieder ein schöner Tag und ja, man sieht so, welche Spiele teilweise dann auf den Tisch kommen.
Ja, Just One geht immer, ne?
Ja. Und ja?
Wenn es eine Fuchs- und Bär-Empfehlungsliste geben würde, würde ich, glaube ich, das wäre meine Empfehlung für ein Partyspiel Crazy Words tatsächlich. Ja.
Ja, also das ist halt auch, dass es bei Crazy, das Tolle bei Crazy Words ist, also was ich ja immer wieder höre bei Just One, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort richtig schreiben kann. Und das ist das Schöne bei Crazy Words. Es ist völlig egal, wie schlecht die Rechtschreibung ist.
Naja, außer du schreibst das Wort aus Versehen richtig. Dann ja. kriegt man Ärger.
Genau. Aber sonst ist das total egal, weil man darf nur Wörter legen, die nicht existieren.
Eben. Und onomatopoetisch ist ja kein Wort, oder? Und wenn, dann schreibe ich es falsch. Gut. Das war Crazy Words.
Ja, und dann ging es eigentlich schon auf zum Karnevalsspielen Wochenende.
In Bernkastel-Kues.
Ja, ich habe...
Wir haben Spiele mitgenommen, einen Haufen Spiele.
Ja, und ich mache dieses Brettspielwochenende schon relativ lang. Also so seit 5, 6 Jahren. Das hat halt angefangen, dass wir an Karneval halt nicht Karneval feiern wollten, sondern spielen wollten. Dann haben wir ein paar Leute eingeladen und dann wollten die Jugendlichen immer auch mitspielen. Das heißt, dann haben die Erwachsenen gespielt und am anderen Tisch die Jugendlichen. Und so wurde das immer größer, sodass wir teilweise 40 Leute da hatten. Das ist natürlich so für Bernkastel-Kues, für dieses kleine
Jugendkulturzentrum.
Ja, ist das, war 40 dann genau richtig. Ne?
Okay.
Und es ist halt so, dass zwar schon öffentlich eingeladen wird über die Presse und so weiter, aber eigentlich läuft das hauptsächlich über einen E-Mail-Verteiler. Also ich lade dann die Leute ein. Und ein ganz paar, also wir haben immer ein, zwei neue Gesichter, die dann über Twitter oder die Presse oder so weiter kommen und die dann aber auch eigentlich immer wieder weiterkommen. Also es ist schon so, dass die Leute, die einmal da waren, fast immer wiederkommen. In diesem Jahr war es ein bisschen kleiner, weil ich halt ziemlich lange gebraucht habe, mich zu entscheiden, ob ich es mache oder nicht, weil es natürlich doch eine andere Sache ist, das jetzt von Köln aus zu organisieren. Ja. Aber wir haben es dann gemacht und haben dann aber nur Freitag und Samstag angeboten, weil mir das sonst auch vom Kochen her und so weiter zu viel geworden wäre.
Man kriegt Essen und Brettspielcake von dir, was?
Auch, ja.
Ja.
Und das ist halt, also für mich steht da eine gewisse Philosophie dahinter. Ich war ja schon auf vielen Brettspieltreffen und es ist einfach so, dass man sich das als Erwachsener, der arbeitet, leisten kann. Studenten müssen sich halt schon überlegen, ob sie sich das leisten können, weil es halt einfach heißt, man muss zum Beispiel bestellen. Also wenn man jetzt nicht in einem Hotel ist, ne? Also wenn man in einem Hotel ist, kann man sich
das
überlegen.
Das als Student eh nicht leisten.
Genau, kann man sich überlegen, kostet so ein Brettspielwochenende zwischen 200 und 400 € pro Person. Ne? Je nachdem, wie gut das Hotel ist. Wenn man bei einem so einem Brettspielwochenende ist, was nicht bei einem Hotel angeschlossen ist, muss man die Unterkunft zahlen. Und dann wird aber meistens bestellt. Also vielleicht werden Salate und so mitgebracht, aber es ist selten, dass jemand kocht. Und für mich ist es total wichtig, dass sich meine Jugendlichen das alle leisten können. Also dass keiner sagt, ich kann da nicht hinkommen, weil ich kann mir die Pizza abends nicht leisten oder so. Oder dass da nachher einer neben uns sitzt und sagt, ich habe keinen Hunger, weil er halt irgendwie gerade die 10 € für die Pizza nicht hat. Und deswegen habe ich das schon ganz früh angefangen und ohne jetzt, also wir machen das halt für 5 € am Tag, komplett mit Essen und Trinken den ganzen Tag über. Ich meine, es gibt halt Softdrinks und sowas. Wird auch ein bisschen unterstützt vom Jukurz. Und wir machen das immer so, dass die Erwachsenen gerne ein bisschen mehr zahlen dürfen als 5 € und die Jugendlichen halt auf jeden Fall die 5 € zahlen. Und dann kann ich halt auch manchmal ein paar Jugendlichen das Geld erlassen. Also von denen ich dann weiß, dass die jetzt echt wenig Geld gerade zur Verfügung haben. Das ist immer unterschiedlich.
Das hast du jetzt öffentlich gesagt, jetzt wollen das alle.
Was wollen die jetzt alle?
Dass du denen das Geld erlässt?
Nein. Das wissen die ja selber. Also die selber sagen dann jetzt auch inzwischen, ich arbeite inzwischen, nee, dieses Wochenende musst du mir das nicht erlassen. Das ist schon schön. Und dann werden halt auch Kuchen und so weiter von den anderen mitgebracht. Ich habe wieder meine Lieblingsnussecken bekommen. Aber das hat jetzt schon bedeutet, du hast das jetzt ja mal miterlebt. Wir sind donnerstags hin, haben donnerstags den Großeinkauf gemacht. Und den ganzen Freitagmorgen, Nachmittag, habe ich eigentlich nur gebacken und gekocht.
Ja, das stimmt. Ich habe mehr gespielt als du auf den Tagen.
Ja.
Zum Beispiel Root.
Ja, du hast Root gespielt. Ne? Also es ist so, ab Freitag kamen so ab 16 Uhr ungefähr die Leute. Wir haben einen Sondergast aus Köln gehabt.
Echt?
Wie? Ja, der Robert kam.
Ja, seine Spiele waren schon da.
Genau.
Er konnte gar nicht anders. Die haben wir mitgenommen, ja. Und dann ist er auch gekommen. Und ich hab dann auf Twitter so geschrieben, welches Spiel soll ich denn vom Robert mal spielen, weil da waren so viele. Und da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen dran gehalten. Also besonders einige Empfehlungen habe ich dann tatsächlich gespielt.
Ja.
Und ja.
Ich habe halt am Freitag ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich musste natürlich auf die Leute warten. Und ich habe da ein bisschen Tippitoppi gespielt und das war total schön, weil meiner Ex-Schüler war da, den ich jetzt schon seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Da habe ich mich total drüber gefreut, dann auch mit dem zu spielen. Und danach ging es mit denen mit Dice Throne weiter und danach habe ich mich irgendwie erstmal ums Essen gekümmert und um die Leute.
Ja, und ich habe Root gespielt, habe ich das schon erwähnt. Und ich habe, ich muss sagen, es gibt da eine Fraktion, die ist so ein bisschen stärker, nämlich die Waldland-Allianz, die gilt als stärker. Und die habe ich gespielt und dachte mir, haha, dann mache ich die alle. Das Problem war, da haben auch der Lizard-Kult mitgespielt und der hat eine ganz fiese Eigenschaft, dass er einfach so ein Gebäude übernehmen kann, quasi meins wegnehmen kann oder es von jemand anderem wegnehmen kann. Und ja. Und wenn man das gegen die Waldland-Allianz macht, dann ist die...
Ja, aber
der Letzte.
Aber eigentlich sollte die Waldland-Allianz so weit sein, dass sie das relativ locker wegsteckt. Was ja einfach, glaube ich, nicht gut gespielt. Pech gehabt.
Du warst kochen und wir haben dann trotzdem was zusammengespielt. Nämlich Mountaineers.
Ja, das ist ein Kickstarter gewesen, den habe ich schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren Probe gespielt damals. Wir haben lange über Kartenveränderungen und so weiter dann auch mit dem Autor geredet.
Der Autor war?
Corey.
Auch ein Corey, ne?
Ja.
Aber nicht der Corey, der andere Corey.
Ja.
Der hat mal Kartoffelkrieg gemacht. Das hat das beste Kickstart-Video überhaupt, was ich je gesehen habe. Kartoffelkrieg, also englischer Titel, Kartoffelkrieg. Da steckt man quasi Waffen in echte Kartoffeln und die Kickstart-Kampagne ist dann abgebrochen worden. Irgendwann wird das nochmal versuchen, aber ich hatte die gebackt.
Ja, Corey Wright.
Corey Wright.
Im Kopf.
Corey Wright. Ja, der hat Mountaineers gemacht. Das ist im Prinzip...
von Massive Games?
Von Massive Games. Eine dreidimensionaler Berg aus Pappe mit ganz vielen Löchern drin. Das sah für mich so aus wie... Ja, will...
Und Steckspiel?
Ja, aber will ich das spielen? Bergsteigethema, wie soll man denn das umsetzen? Wer als erst oben ist, hat gewonnen. Würfel und Leiter. Ich hatte mir da nicht so wirklich was drunter vorstellen können. Ich weiß, dass dieser Autor interessante Spiele machen kann und auch sehr enthusiastisch ist. Aber habe ich gedacht, muss ich jetzt nicht um... Wenn alle das spielen, okay, dann spiele ich es jetzt mit. Da wollten das alle spielen. Dann habe ich gesagt, okay... Ist auch dann auf Twitter empfohlen worden, dass ich das mal spielen soll und waren viele neugierig drauf. Es war ein bisschen fummelig, das Ding zusammenzuhalten, ne?
Ja.
Die Komponenten selber.
Uns ist ständig der Berg auseinandergefallen.
In der zweiten Hälfte des Spiels zumindest. Ja. Am Anfang hat er noch gut gehalten, habe ich auch zusammengebaut, aber dann ist er irgendwie, ja.
Na, also man hat halt einen Pappberg aus 3.
Ja, aus 3 oder aus 4 geht auch, aber in dem Fall waren es 3.
Genau, und die sind halt immer unterschiedlich und dadurch hat man, also die Seiten sind unterschiedlich.
Genau, 3 Seiten, 3-seitiger Berg.
Ja, und dadurch wird das Spiel halt auch nicht immer gleich, ne? Sondern es ist in der Hinsicht immer unterschiedlich, weil du nie weißt, was auf diesen Bergseiten drauf ist. Und man ist dann eigentlich ein Bergsteiger-Team und hat Aufgaben zu erfüllen. Das sind so Aufgabenkarten, mit denen man Punkte bekommt.
Aus denen man sich welche auswählen kann am Anfang. Und das ist halt so, dass zum Beispiel Besucher auf jedem Berg auf jeder Bergseite eine Berghütte. Und dafür kriegst du dann so und so viele Punkte. Das Problem ist halt, du kannst halt Bergseiten haben, wo gar keine Hütte drauf ist. Und dann ist dieser Auftrag nicht lösbar. Deswegen muss man, allein deswegen schon viele Aufträge schließen sich einfach aus, weil es nicht erfüllt werden kann. Während andere aus ihren verfügbaren Aufträgen dann aussuchen können. Und das konnte ich zum Beispiel nicht, weil es waren einfach viele Aufträge gar nicht erfüllbar oder schwieriger erfüllbar.
Ja, also das hat dann schon in der Hinsicht eine gewisse Glückskomponente, ob es geht oder nicht. Dann, es war ja für uns alle eine Erstpartie. Also das muss man ja auch einfach nochmal sagen. Wir haben das Flyby gespielt, also Regeln vorgelesen und dabei gespielt und das alle versucht zu begreifen und haben natürlich dann auch, man hat da nicht alles direkt richtig verstanden oder hat dann...
Ich habe alles richtig verstanden.
Ja, ich habe mir halt einen Auftrag völlig versaut, dadurch, dass ich eine Sache falsch verstanden hatte.
Mhm. Man muss quasi seinen Weg, den man gegangen ist, abstecken mit so Mini-Steckdingern, so Pins in diesem Berg und das Problem ist halt, wenn es heißt, du musst über siebenmal über den Weg gelaufen sein, über den Weg
Genau, es gibt einfach verschiedene Untergründe.
Genau, zum Beispiel Weg, der kann dann auch auf verschiedenen anderen Untergründen sein, aber ich musste zum Beispiel über den Weg laufen. Meine Strategie war geplant, dass ich einfach den Weg lang laufe, auf den es nur auf einer Seite gab. Und deswegen hat sich das ein bisschen geknubbelt dann. Aber wenn ich halt diese, wenn mir da jemand anderes vorher drüber läuft, dann kann ich den Auftrag schwerer oder gar nicht mehr erfüllen. Und das ist halt so ein bisschen, das war super, ich habe am Anfang super, was heißt Angst gehabt, aber ich habe super gezittert, mehr oder weniger, dass mir niemand jetzt diesen Weg kaputt macht.
Man kann aber dann verhandeln.
Ja, man kann verhandeln.
Das haben wir dann gemacht.
Das haben wir gemacht. Und was freundlicherweise hast du dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich habe dir aber was dafür gegeben, ne?
Ja, du hast mir einen Vorrat dafür, einen Proviant
gegeben. Genau, Proviant ist so die Währung, mit der man alles bezahlen muss.
Ja. Ich habe halt Pech gehabt, dass sich Robert ein Ziel ausgesucht hat und bei auf einem Ziel von mir auf einmal ganz schnell war. Was aber für ihn gar nicht so wichtig war, sondern er musste nur einmal irgendwie hochlaufen und zufällig war er dann halt auf meinem Ziel gelandet. Also dementsprechend, man behindert sich dann schon ein bisschen. Es hat eine
interessante Dynamik, das habe ich so noch nicht gesehen.
Ja,
ne? Das
ist also halt schon es hat schon eine Interaktivität.
Ja.
Ne, es ist halt irgendwie fizzelig. Also es ist halt ein Spiel, was so ein bisschen, also das müsste man sehr wahrscheinlich 2-3 Mal spielen, um es locker runterzuspielen. Aber wir haben 3 Stunden gebraucht mit. Ja, also seitdem ich dabei war, ich habe ja vorher noch irgendwie Küche sauber gemacht oder so. Ja. Also ich habe, glaube ich, 1 Stunde oder 1/2 Stunde vorher aufgebaut und gelesen und sowas. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt.
Und es ist währenddessen auch, als du mal wieder kurz weg warst, einmal einen Bergsteiger runtergefallen und ein paar Pinnacles haben wir dann wieder draufstecken müssen. Aber wir haben das genau sehen bekommen, wie du es verlassen hast.
Mhm, bestimmt.
Ja, man spielt halt immer so Ereigniskarten und die kann man dann noch ausspielen für einen Effekt. Und das Problem war bei mir dann auch wieder, ich hätte eigentlich noch ein paar Punkte mehr machen können, aber dann kam die falsche Ereigniskarte, sodass ich dann eine Sache nicht machen konnte und wir wussten, konnten halt auszählen, dass die Runde dann jetzt gleich beendet war und dann sind mir halt relativ viele Punkte durch die Lappen gegangen, mit dem ich wahrscheinlich sogar ziemlich mit an der Spitze gewesen bin und so bin ich dann nur Dritter oder Zweiter geworden irgendwie. Aber auch nicht so schlecht, aber der
ich erste... Ich war Zweiter.
Ja, dann war ich Dritter. Aber dann vorne mitmischen hätte ich dann halt nur dann können, wenn halt nicht diese eine doofe Karte gekommen wäre, die mir halt quasi dann alles versaut hat in der vorletzten Runde, sodass ich dann nicht mehr zu einem Punkt fliegen konnte und dann irgendwie noch alle möglichen Flächen betreten, Gletscher oder so betreten konnte. Also ich muss sagen, es hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte, dass es mir gefällt. Und ich würde es auch nochmal spielen, nur nicht sofort. Also müsste ein bisschen Abstand sein. Fand ich schon, kann man durchaus mitspielen. Also fand ich nicht schlecht, Mountaineer.
Und ich glaube schon, dass wir das beim nächsten Mal eher mal zu dritt spielen sollten.
Vielleicht, also wir waren
jetzt
zu viert, ne?
Wir waren jetzt zu viert, also ich würde jetzt erstmal zu dritt spielen. Und ja, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Ich muss halt immer noch sagen, dass ich die Ereigniskarten, wenn die halt gespielt werden im eigenen Zug, kann man die als Sondereventkarten mit auf die Hand nehmen und die haben unten immer noch irgendwas Gutes für einen.
Oder eine Punktezählung am Ende noch.
Genau. Das Problematische ist aber, dass ich habe zum Beispiel meine ganzen Karten fast nicht benutzen können, weil die nicht zu mir gepasst haben. Also das hatte ich damals auch im Cory schon gesagt. Ich hätte da wenigstens eine schwache Zusatzaktion gemacht, die man immer machen kann mit dieser Karte, um die abzuwerfen. Werfe eine Eventkarte ab, um ein Proviant zu kriegen. Mhm. Na, also ich hätte was Allgemeines, Schwaches drauf gemacht, damit man das auf jeden Fall machen kann, wenn die anderen Sachen überhaupt nicht triggern. Weil für mich waren die fast alle Eventkarten völlig nutzlos.
Guck mal, und du sagst, du wärst keine Brettspieldesignerin. Du bist doch eine Brettspieldesignerin. Du hast schon einen Verbesserungsvorschlag. Siehst du? So fängt das an. Und irgendwann denkst du dir, ja, das Spiel ist schön, also nicht das, das Spiel ist schön, aber noch schöner wäre es, wenn das wäre. Oh, das ist ein eigenständiges Spiel. So geht das los,
aha, liebe
Martina.
Okay, ich lasse das mal lieber den Björn machen.
Okay.
Danach haben wir uns was zum Entspannen vorgenommen und haben The Crew gespielt.
Also ich muss vorher noch sagen, das Mountaineers hat mir am besten am Tisch gefallen. Ich hatte aber auch die wenigsten Erwartungen daran und die anderen haben dann alle so gesagt, so, oh, oh, oh. Die waren alle, glaube ich, ein bisschen enttäuscht zumindest. Aber ich fand es tatsächlich besser, als ich gedacht
hätte. Ich meine, ich hatte ja mit einem der ganz frühen Prototypen schon eine Partie gespielt und hatte mich dann auch dagegen entschieden, den Kickstarter zu machen. Mhm. Ne, weil ich einfach dann gedacht habe, okay, mir ist das nicht rund genug und mir ist auch heute noch das Spiel nicht rund genug und ich sage ja immer, ich mag Spiele mit Ecken und Kanten. Die Ecken und Kanten gefallen mir halt nicht so richtig gut. Also ich habe das selten, dass ich sage, ich möchte an dem Spiel das und das verändern. Bei dem Spiel habe ich das.
Genau. Zum Beispiel bei Merc's Reckon. würdest du auch sagen, das möchte ich genauso behalten.
Nein, das ist aber kein Spiel mit schönen Ecken und Kanten. Das ist ein Spiel mit ganz, 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 ganz schlechten Regeln.
Okay.
Und leider hat halt, ich habe ja immer gehofft, wenn die Heidelberger Ausgabe kommt, dass die die Regeln richtig überarbeiten. Haben sie aber nicht. Die haben einfach nur die schlechten Regeln übersetzt. Da hätte ich mir mal jemanden gewünscht, der die Spiele richtig bearbeitet und das redaktionell rund gemacht hätte. Dann hätte ich nämlich mit meinen Sachen einfach mit anderen Regeln spielen können.
Also die Sachen sind cool, aber die Regeln... Ja, ich glaube, es wird auch nicht mehr weitergeführt. Die haben die IP jetzt, glaube ich, auch
irgendwie
jetzt verkauft, vercheckt oder so. Keine Ahnung. Aber es wäre ein Spiel gewesen, wo man als Sicherheitsmenschen so ein kleiner Taktik-Shooter ist das eigentlich, so ein kleines Taktikspiel, ne? Wo man in ein Bürogebäude...
Man bricht halt in ein Bürogebäude ein und versucht dort Informationen zu stehlen.
Meistens. Es gibt wohl verschiedene Missionen, habe ich gelesen.
Es gibt ganz viele verschiedene Missionen. Ja. Es ist halt so, dass man versucht, erstmal unerkannt zu bleiben. Und es hat sehr coole Mechanismen, die es sonst auch nicht gibt.
Ja.
Bringt es aber nichts, da jetzt drüber zu reden. Der Björn will das ständig, will das unbedingt mal mit mir spielen und wir werden es auch mal auf den Tisch bringen. Aber dafür muss man sich diese schlechten Regeln einfach nochmal aneignen.
Ja, weil das ist tatsächlich ein Tabletop-Spiel, so mit Ausmessen, so ein bisschen wie Warhammer oder ein Skirmish, ja? Ist eine Brettspielvariante davon. Insofern ist das natürlich spannend für mich als Infinity-Hase.
Ja, und es ist wirklich ein cooles Spiel. Also ich habe das relativ viel gespielt für die schlechten Regeln. Ich glaube, ich habe 12 oder 13 Partien Mercs Raccoon.
Raccoon ist ein Waschbär. Raccoon ist ein Waschbär.
Gut.
Ich mache nochmal 10 Euro in die Englischkasse.
Gut. The Crew haben wir danach gespielt.
Die Crew. Das englische Spiel Die Crew. Die. Ja, kann man da sterben? Nein, man kann da nicht sterben.
Ich habe übrigens wirklich auf meiner Liste The Crew aufgeschrieben.
Ja, man versucht das immer so zu sagen. Ja. Ne? Aber die Crew ist von Kosmos und man ist eine Crew im Weltraum. Und irgendein Redakteur wahrscheinlich oder vielleicht auch der Autor hat sich da eine tolle Geschichte zugestrickt, die, wenn man das dann liest, was wir dann getan haben irgendwann, die einzelnen Missionen durchlesen, ist das tatsächlich sehr lustig. Also es ist stimmungsvoll und lustig. Aber du als Stichspieler, als wir das mit dir gespielt haben, als Nicht-Stichspieler, aber als jemand, der gerne die Mechanismen spielen will, hast das eigentlich immer nur die Regeln vorgelesen. Das war viel lustiger, wenn man den Fluff mitnimmt. Besonders, wenn man so ein schlechter Kapitän ist wie ich, wo es dann trotzdem klappt. Das war erstaunlich. Ich bin ein total schlechter Stichspieler offensichtlich, weil ich verstehe es nicht. Das ist kompliziert. Stichspiele, warum? Warum muss ich bedienen? Ich will nicht bedienen müssen. Und so ein Zeug. Und ich habe wirklich keinerlei Stichspielerfahrung. Ich habe Wizard mal ein bisschen gespielt, wo man die Stiche ansagen muss. Als Nicht-Stichspieler die Stiche ansagen, was? Woher soll ich wissen, wie viele Stiche ich mit meinem Blatt machen kann? Das kann ich doch gar nicht wissen. Außer ich habe einen Skat-Hintergrund oder einen Doppelkopf oder einen Schafskopf oder was? Nee, Schafskopf weiß ich gar nicht, aber Doppelkopf. Habe ich nicht.
Ja.
Ich finde Stichspiele nicht sonderlich spannend. Fand ich noch nie. Aber die Crew habe ich gespielt. 5 Stunden oder so, ne?
Ja, ich meine, beim ersten Mal haben wir nur 3 Stunden gespielt und samstags habt ihr echt, die haben nicht aufgehört. Also die haben bis 3 Uhr nachts die Crew gespielt.
Ja, und wir haben einen passionierten Stichspieler gehabt, einen, der Stichspiele einigermaßen konnte, den Robert, der, wo ich weiß, dass er viel Doppelkopf gespielt hat in seinem Leben schon. Also
aber du meinst, du redest jetzt von der Samstagrunde, ne?
Ich rede jetzt von der Samstagrunde.
Die Samstagrunde war da noch...
Ohne dich.
Nein, ich habe ja mitgespielt am Anfang.
Am Anfang, ja. Aber genau, aber mit dann 4 Mann haben wir das hauptsächlich gespielt. Ich rede jetzt davon, wo ich gespielt habe. Du kannst gleich wieder reden. Ist ja und Bär, der Podcast. Da habe ich tatsächlich, ich als unerfahrener Spieler, haben die dann mit mir irgendwie quasi, haben sie sich auch gefreut, wenn ich dann mal irgendwie, also der passionierte Stichspieler sagt, okay, man muss ja immer so Missionen erfüllen, immer so, der muss diesen Stich gewinnen, der muss diesen Stich gewinnen, der darf diesen Stich nicht gewinnen und so weiter. Darum geht's ja da, dass man kooperativ versucht, die Stiche sich richtig zuzuschustern. Aber das ist sowieso...
Das war jetzt auch für dich das erste Mal die Crew spielen seit der Messe, oder?
Ja, genau. Ja. Bei der Messe haben wir das mit der Brettspielrunde gespielt und haben zum ersten Mal, also das war auch, das hat mich da nicht geflasht. Aber es ist halt, drei Dinge muss ich dazu sagen. Einerseits, wenn man kein Naja, auch nicht. Ich wollte sagen, wenn man einen passionierten Stichspieler dabei hat, der so ein bisschen weiß, was man tun muss, damit das klappt, ist das meiner Meinung nach schon besser. Wenn man sich das selber aneignen muss, hat man schneller keine Lust mehr. Also wenn man nur mit Stichspielanfängern da sitzt und sich dann überlegt, wie kann ich denn richtig meine Hand ausspielen, damit wir die Aufgabe erfüllen, dann ist es nicht so, dann flasht das nicht, dann will man nicht so lange dranbleiben, selbst wenn man einen kleinen Erfolg hat, weil es dauert lange, bis man sich das durchschaut hat. Und ich bin jetzt nicht der, wie soll ich das nennen, ohne arrogant zu wirken, aber ich kann mir Spiele relativ schnell aneignen. Aber bei diesem Stichspielmechanismus, der mich vorher nicht interessiert hat und auch nicht jetzt so nachträglich interessiert.
Also du fängst jetzt nicht an, Doppelkopf und Wizard und sonst irgendwas.
Nein, aber etwas zu erreichen, wie ich etwas erreichen kann, wer was wann wie spielen muss, dass ich zuerst die Trümpfe rausziehen muss, damit der das und das, das ist schwierig für mich zu durchblicken. Und ich habe davor auf meine Karten geguckt, habe gesagt, wie muss ich denn jetzt, wie kann ich denn jetzt, was soll ich denn jetzt anzeigen? Und der Robert hat sehr amüsiert die ganze Zeit auf mich geguckt. Und
ja, weil du warst immer total erleichtert, wenn eine Runde vorbei war, du hast es nicht verbockt.
Ja, manchmal, man kann das halt spielen und dann hat man es verbockt. Und ich war, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, bloß nicht verbocken. Und es war wirklich anstrengend. Es war wirklich geistige Anstrengung, dieses Spiel zu spielen. Und der Robert hat sich sichtlich darüber amüsiert, mich da so zu sehen. Es hat einen gewissen Reiz, es hat auch Spaß gemacht, aber ohne den Thomas, der da mitgespielt hat, der wirklich ein exzellenter Stichspieler ist und wusste genau, wie man was machen müsste, um irgendwas zu erreichen.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass er das ja viel in Willingen gespielt hat, auch mit passionierten Stichspielern. Also es ist natürlich so.
Die haben Training gehabt. Aber er weiß halt auch, wie man was erreicht. Und dann, wenn ich dann sehe, wie jemand, der sich mit Stichspielen auskennt, genau weiß, wie man etwas erreichen kann mit dem Blatt, man sieht ja gerne Meister bei der Arbeit zu und so ist das auch so ein bisschen. Das fand ich schon faszinierend, dass man sagt, so haben wir das gemacht. Ja, gut, dass ich der Captain war. Gute Crew, habt ihr gut gemacht.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch das, was man bei der Crew eigentlich macht, dass man nach den Missionen ja ganz häufig dann nochmal darüber redet, wie haben wir das jetzt eigentlich geschafft. Oder wenn man es nicht schafft, redet man darüber,
wie man es hätte schaffen können.
Manchmal hat man auch einfach Pech. Ja, ne? Also wenn man drei Aufträge hintereinander hat, die alle die gleiche Farbe haben und der erste Stich muss die kleinste Karte oder so sein. Ne? Also es kann halt einfach manchmal echt schwierig sein. Meistens ist es aber schaffbar und ich muss ja auch sagen, ich habe ja nach der nicht so super Erfahrung auf der Messe, habe ich ja auch gesagt, ich will es mit Stichspielern spielen und habe es ja mit dem Jürgen Kahler und Oliver Grimm, also Spielbar und Brett Alert gespielt. Und das war eine ganz andere Herangehensweise und das ist dann schon faszinierend, aber das ist halt auch das, wo ich mich immer frage, wie geht es Leuten, die dieses Spiel spielen, die nicht so jemanden in ihrer Runde haben, sondern wenn es wirklich Leute sind, die so wie, wenn Björn und ich da spielen würden, wir würden ja total untergehen. Ja. Wir sind beides keine Stichspieler, wir haben beide keine Ahnung. Wie lernt man das? Finde ich spannend.
Das habe ich auch auf Twitter geschrieben und dann meinte jemand, ich weiß gar nicht mehr wer, tut mir leid, fühl dich aber gegrüßt, ja, wenn dann aber keiner eine Ahnung hat, dann kann man sich das zusammen erarbeiten. Das ist ja auch das, was ich eingangs sagte. Das Problem sehe ich aber dabei, dass man dann schneller die Lust verliert, weil man dann halt selber irgendwann nicht mehr weiß. Weil es gibt einige Missionen, die spielst du so durch, da machst du einen Versuch, ja, klar, geschafft. Und dann gibt es Missionen, wo du dann 5, 6 Versuche brauchst, wo du wirklich lange dran hängst, bis du die mal geschafft hast. Und das nur geht, wenn man eine ganz bestimmte Kombination hat oder nicht hat an Karten. Und an denen hängt man dann und wenn die dann vorbei sind, dann gibt es wieder leichtere Missionen oder gibt es wieder leichtere Missionen. Ist an sich auch ein cooles Konzept, mag ich auch gerne so, wenn das nicht immer nur ansteigt, der Schwierigkeitsgrad. Bei Space Alert ist das gefühlt so. Aber wenn du so ein gerade bei so kooperativen Sachen hast, wo du auch mal wieder leichte Missionen hast, wo du dann so durchspielst, finde ich gut. Das ist dann so eher so ein bisschen wie so ein Endgegner, wie so ein Zwischengegner, dass du dann hast, okay, diese eine Mission ist echt haarig. Vielleicht ist sie aber nur bei uns haarig. Wir haben es ja nur einmal jetzt gespielt. Vielleicht ist das bei anderen anders, dass die Mission.
Aber man hat schon den Unterschied sehr deutlich gemerkt, als wir das am Freitag zu viert gespielt haben. Wir beide, Robert und der.
Ja.
Ah, der,
Der sich über Twitter
war das? Ach, der Konrad.
Nee, der Konrad,
genau. Der Konrad hat damit
gespielt. Der Spieleautor Konrad.
Schön, genau, Konrad Hamel. Magi. Ich habe das Spiel schon wieder. Es tut mir leid, Konrad.
Ist bestimmt ein schönes Spiel. Es hat eine quaderförmige Box, habe ich gehört.
Und
ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Vielen Dank für
genau,
das schöne Spiel.
Genau. Wir haben ja mit dem Konrad auch Mountaineers und so
genau.
gespielt. Wir haben schon viel mit ihm gespielt.
Ja.
Und der Konrad kommt schon ganz lange. Auch zu unseren Spieletreffen. Der ist ein bisschen zu weit weg gewesen, um zu den normalen Spieletreffen zu kommen. Deswegen war der immer nur dabei, sobald wir den ganzen Tag gespielt haben. Hm. Und also allein Björn und mich als Nicht-Stichspieler zusammen im Team zu haben, ist halt, glaube ich, einfach schon schwierig.
Dich im Team zu haben, ist immer schwierig.
Nein.
Doch, frag mal die Winter der Totenrunde. Die haben gedacht, du bist ein Verräter.
Die Winter der Totenrunde denkt immer, ich bin der Verräter, egal was ich bin, weil sie einfach das gerne hätten, dass ich der Verräter wäre, weil ich einmal richtig böse war als Verräter.
So, so. Einfach mal verbannen. Wenn ihr mit Martina Winter der Toten spielt, einfach verbannen als erstes. Oh, jetzt guckt sie ganz böse. Nein, jetzt bestimmt nicht wieder die Verräterin. So. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Verräterin ist?
Und ich bin bei 19 Winter der Toten Partien einmal Verräterin gewesen. Ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Ich war einmal Verräterin.
Guck mal, da ist die Statistik jetzt so, dass du nächstes Mal wahrscheinlich die Verräterin bist.
Ich bin es nie. Ich bin immer total enttäuscht.
Aber weißt du was?
Ja.
Die Crew war dann der Absacker am Samstag. Und davor habe ich...
Ja, wir haben ja über den Samstag noch gar nicht gesprochen. Ach. Ich wollte ja gerade nur sagen, dass der Unterschied sehr groß war zwischen der Runde am Freitag und der Runde am Samstag, wo wir mit Robert, Björn und mir der Thomas und der Johannes gespielt haben, die beide relativ gut in Stichspielen waren.
Ja.
Und der Unterschied war riesig.
Ja.
Das wollte ich sozusagen nur noch mal verdeutlichen. Nur, also wenn ihr euch vorstellt, wie lang sowas geht, also am Freitag haben wir bis 2 gespielt, halb 3 irgendwie sowas, um 3, halb 4 oder sowas waren wir im Bett.
Ein Great Western Trail kompetitiv gegen die Martina zu spielen, ist weniger anstrengend, als die Crew kooperativ mit zu spielen und zu gucken, dass man es nicht verkackt und versuchen zu erahnen, wie man was mit diesem Spiel erreichen kann, indem man Stichspielregeln benutzt. Abschließend, die Crew ist im Prinzip nichts anderes als eine Reihe von Szenarien. Sowas wie, kennt ihr von der Prisma vielleicht, so ein kleines Schachrätsel, wo dann steht, weiß vor dem 95. Zug. Wir wollen das König schlagen. Und dann muss man immer gucken, welche Züge man macht. Das spielen dann so Schachspieler im Gedanken teilweise schon nach. Und die Crew ist das nichts anderes als eine Reihe von Szenarien für
Skatspieler.
Für Skatspieler, ja. So kann man das nennen.
Es ist ja auch so, dass nach der Messe ganz viele gesagt haben, Spiel des Jahres. Inzwischen rudern einige zurück. Ein paar sagen immer noch, das ist der Kandidat fürs Spiel des Jahres. Ich bin inzwischen, ich glaube, ich finde es zu schwierig.
Wenn, ist es vielleicht ein Expertenspiel des Jahres. Also, wie heißt das? Kennerspiel des Jahres.
Ja. Also, es ist so...
wir brauchen was Einfaches für den Einstieg.
Na, also, wenn ich überlege, was Just One irgendwie, wie das immer noch bei Nichtspielern und so weiter zündet, bin ich mir bei der Crew einfach unsicher inzwischen.
Mhm.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass unter Nichtspielern vielleicht sogar Skat und Doppelkopf und so weiter, also Stichspiele einfach viel häufiger gespielt werden und dadurch die Mechaniken gekannt sind.
Hm.
Ich habe das jetzt ja mitgekriegt, als ich Dice Throne erklärt habe, wie viele Jugendliche es inzwischen gibt, die keinen Kniffel mehr kennen. Wenn du sagst, ja, das ist der Kniffelmechanismus und die sagen alle, Kniffel habe ich noch nie gespielt.
Hm. Ja, C auch nicht.
Nein.
Aber ist die Frage, also ich möchte nicht in der Haut der Jury der Spiel des Jahres stecken, um zu entscheiden, ob das jetzt was ist, für welchen Purple auch immer. Nö. Möchte ich gar nicht drin stecken. Viel Spaß, Jungs, bei der Arbeit, das rauszufinden.
Ja, aber ich bin gespannt. Ich möchte das nämlich auf jeden Fall mal mit deinen Kindern probieren.
Okay.
Und ich bin gespannt, wie das wird, wenn wir überhaupt nicht leiten können.
Okay.
Oder kaum leiten können bei so einem Spiel. Also.
Keine Ahnung.
Wie das mit anderen Gruppen ist. Also, das finde ich spannend bei dem Spiel.
Okay.
Ja, der Samstag.
Wir warten noch immer auf die nächste Edition mit den Linnen-Finish-Karten.
Genau.
Denn nach diesen 5 Stunden war das schon ordentlich zerspielt. Also, das Ganze. Ist auch ein Problem, ne? Man spielt es gerne und oft und dann so viel mischen.
Ja, man
so
muss
viel...
halt ständig mischen, ne?
Ja, die Karten waren schon leicht angegriffen. Bin gespannt, wie das, ob das und wie das gelöst wird und naja.
Ja.
Ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Wir waren am Freitag übrigens mit 12 Spielern, Spielerinnen und Samstag wurden es dann überraschenderweise 25.
Hm.
Angemeldet, fest waren 14.
Ja, ich bin nebendurch noch. Cthulhu Death May Die am Erklären gewesen.
Am Samstag.
Genau, einer Spielrunde.
Wir haben doch über Samstag noch gar nicht... Sollen wir mal über Samstag reden?
Wir sind in einem Zeitparadoxon. Wir springen hin und her. Es ist das Wochenende. Wir sagen nur noch Wochenende.
Okay. Ja, also...
Aha, Struktur aufgelöst.
Für mich war der Samstag halt geprägt davon, dass ich verabredet war zu einer Partie Great Western Trail für jemanden, der das Spiel besitzt, es aber noch nie gespielt hat. Hm. Und der Wolfgang hatte mich gefragt, ihm das zu erklären. Und habe ich natürlich, ne, also Great Western Trail sage ich nie nein, spiele ich ja total gerne. Es war ein bisschen anstrengend. Also wir haben halt vorher, weil wir noch auf jemanden gewartet haben, haben wir halt Soviet Kitchen und Tippitoppi gespielt. Und dann habe ich halt eine Great Western Trail Partie gemacht mit drei Neulingen. Und es ist halt schon so, dass ich ungefähr 45 Minuten gebraucht habe zum Erklären. Vielleicht sogar eine Stunde. Also es war schon recht anstrengend. Weil du natürlich trotzdem alle Möglichkeiten erklären musst. Also dieses Spiel, wenn du jetzt sagst, wir spielen nur eine Kennenlernpartie, kannst du das vielleicht auch beim Spielen erklären, aber wenn die Leute wenigstens ein bisschen planen können sollen, musst du ihnen halt alle Möglichkeiten erklären. Und das ist halt auch, ist mir dann aufgefallen, teilweise nicht intuitiv, ne? Also wie erklärst du zum Beispiel den Unterschied, wie weit die Lok gefahren ist und wie weit du lieferst, dass du dann dafür zahlen musst?
Dass man keine Züge baut, sondern einfach nur guckt, wie hoch deine Reichweite ist.
Ja, es ist, ne, so, also es ist nicht so einfach. Ich habe es jetzt ja länger nicht erklärt und ich habe dann gemerkt, wenn man dann wieder so dran sitzt.
Es hat eine Einstiegshürde.
Ja, es hat eine gewisse Einstiegshürde.
Aber es ist halt auch kein Spiel, wo man sagen kann, okay, wir machen einfach mal ein paar Züge und was soll man sehen.
Nee.
Kann man machen.
Aber dann ist man vielleicht schon komplett...
Würdest du denn sagen, am Ende des Tages... Da würden die das nochmal spielen, die da Neulinge waren?
Ja, also wir haben ja einen Neuling gehabt, der ist ausgestiegen nach zwei Runden.
Okay.
Und das hatte mich total überrascht, weil er hat gesagt, ihm ist Great Western Trail zu viel. Der hatte ein Jahr vorher Karneval mit mir Winter der Toten gespielt. Wo ich dann überrascht war, weil mein eigenes Gefühl eigentlich war, dass das von der Komplexität her ähnlich ist. Also ich hätte nicht gedacht... dass Great Western Trail komplizierter ist als Winter der Toten.
Ja, aber bei diesen Winter der Toten und all den Spielen spielst du halt Menschen, die was machen. Das ist sehr intuitiv. Wenn du sagst, ich gehe jetzt in die Tankstelle, ich suche jetzt das, ich verbarrikadiere das jetzt, das sind alles Handlungen, die du sofort nachvollziehen kannst. Wenn du sagst, ich gehe hier bei Great Western Trail auf diese Hütte, weil ich bis zu drei Felder weit ziehen kann und tausche da zwei Kühe aus meiner Kuhhand, Es ist total geil und total verzahnt, das ist super, aber ich kann schon verstehen, dass das eine ist ein Hardcore-Euro eigentlich, ne? Und das andere ist ein Ameritrash-Film, Spiel. Man kann Spiele vergleichen und Kingdom Death Monster ist besser als alle diese beiden Spiele, aber es ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Ja, mich hatte das nur verwundert, weil der spielt normalerweise leichtere Euros, ne? Also so Quacksalber und sowas findet er gut, also Kennerspiel-Dings. Aber er hatte ja schon Winter der Toten mit mir gespielt, deswegen hatte ich gedacht, okay, könnten wir Great Western Trail probieren, aber es ist jemand als Ersatz dann reingekommen, sodass wir die Viererpartie trotzdem gespielt haben, der das auch schon ein bisschen kannte, das Spiel, es war aber länger her. Bei den anderen beiden muss man sagen, die werden es auf jeden Fall wieder spielen. Es ist halt nur schon so, dass die eine Spielerin auch sehr renitent gegen Tipps war. Also die hat halt die ganze Zeit keine gute Hand gehabt. Also die hat einfach wenig Kühe gehabt und hat halt wirklich oben beim Liefern Probleme gehabt, weil sie dann immer wieder die 6 Minuspunkte sozusagen nehmen musste oder andere Minuskombinationen nehmen musste, weil sie einfach zu wenig zum Liefern hatte, weil du darfst bei Great Western Trail ja immer nur an jedem Bahnhof einmal liefern. Und wenn ich immer 4 oder 6 auf der Hand habe und trotzdem ist sie da durchgerast und hat halt irgendwie nicht die Sachen genutzt, wo sie ihre Hand hätte optimieren können. Und das ist dann halt schon schwierig, wenn man dann jemanden auch immer wieder berät und sagt, du musst langsamer spielen, du musst hier die Sachen mitnehmen, du musst hier gucken. Die hat dann zum Schluss, habe ich sie soweit gekriegt, auf mich zu hören und dann hat sie mir dann auch teilweise die Karten gezeigt. Und dann haben wir das hingekriegt, dass die auch höhere Werte oben geliefert hat. Also, dass sie dann sozusagen schlauer gespielt hat. Also, es ist vielleicht schon so, dass man manchmal Great Western Trail halt auch einfach ein bisschen gecoachter vielleicht spielen muss am Anfang.
Ja, aber das ist ja das, was ich meinte. Bei Winter der Toten machst du viele Sachen intuitiv. Und wenn die nicht laufen, das kann immer mal sein, dass du gebissen wirst von dem Würfel. Das ist einfach dann Zufall. Und das Spiel kompensiert diesen Zufall dann ja auch. Dadurch, dass du einfach viele Aktionen hast und das nicht immer so ganz so wichtig ist für die Gruppe, ob du jetzt, im Grunde ist ja ein kooperatives Spiel. Aber bei so einem knallharten Euro ist halt, ne, da kannst du, bei Great Western Trail, wenn du da gegen mich spielst, dann bist du da 30 Punkte vor mir. Einfach weil du das öfters gespielt hast, weil du die Mechaniken besser kennst als ich. Und das ist ja auch okay. An dem Spiel wächst man halt auch, je nachdem, wie oft man das spielt. Und das ist halt auch, ne, das ist halt eine andere. Klar ist es von den Regeln her vielleicht ähnlich komplex und es gibt viele kleine Regeln in den beiden Sachen, aber das, was du selber an Entscheidungen triffst, ist bei Winter der Toten intuitiver und du kannst halt einfach mehr mal probieren und dann läuft das
irgendwie. Ich will übrigens die ganze Zeit sagen, wie wir in unserer Great Western Trail-Folge gesagt haben, aber wir haben die noch gar nicht gemacht.
Das stimmt. Die steht aber immer an, immer wenn wir denken, was machen wir denn als nächstes, dann holen wir als erstes Great Western Trail raus mit der Erweiterung. Aber es kommt auch bald, ja? Ja. Great Western Trail irgendwann.
Ja, ich muss halt sagen, die Partie hat 4,5 Stunden gedauert insgesamt. Das war schon recht lang. Aber es haben trotzdem alle Spaß. Also war jetzt nicht so, dass es schrecklich war, aber es war schon sehr lang. Also ich freue mich immer wieder darauf, Great Western Trail mit Leuten zu spielen, die es einfach flüssig spielen können. Ich sage jetzt noch nicht mal können, die es flüssig spielen können.
Na,
das ist
toll.
Schon angenehmer.
Na toll, vielen Dank. Man sagt jetzt, ich bin ein Grübler. Der Robert hat sich an einem Samstag tatsächlich darüber aufgeregt, dass ich ein Grübler
ja,
bin.
Ja, bist du auch.
Ich bin kein Grübler.
Doch.
Nein.
Ist manchmal echt anstrengend. Doch, ich kann verstehen, dass man sich über dich aufregt. Bei welchem Spiel hat er sich dann aufgeregt?
Martina Fuchs, ich kann verstehen, dass man sich über dich aufregt. Terror Below hat er sich, glaube ich, aufgeregt. Das ist dieses... Terror ja. Below ist dieses... Das erinnert an im Land der Raketenwürmer. Diesen lustigen, trächtigen Film mit Christian Slater?
Oh, ich weiß es nicht. Der ist aus den 80ern, oder?
Ja. Es ist so ein. Man fährt mit Autos rum und einer sogar mit einem Panzer, aber das macht keinen Unterschied. Auto ist Auto, also Spielfigur ist Spielfigur, ist nur eine andere Farbe. Hat irgendwelche Leute, die man dann spielt und die eine Spezialfähigkeit haben und dann fährt man rum, sammelt Eier ein, passt auf, dass nicht irgendwelche Würmer explodieren und dich angreifen, muss sich dann gegen die wehren, falls das dann doch passiert. Ja, man sammelt Trümmerteile ein und kann die dann gegen Ausrüstung tauschen und muss halt diese Eier einsammeln für Siegpunkte und die irgendwo hinbringen. Es ist eigentlich ein Pick-up-and-Delivery-Spiel. Stimmt, ich wollte immer mehr Pick-up-and-Delivery-Spiele spielen, die gut sind. Dafür ist es gut, es ist halt sehr Ameritrashig, man kann wenig wirklich planen. Es ist, also man guckt eher, was passiert auch, ne? Das ist ja. Also. Ich wünschte, es hätte mir besser gefallen, als es dann im Endeffekt hat. Es war okay. Terror Below kann man machen, wenn man das Setting mag, vielleicht noch mehr. Und es gibt Dinge wie Miss Tentakel als... ich musste dann... Nein. Ja, ich musste an dich ein bisschen denken, als ich das gesehen habe. Miss Tentakel. Ich weiß gar nicht, wieso.
Das ist ganz schön gemein.
Nein. Das ist...
Weil ich so viele Cthulhu-Spiele spiele.
Ja, genau. Genau.
Und Lovecraft-Fan bin und so.
Genau, ja. Deswegen, ja.
Gerettet hast du dich nochmal.
Du hast gerettet. Ich habe nur zugestimmt. Ist halt witzig und man kann nette Dinge machen, aber boah, es ist dann teilweise auch, man spielt gegeneinander und man kann jemanden aus dem Spiel rausnehmen, was typisch Ameritrashig ist. Und wenn man das dann macht, immerhin ist es dann jetzt so, dass es dann nur noch 2 Runden quasi gibt, wenn einer komplett rausfliegt, seine 3 Charaktere verliert und nicht wieder einen herstellt im Krankenhaus, was man auch tun kann. Und wenn dann tatsächlich raus ist, der kann dann auch nicht mehr gewinnen. Das ist ein bisschen ätzend. Naja. Und dann leitet der aber auch das Ende des Spiels ein. Und das kam dann, ich weiß gar nicht, ob ich, nee, jetzt hat der andere hat gewonnen. Ich war aber kurz, also komme ich am 2. Platz oder so dann. Aber es hat dann noch jemand anderes mit mehr Punkten gewonnen, der irgendwie, man kann halt mit den Karten Kombinationen fahren, die teilweise so ein bisschen unfair ist. Also sind. Das ist. Solchen Spiel kann man machen. Es ist halt ein Trash-Spiel. Also es ist wirklich Ameritrash at its best. Kann man machen, kann man spielen. Ich hatte einen Spaß dabei. Ich würde es wahrscheinlich nochmal spielen, aber boah, muss ich nicht haben. Ist, glaube ich, im Schwerkraftverlag auf Deutsch erschienen, ne? Wir haben mit Schwerkraftverlagsversionen gespielt.
Vorher habt ihr aber XCOM gespielt. Das Spiel, genau. Was am meisten Votes hatte,
ja, genau, auf Twitter. Genau, die haben alle gesagt, ich soll XCOM spielen. Dazu muss ich sagen, XCOM basiert auf einem Computerspiel, ist eine Computerspielumsetzung und es ist ein Spiel mit App und dazu muss man sagen, es basiert auf einer Computerspielreihe, um genau zu sein, die UFO-Reihe, UFO Enemy Unknown, im Englischen XCOM. Auch wieder eine deutsche Übersetzung von XCOM ist halt UFO Enemy Unknown damals, aber das ist auch aus den 90ern, frühen 90ern, glaube ich, das ursprüngliche Spiel. Und dann gab es aber auch nochmal eine neuere Auflage, die hieß dann XCOM, nachdem es auch Fortsetzungen gab, die ich dann übersprungen habe. Und eine Echtzeit. Also es gab, vor jüngst gab es eine neuere Version und auf der basiert das Spiel. Und diese neuere Version habe ich dazu sogar selber gespielt und fand diese Klassen, die man da spielen konnte, auch ziemlich cool für eine. Es ist für mich die beste Umsetzung von dem Rasse-Klasse-Prinzip, was klassische D&D-Dungeon-Crawler machen. In einem modernen Setting, weil ich habe, was ja immer in der modernen Variante das Problem, dass du eigentlich keine Rassen und Klassen hast, sondern selbst die Klassen tut man sich dann schwer. Aber es kommt von 3D-Shootern und das ist mittlerweile auch besser geworden, aber irgendwie kann da immer alles und es gibt keine wirklichen scharfe Unterscheidung. Da schon und bei XCOM, dem Brettspiel, über das wir jetzt gerade reden, spielt man voll kooperativ, hat eine App, die einen durch das Spiel leitet. Es gibt eine Echtzeitplanungsphase und eine Auflösungsphase, wo man dann guckt, wie man abgeschnitten hat, mehr oder weniger, oder wo man dann das resolved. Und es gibt grob 4 Rollen, wobei eine Rolle auch gerne von einem, also 2 Rollen von einem übernommen werden beim 3-Spieler-Spiel. Klappt wohl auch ganz gut. Insofern, ja, einer übernimmt halt das Einsatzkommando, ist der, glaube ich, heißt sogar Einsatzleiter. Einer hat die Forschung, die ich erstaunlich cool fand. Also die Forschungsrolle gefällt mir, glaube ich, am besten von dem sogar, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte. Wir haben das auch 2-mal gespielt dann. Einmal war ich Forscher, einmal war ich Taktiker. Und dann gibt es noch die Leute, die Satelliten steuern und die Leute, die die Abfangjäger steuern. Jeder hat da so eine Kampfeinheit und der Forscher ist quasi, das Forschen ist auch Kämpfen im Prinzip. Es macht erstaunlich viel Spaß und ich habe großen Bock, das nochmal zu spielen. Also das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Aber es macht wirklich Spaß. Es ist ein schönes kooperatives Spiel für, ich glaube, am besten für 3 Personen. Ich wäre gespannt, wie du damit zurechtkommst, weil ich glaube, das ist auch was für dich.
Okay. Ja, der Robert hat das ja, ne?
Ja, genau, der Robert hat das ja. Wir müssen den Robert einladen, dann kommen wir zu dritt spielen. Hi. Schöne Grüße an Robert.
Wir müssen ja erstmal Betrayal Legacy irgendwann fertig spielen. Solange wir zu dritt spielen, spielen wir jetzt gerade bitte Betrayal Legacy fertig. Weil das wollen wir eigentlich auch unbedingt weiterspielen, aber.
Und auch einen Podcast wahrscheinlich drüber machen, ne? Über das Betrayal Legacy. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal auf Deutsch. Die haben ja das Betrayal normal jetzt ja auch auf Deutsch rausgebracht.
Ah, das glaube ich nicht.
Oh, vielleicht. Ja. Wir werden sehen.
Meine Jugend hat sich die ganze Zeit aufgeteilt in eine Riesengruppe, die nur Partyspiele gespielt hat. Just One und Bam und sowas haben die gespielt. Und die anderen haben, glaube ich, das ganze Spielewochenende fast nur Dice Throne gespielt. Also die waren voll im Dice Throne Fieber, allerdings zu viert. Also das Erlebnis von letztem Jahr, Dice Throne zu 6 und zu 8 Spielen, haben sie zum Glück nicht wiederholt. Das war denen dann doch ein bisschen lang. Ich hatte dann aber Lust auf Winter der Toten und bin zu meiner Jugend hin und habe gesagt, wer spielt mit mir Winter der Toten?
Die haben übrigens auch Captain Sonar gespielt.
Ja, stimmt, Captain Sonar haben sie auch gespielt. Und dann haben wir Winter der Toten gespielt, mal nur, das ist etwas, was wir nie gemacht haben in letzter Zeit, mal nur mit dem Grundspiel, keinerlei Erweiterung, wir konnten direkt losspielen, keiner musste irgendwas erklären, wir mussten nicht ständig nach irgendwelchen Regeln gucken, weil wir in letzter Zeit fast immer dann nur den Kampf der Kolonien gespielt haben, weil man den zu 8 spielen kann, wo 2 Kolonien gegeneinander kämpfen. Es war total schön, ich sag nur eine Sache dazu, es hat ja dieses Crossroad-System, also wo Ereigniskarten
triggern können
und es wird immer gesagt, also mir ist das Spiel, als ich das erste Mal gespielt habe, wurde mir gesagt, ja, aber diese Karten, die kannst du fast vergessen, die kommen eh nie. Und bei uns,
triggern eh nie, ne?
Genau, die triggern eh nie.
Wenn nur dann ausgelöst, wenn ein bestimmtes Ereignis gegeben ist.
Und ja, oder der Spieler wird von dem Spieler kontrolliert oder ja. Der Charakter ist noch im Deck oder wenn jemand gähnt am Tisch.
Echt?
Ja, hatten wir.
Okay.
Und bei uns triggern die relativ häufig, aber so wie dieses Mal hatten wir es überhaupt nicht und es waren richtig positive Karten. Und zwar hatten wir von 28 Crossroad-Karten haben 11 getriggert. Und okay. Nur 17 nicht. Und
das klingt jetzt nicht so viel, aber wenn du sagst, das ist viel, dann.
Ja, also normal triggern so 3, 4, vielleicht 5. weil die schon sehr speziell sind. Und einmal war halt auch das Gen dabei und wir hatten richtig positive Karten, so positive Karten, dass unser Verräter keine Chance hatte, der ich natürlich nicht war. Natürlich ich bin noch nicht verbannt worden.
Nee, nur tatsächlich nicht.
Ja, nee, aber sie haben es geschafft, dass ich mein Ziel nicht erreiche. Weil also, der Verräter hätte verbannt werden müssen als mein Ziel. Und da das so gut lief, haben wir alle zum Schluss eigentlich gedacht, wir haben keinen Verräter.
Was auch eine Option sein könnte.
Ja, aber wir hatten einen Verräter, der hatte nur keine Chance und deswegen mehr oder weniger ein bisschen aufgegeben.
Also haben alle gewonnen, nur du nicht.
Und der Verräter nicht. Hm. Also von 5, 2 nicht. Die anderen 3 haben gewonnen. Also wir haben unser gemeinsames Ziel relativ locker. Also wir waren, deswegen haben wir auch gedacht, dass wir keinen Verräter haben, weil wir haben es zu gut geschafft. War zu locker.
Zu locker.
Hat Spaß gemacht. Ich verstehe die Leute ja überhaupt nicht, die Winter der Toten ohne Verräter spielen. Also das erschien uns jetzt schon ein bisschen langweilig, weil wir gedacht haben, wir hätten keinen Verräter. Ja.
Wenn ich das spiele, habe ich immer den Gedanken, alle sind Verräter, nur ich nicht.
Ja. Und dabei bist du dann der Verräter.
Nein, nie.
Ja.
Ich glaube, nee, war ich nicht. Naja, Winter der Toten habt ihr gespielt, da hatten wir schon die Kuh gespielt, als Absacker 5 Stunden lang.
Nein.
Doch.
Nein, wir haben mit der Crew erst angefangen, nachdem ich mit Winter der Toten fertig war.
Ich finde das jetzt total wichtig, dass wir genau klären, wann wer was gespielt hat. Das ist total wichtig für diesen Podcast jetzt, dass das jeder genau nachvollziehen kann. Nicht.
Du hast, während ich Winter der Toten gespielt habe, du hast Last Bastion und den Kartografen hast du gespielt.
Ja, den Kartografen wollten wir uns angucken. Robert hat das, glaube ich, auch auf den Tisch gebracht. Und wir haben gesagt, okay, spielen wir. Haben wir Kartograf gespielt. Das ist ein Flip and Ride. Und das, was es macht, macht es ziemlich gut. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Flip and Rides, aber das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut. Das war auch hübsch und nett. Und dann, also Kartograf für Flip and Ride, Freunde, kann ich sehr empfehlen. Ja, und dann haben wir uns endlich mal, habe ich auf den Tisch gebracht, weil kein anderer das wollte und einer kannte schon Ghost Stories, habe ich mir Last Bastion von Asmodee, im Vertrieb von Asmodee, das Last Bastion auf den Tisch gebracht. Das ist quasi Ghost Stories mit einem rethemed in Fantasy bla. Von allen Seiten, von 4 Seiten kommen Orks und Goblins und Dämonen und Untote und man muss die halt seine Stadt sauber halten, dass sie nicht korrumpiert wird und ja, jeder Charakter hat Spezialfähigkeiten. Es fühlt sich am Anfang noch nett an und dann wird es immer schlimmer und man muss einfach nur so lange durchhalten, bis der Endgegner kommt und den dann besiegen.
Habt ihr das geschafft?
Wir haben es 2-mal versucht und keinmal geschafft. Dann kam, ja, irgendwann kam, wir haben das zu dritt versucht, das war noch schwieriger. Und dann kam auch der Thomas, als wir es beim 2. Mal geklärt haben. Und dann waren wir zu viert und dann haben wir es auch nicht geschafft, aber es war ein bisschen knapper schon. Es ist knallhart, aber durchaus weiterhin spielbar und ich habe immer auf den Deckel bekommen und war immer irgendwie, musste irgendwie gerettet werden und die anderen haben deutlich mehr machen können. Naja, aber ansonsten, ja, fand ich gut. Und nicht zu verwechseln mit Last Stand, ich sag dauernd Last Stand, das ist ein Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger. Den ich aber gar nicht gesehen habe.
Ja, und dann bin ich zu euch gekommen, wir haben die Crew weitergespielt und ich habe dann aber irgendwann aufgehört, weil ich mit meinen Jugendlichen unbedingt Nice Try ausprobieren wollte. Das Partyspiel vom Ronald Hild. Also Nice Try Games. Ja, also ich suche ja immer noch die perfekte Gruppe dafür. Die Jugendlichen waren es auch nicht. Die Jugendlichen haben gesagt, von den Aufgaben her, es wäre ihnen zu viel Downtime, weil einfach es ihnen zu wenig ist, sich drüber lustig zu machen, wie die anderen die Aufgaben versuchen zu lösen. Und sie haben eigentlich ganz gesagt, wäre ein perfektes Saufspiel, aber sie haben gesagt, die Aufgaben sind zu kompliziert, wenn sie zu besoffen sind.
Schwieriges Konzept, schwieriges Thema, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schon cool ist in der richtigen
Ich Gruppe. Weiß aber vom Ronald, dass die gerade an einer Team-Variante arbeiten, um genau diese Downtime runterzusetzen, ne? Also dass du dann halt Team gegen Team spielst.
Da bin ich gespannt drauf.
Ja, der Samstag ging dann relativ lang. Also wir haben bis nach 3 gespielt. Ihr wart ja mit der Crew, habt ihr ja gar nicht irgendwie aufhören wollen. Ich habe mit meinen Jugendlichen schon nur noch gequatscht und gewartet, bis es endlich zu Ende ist.
Das klingt ja, ich wollte, dass es endlich vorbei ist.
Ja, weil ich ja genau weiß, dass am nächsten Morgen wir schon wieder aufstehen mussten. Was dann mit den Jungs nicht so schnell ging, muss man sagen. Also wir waren so um 4, halb 5 oder sowas waren wir im Bett und am nächsten Morgen hieß es ja aufräumen. Warst du mit den
Jungs im Bett?
Nein, ich war nicht mit den Jungs im Bett.
Okay.
Aufräumen, frühstücken. Das Frühstück wurde dann nach hinten gezogen, weil die Jungs dann noch eine Partie Billard spielen mussten.
Diese Jungs.
Unglaublich. Und dann ging es ab zum Moritz Mehlem. Denn ich habe sozusagen das Wochenende gekürzt, einfach weil für sonntags die meisten nur reingeschrieben hatten, dass sie vielleicht Lust haben zu spielen. Mhm. Dann habe ich mir halt gedacht, aber bevor wir das so machen, frage ich den Moritz, ob der uns nicht auf dem Heimweg sozusagen mit uns spielen möchte. Und dann haben wir noch den Capri, den Daniel, dazu eingeladen. Er kam dann zum Moritz.
Also du hast dann Leute eingeladen, die dann
zum Moritz. Genau. Ja, also der Moritz ist das inzwischen gewöhnt, dass ich mich bei ihm selber zum Spielen einlade. Und wir haben dann noch, wie gesagt, den Daniel dazu eingeladen. Und
den Robert haben wir auch mitgenommen.
Den Robert hatten wir ja eh im Auto. Und der Moritz hat dann noch den Daniel Berntsen mit dazu eingeladen. So, das war am Anfang zu sechst waren. Die haben aber schon die ganze Zeit gespielt, Ultra Quest nämlich.
Ja, Ultra Quest.
Weil
ist ja auch
es ja bei uns so ewig gedauert hat, bis wir überhaupt losfahren konnten in Bernkastel-Kues. Aber gegen 1 waren wir dann endlich da. Eigentlich hatte ich vor, so gegen 11, 12 da zu sein. Hat nicht geklappt.
Hättest du Ultra Quest mitspielen müssen?
Ja, wir hätten ja dann was anderes gespielt, denn womit fängt man an, wenn man bei Moritz Mehlem ist? Mit einem Quizspiel.
Weil der dann gut ist.
Ja, und ich spiele bei Moritz irgendwie immer nur Party- und Quizspiele.
Ja, das ist ja auch der Party- und Quiz-Moritz.
Genau. Das ist doch, daher kennt man den, oder?
Daher kennt man den.
Von den Quiz- und Partyspielen. Wir haben...
Ich stelle mir gerade ein DSA-Abenteuer vor, wo dauernd irgendwelche Quiz- und Partyspiele, wo man spielen muss. So, und dann denkst du dir, oh, ich mache jetzt hier diese, als Torwaller, diese Orks platt. Und dann heißt es, ja, aber vorher musst du folgende 3 Quizfragen beantworten.
Ja, wir haben,
Moritz hat ja eigentlich ganz viele DSA-Abenteuer und die Larm-Chroniken und sowas. Also, der macht Rollenspiel-Inhalte.
Und Übersetzung und sowas.
Und Übersetzung alles. Und Lektorat und von sowas. Und Rollenspieler werden den vielleicht sogar kennen. Aber, ja, es ist ein Fest, mit ihm zu spielen. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht mal, worauf ich hinaus wollte.
Ich auch nicht. Also wir haben Wer weiß das gespielt. Das ist ein Quizspiel, was ich schon ein Jahr vorher schon mal mit ihm gespielt hat, als ich mit meiner Lieblings-Ex-Abiturientin Steffi bei Moritz war. Die habe ich da nämlich auch schon mal mit hin eingeladen. Deswegen kennt der Moritz das, dass ich irgendwelche Leute zu ihm mitbringe. Und das ist eigentlich ein richtig cooles Quizspiel. Jetzt habe ich es nochmal gespielt. Ich glaube, wir müssen es kaufen. Wenn ich es irgendwie kriege.
Es ist nicht schlecht, ja.
Es ist so, dass man
Spielerzahl Fragen beantworten muss, -1. Man hat eine Karte mit Quizfragen und wenn einer muss die ziehen und muss sich dann überlegen, welcher in dieser Runde kann diese Frage beantworten. Und wenn man die dann richtig beantwortet, dann geht man selber einen vor und der die richtig beantwortet hat.
Man geht 2 vor.
Geht Felder vor. Und einige muss man auch stellen und einige gibt sogar Doppelfelder vor, sodass man dann gucken kann, wer hinten ist. Den gibt man dann lieber die Fragen, die dann doppelt zählen, weil er dann besser aufholen kann, aber nicht zu weit nach vorne wegläuft. Also man kann ein bisschen taktisch spielen, muss gar nicht selber wissen. Man kann immer noch, wenn man eine Quizfrage dann gestellt bekommt, weil man bekommt ja immer eine gestellt, kann man immer noch sagen, ha, das hast du aber falsch ausgewählt, dass du denkst, dass ich das wüsste, wie viele Bundesländer Deutschland hat. Du bist ja bekloppt. Dann kann man so die Schuld immer wegschieben, das ist ganz cool. Und man kann sich da, also, wenn man sich blamiert, dann blamiert man sich, weil der das einen falsch eingeschätzt hat.
Genau.
Genau, und das ist besser für ein Quizspiel. Und ja, und dann kriegt man die Fragen halt zugeschustert, wenn man nicht dran ist und muss dann die beantworten.
Ja, und Björn hat gewonnen.
Ich habe gewonnen?
Ja.
Aha, ich habe gewonnen. Weil ich so viel weiß.
Ja, oder weil man dich gut einschätzen kann auch. Und was du weißt.
Und weil ich alle 14 Bundesländer aufzählen kann.
So ähnlich.
Okay. Okay, ja, nee, das war lustig.
Ja, und danach haben wir den Prototypen vom Capri gespielt.
Mhm.
Das ist ja über das Aufstehrätsel mal wieder über Roadhog. Also es ist unglaublich, über Roadhog, das Aufstehrätsel 2018 ist der Brettspielcake entstanden. Und dann hat der liebe Celli das wieder gepostet und hat wieder Roadhog als Aufstehrätsel gemacht. Und der Capri hat da ein Rennspiel dann entwickelt und das lief hin und her und der ist jetzt irgendwie mit Boardgame-Zirkus.
Genau, mit einer interessanten kleinen Mechanik ist das.
Da haben wir den Prototypen gespielt.
Und vernichtende Kritik gegeben. Alles zerrissen und gesagt, Junge, das könnte was werden. Vielleicht.
Ja, es ist halt ein Programmierspiel. Mhm. Wir erzählen da jetzt nicht viel drüber, weil wir auch gar nicht wissen, wie viel wir darüber erzählen dürfen. Es hat Spaß gemacht. Es hat aber auch, also ich glaube, es war gut, das mit Leuten zu spielen, die auch dementsprechend Kritik äußern und die sich damit auskennen. Ich meine, der Daniel Berntsen ist ja auch Spieleautor. Ich bin jemand, der gern kritisiert.
Ja, das kann ich bestätigen.
Dementsprechend waren wir, glaube ich, eine ganz gute Runde. Also der Robert liebt ja Sportspiele und Rennspiele und sowas. Also ich glaube, wir waren eine richtig gute Runde, um das zu testen. Und ich glaube, obwohl
er... Aber testest du gar nicht so gerne Prototypen, habe ich mir sagen lassen.
Nö, mir ist meistens meine Zeit dafür ein bisschen zu...
Okay.
Schade, aber für Freunde teste ich gerne Prototypen. Und ich meine, ich habe ja beim letzten Mal, als ich bei Moritz war, einen Prototypen vom Daniel Berntsen getestet.
Und Kritik geäußert.
Ja.
Sehr gut.
Aber ich meine, das muss man ja auch. Es bringt ja nichts, den Autoren dann zu sagen...
Dein Spiel könnte was sein, aber dich als Person, du bist so scheiße. Was? Moment. Nein. Andersrum, ne?
Ach, er versucht wieder witzig zu sein.
Der Augenmerk liegt auf Versuchen.
Ja. Es hat Spaß gemacht und ich glaube, dass der Daniel das eher konstruktiv gesehen hat und sehr wahrscheinlich einiges davon... umsetzen wird. Für uns hat es dann bedeutet, denn wir haben Daniel dann mitgenommen am Montag, dass wir ihm ein paar Programmierspiele gezeigt haben.
Ja, das war der Programmiermontag. Wir haben quasi nur Programmierspiele gespielt am Montag. Aber man kann nicht zu Moritz Mehlheim gehen, habe ich mir gedacht, ohne nicht...
Nee, wir müssen erst noch die anderen Sachen. Wir haben noch die verlassene Bibliothek gespielt, das neue Exit von Moses.
Red weiter, dann kann ich meinen Satz beenden.
Nein. Nein. Also das war so ein bisschen, wir müssen da schon noch richtig drüber reden.
Ja, rede bitte.
Es war ein bisschen einfach, oder?
Fandst du? Also es ist ein zurücksetzbares Exit.
Also wir haben 32 Minuten gebraucht und hatten 10 Minuten Strafzeit, weil wir zwei Sachen falsch geguckt hatten, weil wir da, glaube ich, einfach zu schnell nach der Lösung geguckt haben.
Ich glaube, es waren überwiegend mittelschwere Rätsel und... einige waren aber auch richtig hart oder richtig unverständlich, eins von beiden. Also
das waren die Karten, wo es dann immer hieß, hier mach du?
Ja, das ist schön, man kann immer vier Sachen gleichzeitig rätseln und immer zwei Karten gehören dann zusammen, die man dann
genau,
lösen
kann. Genau, das ist für eine Gruppe eigentlich perfekt, weil jeder hat immer was zu tun gehabt. Ich habe irgendwie mir nie was aussuchen dürfen, ich habe irgendwelche immer Karten vor mich hingelegt bekommen, die gesagt haben, mach mal.
Ich habe delegiert. Man kann das schön machen. Man kann immer, und dann guckt man das, was leicht ist, nimmt man dann selber und kann dann gut dastehen. Also im Prinzip ist ja so ein Exit-Spiel nichts anderes als, wie kann man cool dastehen vor anderen.
Ah, okay. So habe ich das noch nie gesehen.
Eben, ich schon immer.
Ah, okay.
Deswegen löse ich auch keine Rätsel, die einfachen, dass ich den Pöbel machen.
Die einfachen Rätsel, genau. Ja.
Und die ganz schweren lasse ich dann die Martina machen. Und die noch schweren lasse ich den Moritz machen in Zukunft, weil der hat's drauf.
Ja, und danach haben wir noch, weil ich meine, das hättest du jetzt vergessen, das hast du am Anfang gespoilert, haben wir Pictures gespielt.
Ja, wir haben Pictures gespielt. Das ist ein Spiel, wo man ein Raster von Karten hat, von Bildkarten.
Achso, ja. Ich weiß gerade.
Ein Raster.
Mhm. 4x4.
4x4. 16. Habe ich ausgerechnet.
Boah, du könntest fast Mathe unterrichten mit dem Wissen.
Und dann kriegt man eine Karte, wo dann A3 draufsteht zum Beispiel.
Den zieht man sich.
Man kriegt einen kleinen Chipkarte, was auch immer, wo dann A3 draufsteht und dann muss man das Bild A3 darstellen. Und der Clou dabei ist, dass jeder am Tisch hat andere Dinge zum Darstellen.
Und zwar entweder zwei Schnürsenkel,
ein
die nicht gleich lang sind.
Ja.
Bauklötze.
Ein paar Stöcke mit Bauklötzen.
Nee, ein paar Stöcke und Kiesel. Dann Bauklötze.
Und
Karten. Karten mit
Begriffen.
Nee, das sind ja Zeichnungen, also Karten. Ein lachendes Gesicht oder sowas. Und Pixel.
Pixel Art, genau. Da hat man ein 3x3 Raster von quasi Würfel.
Und man hat von jeder Farbe nur drei, das ist total doof.
Ja, gut.
Ja, wenn man viel Wasser darstellen will, sind die drei blau.
Bei mir hat man meine Windmühle mit einem Flugzeug verwechselt, aber hey.
Das Flugzeug war viel deutlicher.
Nein, war es nicht. Ja. Keiner sieht das so.
Und wenn man das erklärt hat, ist es der gleiche Punktemechanismus wie bei Crazy Words. Man bekommt halt einen Punkt für jedes, was man selber richtig errät. Und man bekommt Punkte dafür, wie viele bei einem selbst das erraten.
Genau.
Und dann spielt man das 5 Runden lang, sodass jeder, also wenn man zu 5 spielt, sodass jeder einmal jedes Material zum Erklären hatte.
Pictures im PD-Verlag.
Ja. Ist super, hat mir total gut gefallen.
Ja.
Ich hatte ja mit Manu bei Insat Moin darüber schon gepodcastet und hatte mir das angeguckt und er hat auch gesagt, musst du unbedingt probieren. Manu habe ich jetzt probiert, ist super. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen und gehört auf jeden Fall auf unsere Kaufliste. Also das muss.
Wann ist denn das rausgekommen, das Spiel?
Zur Messe.
Ah, wäre das dann auch ein Kandidat für ein Spiel des Jahres?
Ja, ich glaube schon.
Bin ich mal gespannt.
Ja.
Das ist auf jeden Fall zugänglicher. Das wäre dann auch kein Kennerspiel des Jahres.
Nee, und jetzt darfst du deinen Satz vollenden.
Wenn man schon mal, ich fange nochmal an, weil die Zuhörer wissen das ja nicht. Wenn man mal beim Moritz Melem ist, dann habe ich es mir nicht nehmen lassen und mir gewünscht, dass er uns ein kleines One-Shot-Rollenspiel-Abenteuer mit uns spielt.
Ja, und Moritz hat sich gedacht, das zeige ich denen jetzt.
Ja, der wollte zuerst 1W6 Freunde mit uns spielen. Das ist ein TKKG, 3-Fragezeichen, ähnliches Rollenspiel. Da habe ich dann so gedacht, ich will aber klassische Fantasy haben.
Das andere wäre vielleicht einfacher gewesen und nicht so brutal.
Ja, und dann hat er gesagt, okay, es gibt wohl so ein kleines Lahm-Chroniken. Das ist so ein Retro-Projekt, so wie man Rollenspiele AD&D, D&D in der Übergangszeit so gespielt hat. Es sind auch ein geklontes System davon. Und dann haben wir das gespielt.
Das hat er selber geschrieben. Die Lahm-Chroniken sind von ihm.
Ja, genau. Und
wir haben sein Lieblingsabenteuer, glaube ich, gespielt.
Ja.
Die Festung des Bergkönigs.
Genau, die Festung des... Das war... er hatte sichtlich Freude dabei. Ja. Er hat immer gesagt, ach, das ist ja... Und dann hat er irgendwie gesagt, ach, das ist...
Und guck mal, was ich da geschrieben habe. Und den Text muss ich euch vorlesen.
Genau, der ist so schön. Und es war ein Massaker. Wir waren noch nicht mal in dem Labyrinth drin, in dem Dungeon drin. Und wir waren schon tot.
Ja.
Weil wir uns nicht geschickt angestellt haben. Ja. Und er hat genüsslich, als du erstmal gestorben bist, hat er dir deinen Charakterbogen weggenommen und weggeschmissen in einem dramatischen Akt. Es war,
er hat dir nicht zerrissen.
Nein, nein, weggeschmissen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt kommen eure Zwillingsgeschwister.
Weil wir sind dann alle, also ich bin nur als Erste gestorben, weil ich war eigentlich die Heilerin, die in der zweiten Reihe hätte stehen müssen, aber ich habe gedacht, ich bin Nahkämpferin, ich gehe nach vorne und greife mal an.
Ja, im D&D-Sinne sind Kleriker tatsächlich auch eigentlich gar nicht mal so schlechte Nahkämpfer, das Beste nach dem Kämpfer, nach den Kämpferklassen. Aber ja, ich war ein lustiger kleiner Halbling, habe mit dem Bogen fleißig geschossen. Ja. Und als der Zwillingsbruder kam, habe ich meinem toten alter Ego erstmal die Pfeile abgenommen. Dann habe ich doppelt so viele Pfeile gehabt. Hihi. Ja, und dann habe ich noch das Kettenhemd dem Robert verkauft, weil seins kaputt gegangen ist. Bin ich rausgegangen, habe das alte Kettenhemd abgebaut und ihm verkauft.
Das sind schon lustige Ideen gewesen, die du hattest.
Das meinte ich damit. Aber danke. Ich nehme das. Also, ja, weil Moritz hatte, es ist unglaublich, ihn als Spielleiter zu erleben. Das ist, war ein Fest.
Ja, ich sag ja nur die klassische Fallgrube. Da haben wir dann Daniel zum zweiten Mal verloren.
Zum zweiten Mal verloren.
Mich haben wir verloren, weil ich eigentlich hinterm Kämpfer stand und heilen wollte, aber dann haben die blöden Goblins.
Kobolde, glaube ich, waren es noch kleiner. Und die haben so gut geworfen. Und
die
so
haben Speere geworfen. Da haben die, glaube ich, nur auf die 19 und 20 oder so getroffen. Und Moritz hat einfach sehr hoch gewürfelt. Und dann machen die halt einen W6 Schaden. Und wir hatten alle nur so 5 oder 6 Leben. Und wenn der Moritz seine 6 würfelt, dann ist man halt direkt tot.
Ja. Sehr unverzeihliches System. Ja,
ja, war ganz schön hart.
Du kannst auch nur einen Zauber pro Tag sprechen. Das ist auf Level 1, Stufe 1. Niedergemäht. Ja. Vom Bergkönig.
Dem zweimal Mächtigen. Niedergemäht von Moritz Melem. Wer kann das von sich behaupten?
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Hat es dir tatsächlich Spaß gemacht?
Also ein bisschen weniger hart hätte ich schöner gefunden. Also wenn man irgendwie wenigstens nicht nach einem Würfelwurf schon tot ist.
Ja.
Also mit ein bisschen mehr.
Aber anscheinend nicht mit dem Moritz. Der hatte so viel Spaß daran. Ich glaube, der wollte auch gar nicht, dass wir das besiegen konnten.
Nee.
Wäre möglich gewesen, aber wir hätten zum Beispiel die Falle nicht übersehen sollen.
Wir hätten vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein
sollen. Wir hätten einfach den Schatz nehmen sollen, den der Robert sich komplett einmal mit seiner Stärke 18 eingesammelt hat.
Ich hab euch die ganze Zeit gesagt, wir gehen jetzt. Ich so, nein, wir wollen den Bergkönig haben.
Ja.
Naja.
Naja. Der Bergkönig hat uns dann gehabt.
Genau. Dann haben wir Robert und Daniel eingepackt und sind nach Köln.
Sind nach Köln. So war das.
Haben dem Moritz gedankt. Daniel ist zwischendrin schon nach Hause gegangen.
Der andere Daniel?
Der andere Daniel.
Genau. Und den Capri haben wir mit nach Hause genommen. Und dann haben wir am nächsten Tag, glaube ich.
Genau.
Er hat wieder was gespielt und
Programmierspiele. Naja, es war ja auch irgendwie 23:30, als wir hier angekommen sind.
Programmierspiele. Denn ein Programmierspielautor braucht Erfahrung in Programmierspiele.
Du hast gesagt, dass das total gemein war, als ich auf Twitter geschrieben habe, Programmierspiel-Workshop.
Ja, ist auch total gemein. Aber wenn ich das sage, ist lustig.
Ja, ich war halt überrascht, dass er zum Beispiel, er hat noch nie Mech vs. Minions gespielt.
Ja gut, das ist jetzt nicht überraschend, weil das
nein,
ist,
aber das, es ist...
Mech vs. Minions ist so ein seltsames Spiel.
Aber ich finde das so toll als Programmierspiel.
Ja, es ist großartig. Wir haben eine Folge darüber gemacht, das ist eins der rundesten Spiele überhaupt. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis eins der besten Spiele überhaupt. Aber es hat einen ganz komischen Spot. Ne? Das ist immer so, das läuft so mit, es gibt nur... Die Firma, die das gemacht hat, hat nur dieses eine Spiel gemacht, weil die ja eigentlich League of Legends machen. Und das ist in einem ganz komischen Punkt, aber es ist unglaublich gut. Und ich kann es jedem empfehlen, Mech vs. Minions.
Ja, hat auch Daniel richtig gut gefallen.
Ja, natürlich.
Also wir haben dann, wir spielen dann nicht mehr das Tutorial, sondern spielen dann schon die erste Mission und erklären dann sozusagen ein bisschen was.
Mit einem Typen wie dem Daniel kann man das auch locker machen.
Genau, und hatten viel Spaß mit unseren Mechs. Haben es dann auch wirklich noch ganz knapp geschafft, auch wenn die Bombe geschoben und nicht gezogen wurde.
Mhm. Kann man auch schieben.
War anstrengend?
Anstrengend?
Ja, es war ganz schön knapp. Es war dann das hinzukriegen noch, war dann schon einiges an Planungsarbeit.
Du meinst dramatisch, das nennt sich dramatisch.
Ah, okay, es war dramatisch.
Es war dramatisch.
Aber es war cool.
Ja.
Und da ich ja immer weiter einlade, war klar, dass der Ablagestapel Dirk noch kommt.
War klar.
Ja, der hatte dann geschrieben, dass er jetzt losfährt. Mhm. Und dann haben wir nur noch Würfeland, also haben wir was Kleines gespielt und ein kleines Programmierspiel ist uns nicht eingefallen, deswegen haben wir Würfeland gespielt. Was ausnahmsweise nichts mit Programmieren zu tun
hat. Also die Lücke ist da für ein kleines Programmierspiel.
Ja.
Dann bin ich gespannt.
Also mir fällt auf jeden Fall keins ein.
Okay, dann haben wir auch weitergemacht mit keinem Programmierspiel.
Ja.
Denn der Ablagestapel, der Dirk, hat...
Dig Your Way Out.
Dig Your Way Out mitgebracht. Und Dig Your Way Out...
Kanntest du das vorher?
Nein, also ich kannte das nicht. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm.
Ich auch null.
Der Robert hat das auch wohl gebackt und auf dem Schirm.
Okay.
Und man bricht aus dem Gefängnis aus. Und zwar nicht kooperativ, sondern gegeneinander. Und man kann sich verprügeln und man kann Löffel klauen. Und
ja, mit der Björn Kram. War direkt ganz böse zu mir, dann war ich auch böse zu ihm.
Nein, du hast mich in eine Einzelhaft gesteckt mit einer Karte.
Ja.
Und dann habe ich erstmal aus der Einzelhaft heraus, man hat so Handkarten, die quasi den Fortschritt sind. Und dann habe ich all meine Handkarten abgespielt und die anderen haben alle neue Handkarten gesucht. Die hatten also die Hände voll und dann habe ich die Karte gespielt, die sagt, Aufstand, nehme alle Karten, mische sie und verteile sie neu und jeder kriegt einen Fang mit dir an. So ich am Ende dann drei Karten hatte und alle anderen Karten neu verteilt waren, die es so gab.
Das war für mich übrigens auch gut. Ich hatte auch eine Karte mehr als vorher.
Das ist so schön für dich. Und ich wollte dir auch nichts. Und naja. Die Umsetzung ist erstaunlich thematisch und erstaunlich cool. Ja. Das ist wirklich eine gute Umsetzung von einem Gefängnis-Ausbrechspiel. Klar gibt's, man kann sich einer Gang anschließen, man kann.
Meine Gang hat mir überhaupt nichts gebracht.
Ja, ich habe gesehen, dass ich hätte mich eigentlich einer anderen Gang anschließen können auch. Aber ich habe das nicht auf dem Schirm. Also ich hab das
und in der letzten Runde hat keiner der Jungs sich getraut, was gegen mich zu machen.
Es konnte keiner was machen, weil du warst so gut.
Ich hatte Messer.
Ja, ich hatte auch Messer. Ich hatte gar nicht Arsch.
Ich hatte mehr Messer als du.
Ich hatte den Arsch voll Messer. Nee, ich hatte... Ja, du hattest dein Messer, aber ich hatte mich vorher mit Dirk schon eine Prügelei geliefert. Der wollte, ich glaube, der hat sogar angefangen. Und ich hatte halt einfach auch den Typen, der sagt, ich habe Messer. Wenn ich den ausspiele, habe ich zwei Messer extra bekommen und dann, man muss halt so lange, Kampfmechanismus ist ganz einfach, du musst einfach, der Angreifer muss eine Messerkarte spielen oder eine Waffenkarte und dann muss der Verteidiger eine spielen, wer zuletzt keinen mehr spielen kann, hat verloren und dann darf sich der andere eine Karte haben.
Genau, und man hat halt gewonnen, wenn der Fluchttunnel so und so lang ist, man hat halt spezielle Sachen, mit denen man graben kann, dann kann man in die eigene Zelle gehen und dort ist eine der Aktionen, dass man graben kann. Das bedeutet, dass man seine Karte, das ist halt eine Schaufel oder war das eine Hacke?
Ja, eine Schaufel und ein Löffel.
Aus der oder Löffel, ne, die kann man dann ablegen und dann gelten die sozusagen als Fluchttunnel.
Genau.
Und der Erste, der 9 Punkte oder so, 10 Punkte hatte, hat dann gewonnen.
Mhm. Aber das Coole ist auch, ist sehr thematisch, weil man kann zu mir hingehen und sagen, Tuco, hast du eine Schaufel? weil man weiß, er hat gerade eine Schaufel gesucht. Und dann kann der andere wahrheitsgemäß sagen, ja, hier ist sie. Oder er sagt, nö.
Kämpfen wir drum.
Und dann muss man gekämpft werden. Und dann muss der einen Angreifer ein Messer spielen. Wenn er dann das Pfad hat, der Letzte, der kann, habe ich ja gerade erklärt, der muss dann den Gegenstand abgeben, den Gefragten. Oder, wenn der Verteidiger gewinnt, dann darf der sich einen Gegenstand nehmen.
Und ihr hättet mir was klauen müssen, damit ich nicht gewinne.
Ja, aber es kam keiner mehr an dich ran von den. Also es war das die letzten. Es war klar, dass wir das nicht mehr schaffen würden. Und weil die Aktionen sind auch nur begrenzt. Man kann sich freiwillig nur eine Bewegung machen und dann überall hingehen. Oder man muss würfeln, wo man hingehen kann. Dann hat man mehrere Sachen zur Auswahl. Und
hat dann noch eine Aktion.
Und hat dann noch eine Aktion und man hätte das machen müssen und dann richtig würfeln müssen und dann nicht noch angreifen müssen. Und ich hatte kein Messer und es war. Du bist geflohen. Als Erste. Und dann wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt und wir anderen mussten drinbleiben. So ist das nämlich, dass nur einer gewinnen kann und nicht alle den gleichen Tunnel benutzen können. Man kann es wohl auch in Teams spielen, was ich interessant finde, weil ich finde immer noch, es gibt viel zu wenig Teamspiele. Sowas wie Captain Sona, sowas wie Winter der Totenkampf der Kolonien gibt es für große Gruppen und so
Word
weiter.
Slam?
Ja, das ist aber das sind Partyspiele. Ich meine jetzt ein ernsthaftes Spiel, was man in Teams gegeneinander spielen kann. So wie das Captain Sona.
Captain Sona ist kein Partyspiel.
Nein, das ist viel zu
alt. Also ernsthaft? Also
ist Captain Sona ein Partyspiel? Was meint ihr? Schreibt uns doch.
Aber Community ein ernsthaftes Spiel? Also.
Ja, kennt ihr ernsthafte Teamspiele? Also nicht, die nicht Partyspiele sind? Ich würde mich echt freuen, mehr von solchen Spielen zu sehen und zu haben. Sonst muss ich doch selber machen.
Und das wollen wir doch alle. Ja. Und dann haben wir Root auf den Tisch gebracht.
Root und wir haben dem lieben Capri natürlich die Vögel gegeben, weil die haben einen Programmiermechanismus zum Spielen. Hat ihm auch gut gefallen. Kam noch nicht. Ja, es ist auch Root ist auch super schwierig. Man muss super lange erklären, weil man alle Fraktionen erklären muss, gerade in Erstpartien. Wir haben zu fünf gespielt, ne?
Nee, zu viert.
Zu viert, der Robert war auch noch nicht da.
Ja.
Ja.
Wir haben zu viert gespielt und ich glaube auch, dass die, dass man die Vögel und die Katzen wirklich den Neulingen geben sollte.
Ja,
die Vögel. Also das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Dirk mit den Katzen und der Daniel mit den Vögeln auch ganz gut zurechtgekommen sind. Das Gefühl hatten, dass sie auch richtig spielen konnten. Ich habe die Waldland-Allianz zum ersten Mal gespielt und du die Flussvolk-Kompanie.
Ja, und ich habe irgendwas übersehen, dass ich immer Karten abgegeben habe, die ich hätte behalten können. Also ich habe mein Geld ausgegeben, also mehr als ich musste, deswegen war ich ein bisschen abgeschlagen, aber ist okay. Ja, ja die Flussvolk-Kompanie.
Und ich muss halt sagen, die Waldland-Allianz erscheint mir schon sehr, sehr stark.
Die ist auch stark. Außer man hat einen Echsenkult-Spieler am Tisch, der die Echsenkult spielen kann. Und dann immer dein Hauptgebäude austauschen kann, wenn das richtig macht. Was man dann eigentlich kann, weil, es wird jetzt zu weit führen, auf die Mechaniken einzugehen.
Außerdem werden wir ja eh irgendwann eine Root-Folge machen, aber wir machen natürlich nicht die Cole World, wir sind ja nicht der Cole Worley Podcast, der nur noch Cole Worley Spiele macht.
Genau.
Deswegen müssen wir nach Pax Pamir dauert es jetzt auch ein bisschen, bis wir mehr Root gespielt
haben. Deswegen haben wir auch heute einen Wilde-Podcast von Andreas Wilde.
Und dann kam der Robert, wir haben gegessen und dann wurde Space Alert gespielt.
Space Alert. Und weil ich letztes Mal als Captain so versagt habe, habe ich mich gar nicht mehr getraut, Captain zu sein, war Radio Operative, weil der Robert wollte das auch nicht mehr machen. Dafür hat der Robert liest hervorragend die Regelbücher. Also von allen Leuten, die ich so kenne, die Flavortext und sowas vorlesen und Regelbücher, ist der Robert mein Lieblingsvorleser. Und bei Space Alert muss man die Anleitung mitlesen, weil das ist alles andere ist Kappes.
Und am Anfang haben wir es ganz gut geschafft und dann wurde es nachher irgendwie so schwer und dann warst du auch weg bei der dritten Mission. Da hat Robert ganz tapfer alles vorgelesen und wir haben da alle schon gesessen und gesagt, und haben dann entschieden, dass wir es nicht spielen.
Ja,
die dritte. Aber er hat die ganze Mission vorgelesen und dann haben wir gesagt, keine Ahnung wie und nö, keine Lust mehr.
Also als die inneren Bedrohungen vorkamen, ab da haben wir ja dann...
Ja, ich war auch, also ich muss auch sagen, der Robert hat dann ja alles vorgelesen und ich habe dann irgendwann meine Mitspieler gefragt, wisst ihr noch, was wir machen können alles? Und als dann alle sagten, nö, haben wir gesagt, nee, dann lassen wir es.
Ja.
Also ich habe gar keinen Durchblick mehr gehabt, muss ich sagen.
Aber irgendwann will ich trotzdem nochmal die Erweiterung.
Ja.
Also mit der Erweiterung kann man halt nochmal sich eine Kampagne spielen und sich verbessern und einzelne Karten dann auch noch verbessern und so. Das ist... Da wäre ich schon mal interessiert nochmal dran.
Und dann kam Crazy Words wieder auf den Tisch. Super. Ist einfach ein wunderschöner Absacker.
Ja. Die Hausregeln kannte der Ablagestapel Dirk noch nicht.
Nee, aber er hat sehr viel Spaß nachher dran gehabt. Also er hat es dann schon ganz gerne auch genutzt.
Ja.
Am Anfang hat er noch sogar gesagt, ja.
Ich muss ja erstmal gucken, wie die dir so ticken.
Ja.
Ja, nee.
Der hat ja auch mit dem Robert gewonnen, glaube ich, zusammen.
Man kann da gewinnen? Kann da Punkte zählen? Ach, wie schön.
Ja. Man muss da, also das ist kein Spiel, wo es, glaube ich, wirklich um Punkte zählen geht. Aber wenn man gar keine Punkte zählt, bemüht man sich ja auch nicht so richtig, dass die anderen das Wort auch.
Das stimmt.
Auch entdecken. Deswegen ist, also Konzept spiele ich wirklich ohne Punkte und Just One spiele ich auch ohne die Punkteregeln. Aber bei Crazy Words habe ich die Punkte doch lieber dabei, auch wenn es nachher egal ist, wer gewonnen hat oder nicht. Ein
Spiel, was sich selbst genug ist. Wie schön.
Ja. Und dann hatten wir Ruhe.
Ruhe.
Alle waren weg.
Wir haben fertig, war schon leer.
Alle waren weg. Und was haben wir gemacht? Wir haben Root gespielt.
Am gleichen Abend?
Nein.
Ja, wir haben zu zweit gegen...
Wir haben einen Tag Pause gemacht im Spiel nach dem ganzen Karnevalsspielen.
Genau, wir haben...
Also ihr müsst euch überlegen, wir haben halt wirklich von Freitag bis Rosenmontag durchgespielt.
Mhm.
Mit dem Robert.
Und dann haben wir nochmal Root gespielt und gegen die mechanischen Markise, also gegen die Katzen, die vom... als Bot gesteuert wurden.
Ja, und zwar Echsen- und Waldland-Allianz, ja. Oder?
Wir haben nicht gewonnen.
Doch, wir haben gewonnen.
Ja, haben wir gefuscht. Es erschien mir sehr hart.
Du hast eine Regel ausgesetzt. Ja, und zwar, dass die Katze einen Punkt am Anfang pro Spieler bekommt.
Ja, das war auch ein Punkt mehr auf jeden Fall. Aber das war echt hart. Und sie hätte rekrutieren können, egal ob sie kontrolliert. Und das wäre auch hart gewesen. Das haben wir dann ab der Mitte gemacht, ne?
Ja. Aber ich finde das gar nicht schlecht, das zu spielen, um die Fraktionen kennenzulernen.
Das stimmt.
Also da ist mir das auch gerade egal, ob wir jetzt gegen die Katze gewonnen oder was wir da nicht gemacht haben oder so, weil mir ging es gar nicht um die Punkte. Wir haben dadurch aber, glaube ich, sehr gut die beiden Fraktionen auf jeden Fall. Also
kennengelernt.
Also die Waldland-Allianz spiele ich jetzt im Schlaf.
Das ist gut, dass du eine Fraktion richtig kennst. Dann, das ist genau wie bei Elisabeth, das Spiel wächst damit, dass man seine Fraktion gut spielen kann.
Ja, und dann haben wir ausprobiert. Ja, Björn hatte Geburtstagswochenende und durfte entscheiden und hat dann freitags entschieden, Root zu spielen zu fünft.
Ja.
Mit drei Neulingen mit der Freitagsrunde.
Ja.
Und sie haben es auch ganz gerne gespielt.
Aber es war anstrengend für
die. Aber es war unheimlich.
Fünf Leuten war die Downtime doch recht hoch.
Ja, vor allem mit drei Neulingen. Also man muss einfach sagen, du hast das richtig gut erklärt, aber du hast halt trotzdem eine Stunde gebraucht zum Erklären.
Okay, ich bin raus. Ich habe gerade das Kompliment bekommen, dass ich das gut erklärt habe. Ja, ich fand auch, dass ich das gut erklärt habe, aber das aus deinem Mund zu hören, ist jetzt...
Ja.
Ich kann mich zur Ruhe setzen.
Doch, du hast das Spiel wirklich gut erklärt, aber es ist halt eine Stunde.
Eine Stunde Erklärung für Neulinge, ja.
Für Neulinge. Und dann muss man halt auch sagen, was ich beim nächsten Mal nicht mehr machen würde, wäre das Freiwählen der Völker.
Ja.
Weil das hat nicht so gut geklappt und man muss sagen, zu fünft ist der Plan halt richtig voll, sodass es halt für zwei Spieler war es richtig frustrierend. Ne? Also der Vogelspieler hat irgendwie das Gefühl gehabt, nicht richtig sein Zeugs machen zu können, weil immer wenn er irgendwie gedacht hat, hier programmiere ich jetzt so lang.
Aber eigentlich ist ein volles Board für den Vogelspieler nicht schlecht, weil dann kann er immer kämpfen.
Ich habe ja auch gesagt, dass Gefühl hatte.
Ja, ne, und für den wäre aber die Katzen besser gewesen. Der Fabian ist ein Katzenspieler.
Und die Echsen haben halt...
Die sind super kompliziert. Ich glaube, das sind mit einer der kompliziertesten Völker. Da muss man auch nicht zum Anfänger
und,
dann gehen.
Ja, und leider hatte der Michi auch als Anfänger sich dann die Waldland-Allianz ausgesucht. Fand er am spannendsten. Den habe ich halt komplett gecoacht fast.
Ja.
Und
du hattest?
Ich habe dann die Katzen gespielt, weil die dann übrig. Wir haben dann Katzen und du hast Flussvolk gespielt.
Wer hat gewonnen?
Die Waldallianz.
Okay.
Also Michi und ich.
Ich habe die Flussvolk-Kompanie nie richtig gespielt, war aber auch, ging so. Die sind anscheinend nicht so stark. Oder ich spiele schlecht.
Vielleicht spiele ich die beim nächsten Mal. Dann probieren wir das mal aus.
Das wäre sehr demütigend, wenn die dann richtig gut wären.
Ja, also es ist halt schwierig, wenn keiner deine Karten kauft. Ne?
Ja.
Das ist halt einfach so.
Ja, aber es ist tatsächlich auch schwierig. Wenn du einmal die Karten gekauft hast, dann hast du halt ein Zahlungsmittel drin, was richtig wertvoll ist.
Ja, also
das ist schon gut.
Was wir jetzt danach, also wir werden irgendwann ja noch eine Root-Folge machen, was wir auf keinen Fall mehr empfehlen würden, wäre eine Fünferrunde mit mehr als einem Neuling.
Ja, also, wahrscheinlich nicht. Und dann müsste man aber auch nochmal hart gucken, ob man dann nicht tatsächlich, aber die haben die jetzt rausgelassen, weil die sich ganz so anders spielen, die in den Vagabunden, weil am Anfang achtet einfach keiner auf den und dann kann er mit dem Sieg leicht davonlaufen in der Anfängerrunde. Aber was wir dann halt, dann würde ich mit zwei Vagabunden spielen.
Ja, das ist ja, empfohlen, den mit zwei Vagabunden zu spielen. Das müssen wir uns dann angucken, aber dafür müssen die Leute es kennen. Man wird jetzt sehen, ob sich die Freitagsrunde nochmal dazu bringen lässt, es auf den Tisch zu bringen. Da werden wir sehen, wie abgeschreckt sie sind.
Wie viele sind wir heute?
Wir sind heute zu fünft.
Ja. Wir werden sehen.
Ja, und dann haben wir zum Entspannen. Also man sieht es daran, wie angestrengt die Leute von Root waren, dass Crazy Words zu heftig war zum Entspannen, sondern es wurde dann Lama gewählt.
Ja, Lama, mittlerweile hat sich ja so zu meinem Lieblingsabsacker, wo du gar nicht bei denken musst und dich trotzdem ein bisschen ärgern kannst.
Genau.
Und wenn was gut läuft, dann kannst du auch sagen, wow, guck mal, was für ein toller Stratege ich bin.
Danach haben wir noch ein bisschen krasse Kacke gespielt.
Ja.
Also damit haben wir dann so, ich weiß, du magst es überhaupt nicht. Na, aber es wird langsam,
nicht,
oder?
Ich mag es nicht überhaupt nicht, das habe ich nicht gesagt, aber es ist, kann man andere Dinge machen.
Ja.
Ich verwirre dann ganz gerne mal.
Ja, und an den Samstag haben wir nicht gespielt und sonntags haben wir dann mit den Kids, ich war irgendwie ständig in der Küche, Lama gespielt, Can't Stop.
Das ist auch ein schöner Name für ein Spiel, ich bin ständig in der Küche, das schreibe ich mir auf.
Ich bin ja eher so der Kochspieltyp.
Kochspieltyp.
Lama, Can't Stop.
Ja. Lama kenne ich, ja, Can't Stop.
Habt ihr nicht noch irgendwas gespielt, während ich dann...
Nö, ich glaube, das war... Haben wir uns dann ausklingen lassen.
Ja, Waffeln.
Waffeln.
Es gab Waffeln.
Ja, und ja. So ist das dann auch.
Ja, und was musste ich dann sonntags abends noch spielen?
Ah, Magic.
Magic.
Und zwar Commander.
Hm. Ja,
wird noch ein langer Weg, bis die Martina da Magic mal gut findet.
Also ich habe mir das Deck eigentlich nach den Farben der Höhlen aussuchen wollen, durfte ich aber nicht.
Ja, ist ja Blödsinn. Das ist so, als wenn man bei Root sich die Leute selber... hast du gerade selber kritisiert.
Ja,
aber... Außerdem ist Commander ein Multiplayer-Format, immer noch.
Ja.
Ja, und wenn dir das nicht gefällt, kein Problem, wir haben auch noch Vampire.
Also ganz kurz, ich muss ja irgendwann diese Magic-Folge machen.
Mhm. Dann musst du mal ein bisschen mehr spielen. Bis
das war jetzt mein drittes Magic-Spiel. Zweimal, ich sag jetzt normal, ist bestimmt die falsche Begrifflichkeit, und einmal Commander. Also wenn ich mir jetzt die Decks auch noch zusammenstellen müsste, wäre es ja nochmal was anderes. So kriege ich ja immer von den Leuten, mit denen ich spiele, Decks zusammengestellt.
Ich stelle dir auch eins zusammen nach deinen Wünschen.
Ich habe ja keine Ahnung, wie meine Wünsche sind. Was ich schlimm fand, also oder was ich einfach als unheimlich anstrengend empfinde, als jemand, der Magic nicht spielt, wenn ich spielen soll, muss ich eigentlich jede Karte, die in meinem Deck ist, kennen. Mhm. Und zwar eigentlich auch vorher kennen, weil ich mich, weil ich auch ein bisschen darauf hinspiele.
Natürlich.
Das heißt jetzt...
also grundsätzlich kennt man ja sein Deck zumindest schon mal. Dann guckt man sich das vorher an.
Ja, aber
und
das...
wenn du dich ein bisschen mehr mit Magic befasst, dann weißt du die Grundkonzepte. Du weißt, was eine starke Angriffskreatur ist und was eher eine Utility-Kreatur ist und so weiter. Also... es gibt so Grundarten, du weißt nicht genau, jede Karte kennst du nicht, aber du weißt, was kommen kann. Du weißt, dass ein Zerstörer, ein Monster-Effekt in Schwarz öfters kommt als in anderen Farben. Also das kriegst du langsam mit. Du kennst nicht genau jeden Zerstöreffekt, den in Schwarz spielen kann, aber grundsätzlich weißt du das irgendwann. Das sind so Sachen.
Ich habe halt einfach das Gefühl, dass ich total viel investieren muss, und zwar mehr als eine Stunde Regelerklärung bei Root, um dieses Spiel wirklich gut zu spielen zu können.
Mit du hast doch gewonnen.
Mit dem Wissen, warum ich gewinne. Das ist die zweite Sache, die ich sagen wollte. Ich habe gewonnen. Und ich habe deutlich gewonnen. Und das ist total doof. Also ich finde das echt doof, wenn ich habe dann halt irgendeine Kombi auf der Hand gehabt, womit ich immer 12 Schaden gemacht habe und bei mir 12 Schaden geheilt habe.
Ja. Sie hat ein Feather-Deck gespielt. Ein Commander Feather Deck.
Keine Ahnung, was ich gespielt habe.
Das ist schon so drauf ausgelegt, dass das, und es lief gut, das Deck. Und am Anfang lief es bei mir eigentlich besser, aber ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Insofern, ja, wahrscheinlich hätte ich ernsthafter gespielt, aber du sollst das ja nochmal spielen.
Das ist das Letzte, was man mit mir machen sollte, wenn man mit mir spielen möchte. Aber ja.
Aber dann wäre das Spiel zu schnell umgesetzt, also es auch nicht kennengelernt. Und da ich wusste, dass du nur einmal spielst, na lieber so, dass du was also vom Spiel
siehst. Also es wird eine Never-Ending-Story werden. Ich werde mich immer mal wieder dazu breitschlagen lassen, Magic zu spielen. Ich bin gespannt, ob es mir irgendwann gefällt. Nein, es gefällt mir nicht.
Nein, immer wir müssen das in der größeren Runde spielen. Das ist Commander, das muss man mit 4 Leuten spielen.
Aber dann dauert das ja noch länger. Also, ich werde es ausprobieren, ich werde es immer weiter mal gucken. Mal gucken,
könnt ob ihr mir helfen? Könnt
ob
ihr
der Martina, gelbe Bär es irgendwann schafft, dass mir Magic gefällt.
Warum sollte Martina weiterhin Magic und vor allen Dingen Commander spielen und vor allen Dingen im Multiplayer? Bitte schickt ihr irgendwas. Schickt mir irgendwas. Schickt mir Argumente.
Ich bin dann nach der Magic-Runde am nächsten Tag erstmal in die Mosel geflohen. Hat der Herr der Träume im Gepäck, weil dort ja die... ich war bei meiner besten Freundin, wo ich ja mit den beiden Jungs die erste Herr der Träume-Kampagne komplett gespielt habe. Und es war voll süß, denn sie kam nach Hause und ich bin erst umarmt worden. Dann kam direkt die erste Frage, hast du Herr der Träume dabei? Ich hatte es dabei, wir haben 2,5 Stunden Herr der Träume gespielt, obwohl sie ja die komplette Kampagne schon gespielt hatten. Und wir sind zum allerersten Mal auf den Zug gekommen.
Ihr habt es drauf angelegt.
Wir haben es drauf angelegt und sind wirklich auf den Zug gekommen. Es war spannend, es war schön und es war super. Würfelland haben wir gespielt und ganz viel Sofjet Kitchen.
Ja.
Und das ist doch jetzt die super Überleitung, oder?
Echt? Was ist denn unser Spiel heute? Ich habe nicht aufgepasst.
Sofjet Kitchen.
Ah, weiter nach der... Nee, wir haben gar keine Werbung. Gut. Und damit kommen wir zu den ellenlangen Erklärungen über unser heutiges Spiel, wie die Martina das immer macht. Aber diesmal geht's schnell, denn wir haben Sofjet Kitchen Unleashed. Ein nettes kleines Spiel mit einem ganz besonderen Stil. Das reibt sich. Von 2019 mit einer Kickstarter-Geschichte davor.
Genau, und zwar hat der Andreas Wilde und Hyper Games haben das rausgebracht. Und das gab's vorher schon, ne, mit Sofjet Kitchen, und Sofjet Kitchen Unleashed ist dann die Verbesserung. Und die haben halt einen Kickstarter im Juli 2019 gemacht mit 15.000 Euro. Und damit konnten sie dann die Ausgabe drucken, sodass wir dann auch die Möglichkeit hatten, auf der Spiel 19 an das Spiel zu kommen.
Und darauf aufmerksam zu werden, so wie andere auch, was durchaus gerechtfertigt ist.
Genau.
Würden wir es ja hier nicht vorstellen, seien wir mal ehrlich. Wir stellen hier eigentlich nur Spiele vor als Hauptfeature, die wir auch wirklich mögen und empfehlen können.
Genau. Die Story des Spiels ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn wir es mal so ausdrücken wollen.
Wenn man sich die Story dann durchliest, was du ja anscheinend nicht so oft machst.
Nein, aber ich meine, wenn ich das Spiel erkläre, erkläre ich natürlich schon immer, worum es geht in dem Moment. Ne? Und das ist halt so, dass wir als Kochteam für die sowjetischen Soldaten zum Ende des Zweiten Weltkriegs kochen sollen. Ne? Und das ist halt alles nicht mehr so zur Verfügung, mit dem man eigentlich kocht. Und so kocht man hier mit ganz, ganz eigenartigen Zutaten und benutzt alles, was einem irgendwie in die Finger kommt. Hauptsache die Farbe stimmt.
Genau, denn die sind nicht sehr anspruchsvoll, offensichtlich. Denn es, wie du gerade sagtest, es muss nur die Farbe stimmen. Und deswegen haben wir ein Gericht aus 2-3 Komponenten, das wir zubereiten müssen. Und wenn wir dann eine Wurst haben, hat die eine bestimmte Farbe. Und das einzige Ziel, was wir haben, ist, diese Wurst in der richtigen Farbe zu servieren, damit die das nicht zurückgehen lassen. Weil wenn ich sage, eine Wurst muss lila sein, dann
sollte sie lila sein.
Eine lila Wurst.
Das ist natürlich, dass Sofjet Kitchen ein Hybridspiel ist. Ne? Also das jetzt nur als Brettspiel hinzubekommen, wäre vielleicht ein bisschen schwierig, weil da müsste man sich selbst irgendwie mit Farbmischen perfekt auskennen. So gibt es eine App dazu, die kann man sich kostenlos runterladen.
Die hilft dann aber nicht dabei, sich mit Farben komplett auszukennen.
Nein, die hilft einem aber, das richtig hinzumischen. Weil ich meine, wüsstest du immer, was da so bei rauskommt, wenn wir unsere Komponenten zusammenmischen?
Nein, deswegen würde es auch nur als App-Spiel funktionieren. Man braucht dafür ein handelsübliches, aktuelles Smartphone mit einer Frontkamera.
Genau. Und dann kann man sich die kostenlose App runterladen und das Coole ist, da ist ein Tutorial drin, sodass man fast ohne sich die Regeln vorher durchzulesen das Spiel spielen kann.
Wenn man das Tutorial nicht skippt.
Ja, ich hatte jetzt noch eine Regelfrage und dabei hat mir der Autor dann einen Screenshot geschickt, wo er mich dann damit auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich das im Tutorial hätte sehen können.
Oder in der Spielanleitung. Die kann man auch lesen. Haben wir ja auch jetzt nicht sofort gemacht.
Nee, haben wir dann jetzt mal gemacht.
Es ist für 1 bis 6 Spieler und dauert 25 Minuten.
Ja, nee, so lang.
Laut Angabe.
So lang, wie man spielen will.
Oder so lang, wie man spielen will. Und hier steht 25 Minuten drauf.
Ja, aber man spielt es ja oft irgendwie länger und ich glaube, also nicht jede Mission dauert 25 Minuten.
Ja, ich meine, es ist immer, die Angaben, es müssen halt irgendwelche Angaben drauf gedruckt sein, sonst meckern die Leute, wenn keine drauf sind, ne?
Genau. Und das Interessante ist halt hier auch wieder die App, die dann sozusagen dann auch alles anders irgendwie auswählt, Karten angibt, wie viele Karten man ziehen muss und so weiter. Je nachdem, wie viele Mitspieler da sind. Denn was ist in dem Spiel drin? Also wir haben die App, aber die App macht ja nicht das Spiel aus, sondern wir haben Karten und wir haben sehr schön illustrierte Karten mit den verschiedenen Zutaten, die wir zur Verfügung haben. 55 davon sind im Basisspiel und den Rest kann man dann in so einem Kampagnenmodus freischalten. Das sind nochmal 3x13 Karten und einmal 10 Karten.
Du hast gezählt. Hast du eben wirklich da gesessen und die Karten einzeln durchgezählt?
Nein, das sieht man auf der Kickstarter-Kampagne.
Ah, okay.
Dann kann man sich das angucken.
Das sind also deine Vorbereitungen. Anstatt das hier Hand zu zählen, ob das auch stimmt auf der Seite, guckst du einfach auf der Kickstarter-Seite. Okay.
Ja.
Wir verlassen uns mal auf deine Recherchearbeit. Denn es ist besonders wichtig, genau zu wissen, welche...
Ja, aber dass man einfach grob weiß, wie viele Karten so drin sind. Das sind ein Tick über 100 Karten.
Die Karten werden nicht wirklich komplexer. Ein paar Sondersachen kommen da noch dazu, aber im Grunde bleibt das auf einem leichten Niveau. Man kann sie auch wieder zurücksortieren, wenn man nicht will, denn die sind beschriftet.
Genau, wir machen das aber nicht. Also wir haben das jetzt ja viel dann auch immer wieder mit neuen Gruppen gestartet und wir lassen aber die freigespielten Karten drin. Da muss man halt manchmal vielleicht ein bisschen mehr erklären, ne, oder sagen, hier, da musst du drauf aufpassen und so, weil das halt am Anfang nicht dabei ist.
Die App meckert auch nicht, wenn man eine Karte da benutzt, wo man sie eigentlich noch nicht freigeschaltet hätte, glaube ich.
Nee, meckert sie auch nicht.
Nee.
Also, das geht. In der App hat man halt, wie wir schon gesagt haben, das Tutorial. Dann gibt es da so bildlichen Fleischwolf, in dem man die Zutaten wirft.
Wie macht man das Werfen?
Indem man die Karten scannt. Die haben hinten einen QR-Code.
Genau, auf der Rückseite der Karte. Die Karten darf man sich nicht zeigen, aber auf der Rückseite ist ein QR-Code drauf. Wenn man den lesen könnte, dann könnte man genau wissen, welche Karte das ist, oder?
Ja, sehr wahrscheinlich schon. Jede Karte hat auch einen extra QR-Code.
Aber wenn ich auf so einen QR-Code gucke, dann kann ich auch nicht die Webseite, zu der die mich hinführt.
Nein, du kannst das nicht. Das macht die Frontkamera.
Das macht die Kamera. Und die sagt auch nur, welche Farbe das genau ist. Denn wir haben nicht einfach Rot, Grün, Blau, Gelb, sondern das ganze Farbspektrum quasi zur Verfügung.
Ja, in der App gibt es dann halt auch noch den Story-Mode, ne, den ich eigentlich am liebsten spiele. Da spielen wir uns durch verschiedene Orte durch, kriegen verschiedene Missionen. Wir haben 5 Kapitel, bis zu 22 Missionen kann man spielen. Wir sind noch nicht durch, muss man da einfach mal sagen. Liegt aber auch daran, dass wir das sehr viel mit neuen Gruppen spielen und immer wieder vorne anfangen. Und es gibt dann noch einen Challenge-Modus, der verschiedene Modi einfach hat, also 3 verschiedene. Und das kann man auch machen. Ich muss aber sagen, ich spiele lieber den Story-Mode.
Ich habe mich da noch nicht festgelegt. Ich mag beides gern.
Ja, so, wie wird denn gespielt? Also wir haben ja schon ein bisschen was verraten. Das Erste, was wichtig ist, wir dürfen unsere Kunden nicht umbringen. Und die zweite Aufgabe, die wir haben, ist halt das bestellte Essen so abzuliefern, so ähnlich wie möglich abzuliefern, wie es bestellt ist.
Je nach Mission, einige sind kritischer und einige sind weniger kritisch. Da muss dann die Farbübereinstimmung zwischen 30 und 80% teilweise sein.
60% einmal, glaube ich, bisher als höchstes. Echt? Ja.
Wenig anspruchsvoll.
Ja, auf den am Anfang ist es so, dass eigentlich immer Würstchen und Kraut verlangt wird und Würstchen und Kraut halt in unterschiedlichen Farben. Ne? Ja. Also ein rosa Würstchen und ein grünes Kraut. Das sehen wir dann auch. Ne? Vorher die Mission, also die Startmission ist zum Beispiel, dass man über 30% Farbähnlichkeit haben muss. Farbähnlichkeit ist hier übrigens auch Helligkeit oder Farbsättigung. Ne? Also das sind auch Sachen, die mit einberechnet werden. Und dann hat man halt 2 Leben zur Verfügung, muss 2 Mahlzeiten servieren. Das ist die Hauptaufgabe und Sonderpunkte, das mag ich besonders, immer diese Sondersternchen zu bekommen, sind in der allerersten Mission, dass man damit 300 Rubel verdienen muss und einmal über 75% Farbähnlichkeit schaffen muss.
Das kann man auch schaffen.
Ja.
Und wie läuft das ab?
Ja, also wir haben halt bestimmte Karten auf der Hand. Das sagt uns die App je nach Mitspielern. Ne? Mhm. Also das ist, und je nach Mission hat man halt mehr oder weniger Karten auf der Hand. Zwischen 6 bis 10 Karten ist so das, an was ich mich erinnere, was man grundsätzlich auf der Hand hat. Und dann muss jeder von uns pro Gericht eine Karte scannen. Und es ist halt wirklich so, also pro Komponente, dass man sich erstmal das Gericht anguckt, was man kochen muss. Mhm. Dann guckt man sich seine Karten an und sollte dann auch miteinander darüber reden. Denn das darf man hier in dem Spiel. Man darf miteinander reden, man darf sich nur die Komponenten nicht zeigen.
Und was ganz wichtig ist für einige Leute, auf der Rückseite von den Karten ist neben dem QR-Code und der Schriftzug Soviet Kitchen auch noch so einen Farbkreis aufgemalt. Und den darf man auch benutzen. Man darf dann sagen, ja, ich habe ungefähr sowas, was hier in dem grünen Bereich, in dem hellen grünen Bereich liegt. Da kann man ungefähr drauf zeigen, wenn man das möchte. Ja,
also ich muss sagen, dass ich das irgendwie nie benutzt habe.
Ja, das macht das Ganze aber auch so, dass du theoretisch mit jemandem, der nicht deine Sprache spricht, wenn er das System verstanden hat, kommunizieren kannst. Nur weiß und schwarz ist hier nicht drauf. Außer in dem Schriftzug vielleicht.
Ja. Und dann überlegen wir uns halt, welche Komponenten wir jeweils spielen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Lila machen muss und keiner hat Lila auf der Hand, aber einer hat Blau und einer hat Rot auf der Hand, dann kann man das mischen.
Perfekt. Aber dann wird es natürlich lustiger, wenn nur einer hat Lila auf der Hand und auch nichts anderes, was irgendwie in die Richtung gehen würde, und der andere hat ein Blau. Würde man auch reinwerfen dann, und dann würde man hoffen, dass die Farbwahrscheinlichkeit so ähnlich ist, dass es noch klappt und über diesen Wert kommt. Genau. Sonst verliert man
ein Leben.
Ein Leben.
Also eine Matroschka.
Matroschka dargestellt, genau.
Genau. Dazu ist auf den Karten aber auch immer noch ein Giftwert. Also es gibt unterschiedliche Giftwerte, denn wir haben daneben eine Anzeige, damit wir, ne, ich habe ja vorher gesagt, wir müssen versuchen, dass wir unsere Soldaten nicht umbringen. Und deswegen müssen wir versuchen, das Taxometer unter einem gewissen Giftwert zu behalten.
Toxometer. Taximeter.
Ja, das ist stimmt.
Ja, und dann müssen wir ganz schön aufpassen, was wir da reinwerfen, denn die Giftwerte reichen von 0 für einigermaßen genießbares Gemüse zum Beispiel, was es auch noch gibt. Es ist nicht alles Müll. Bis zu
Blaubeeren zum Beispiel.
Blaubeeren? Ja, bis zu Jeans.
Mit 5.
Mit Wert von 5. Und witzig ist auch, dass die das zweisprachig aufgedruckt haben auf die Karten. Einmal Deutsch und darunter steht der Name auf Englisch, was nicht immer eine wörtliche Übersetzung ist. Denn bei der Jeans steht drauf Jeans in Deutsch und im Englischen steht Traitor Pants.
Traitor Pants.
Historisch gesehen, Traitor Pants, die Amerikaner waren zur Zeit des Zweiten Weltkriegs noch keine Traitor, aber der Humor ist lustig.
Ja, und die Karten machen dann manchmal auch irgendwelche Geräusche. Also wenn ich zum Beispiel einen Flamingo in den Mixer werfe, dann macht er ein Flamingo-Geräusch. Rostige Nägel machen ein Nägelgeräusch. Dazu gibt es aber auch noch Karten, die den Giftwert verringern können. Also Wodka ist zum Beispiel super. Ne? Wodka kann man immer reinmachen. Wodka verringert den Giftwert um 2.
Und Wodka hat keine Farbe.
Ja.
Das bedeutet, wenn jemand das Perfekte hat und alle anderen dann Wodka reintun, dann kommt die Farbe auch unverändert durch. Es kann halt auch ein Problem sein, dass man wirklich jemanden hat, der nur Farben hat, die nicht reinpassen. Aber jeder muss eine Karte spielen. Wobei, jeder ist nicht ganz richtig. Bei höheren Spielerzahlen müssen nicht alle spielen.
Genau, das Spiel ist eigentlich konzipiert für 4 Spieler. Und in der Kickstarter-Kampagne ist dann 5- und 6-Spieler-Modus freigeschaltet worden. Und den haben sie eigentlich ganz schön gemacht. Wir haben es ein paar Mal jetzt ausprobiert. Es ist so, dass halt trotzdem 4 Karten gescannt werden. Und diejenigen, die keine Karten gespielt haben, dürfen Karten nachziehen. Denn nach jedem Gericht, was wir kochen, dürfen wir Karten nachziehen. Meistens so viele, wie wir ausgespielt haben. Außer wir haben unsere Soldaten umgebracht, haben eine Matroschka benutzt und dann ist Mangelwirtschaft, dann ziehen wir weniger Karten.
Ich weiß nicht, warum wir das so gemacht haben. Vielleicht, damit man das nicht ausnutzt zu sehr. Aber selbst dann funktioniert es noch. Man hat halt einen Puffer, aber man wird schon dafür bestraft, dass man die Soldaten
getötet
nicht,
hat.
Ja.
Genau.
Wobei, wenn man die die letzte Komponente von dem Gericht fertigstellt und dann der Giftwert trotzdem zu hoch ist, dann kann man es noch servieren und schnell abhauen und hat dann die Mission auch noch geschafft.
Ja. Oder es gibt zum Beispiel die Mission Henkersmahlzeit, wo der Giftwert total egal ist, weil es ist eh die letzte Mahlzeit.
Ja, sagt, haben wir schon über den makabren Humor gesprochen?
Ein bisschen. Dann gibt es noch einen Effekt, und zwar haben einige Karten Radioaktivität.
Oh ja.
Und was wir euch auch noch nicht erzählt haben, ist, dass der Giftwert, also es gibt eine Regeneration. Ne? Irgendwie bekommen diese Soldaten eine Mahlzeit abends, so erkläre ich das immer, ne? Die bekommen nur eine Mahlzeit. Und danach schlafen die und dann regeneriert der Körper so gewisse Giftwerte. Regeneriert wird immer so viel, wie ich auf dem Toxometer noch übrig habe.
Das erschien mir zuerst sehr zufällig, wie viel er regeneriert. Und dass es wieder ein bisschen so bestrafend ist. Je mehr Gift ich schon habe, umso weniger wird regeneriert. Aber
ja,
wenn du das so sagst.
Das war das, woran wir uns nicht mehr erinnert haben.
Ja.
Was aber ganz genau erklärt wird. Aber das war uns nicht so bewusst. Und es ist auch so, dass Giftwerte und die Länge des Toxometers und so weiter, das ist auch abhängig von der Spielerzahl so ein bisschen. Also man kann nicht immer sagen, bei einem Vierer-Giftwert geht die Anzeige im Toxometer so und so weit hoch, sondern das ist dann auch nochmal unterschiedlich jeweils, mit wie vielen Spielern man spielt. Und zu zweit ist es halt einfach, sind es größere Schritte als zu viert. Mhm. Ja, und die erholen sich. Das Problem ist, dass sich natürlich Atommüll anreichert und deswegen regeneriert der Atommüll nicht.
Genau, radioaktive Sachen, der Giftwert bleibt dann als immer vorhanden, der kann sich nicht komplett regenerieren. Was doof ist, wobei es stimmt nicht ganz richtig, ist nicht ganz richtig, wie mit dem Spoiler, es würde irgendwann auch Karten geben, mit denen man den runterkriegt, aber das ist sehr schwer.
Ja, ein bisschen kriegt man den wieder runter. Ne? Also es sind, wenn man auch
mehr Sachen, die Gift hochmachen, als Gift runtermachen.
Genau. Also wenn man sozusagen eine lange Mission spielt, versucht man nicht unbedingt am Anfang eine Vierer Atommüllkarte zu spielen.
Ja.
Dass das nicht klappt, haben wir am Mittwoch gemerkt.
Ja.
Da haben wir nämlich nochmal zu zweit gespielt, um für uns selber nochmal so ein bisschen zu gucken. Und ja, das sollte man nicht machen.
Manchmal gibt's auch so lustige Effekte wie, dass man eine Karte weitergeben kann oder dass man eine Karte komplett aus dem Spiel nehmen kann. Und solche Extra-Effekte gibt es auch, die sind aber seltener.
Ja, und was ist der schönste Effekt?
Hammer und Sichel?
Hammer und Sichel. Wenn man Hammer und Sichel in einer für eine Komponente spielt, hat man 100% Farbähnlichkeit.
Egal, was die anderen dann noch eventuell spielen, dann hat man immer 100 Farbähnlichkeit. Und wenn man eine Füllung zum Beispiel von Nudeln macht, dann ist die Farbe auch egal. Dann hat man immer 100% Farbähnlichkeit.
Das ist richtig cool. Schwierig ist es, sobald wir bei Weiß und Schwarz ankommen, muss ich so sagen.
Kaviar und Sahne, ne? Meistens. Creme, Sahne.
Blinis. Also das ist irgendwie, das sind immer Blinis, die sehen so aus wie Pancakes mit Sahne und Kaviar. Und das ist halt wirklich schwierig. Hm. Na, also das ist so einmal Weiß und Schwarz, aber das haben wir jetzt auch rausgefunden, da geht es dann mehr um Farbhelligkeit.
Man muss einfach die hellsten oder die dunkelsten Sachen spielen.
Genau, aber das ist nicht so einfach, wenn man dann 60% sozusagen schaffen muss.
Oh ja, das wird dann schwierig. Dann muss man schon gut planen. Aber Schwierigkeitsgrad ist ja herausfordernd. Also man schafft auch mal eine Mission nicht, aber es ist
es ist trotzdem ein lockeres Spiel. Ja. Also es ist nicht irgendwie hochtaktisches Strategiespiel, sowas. Aber ich war jetzt ganz überrascht, wie gut das in allen Gruppen wieder angekommen ist. Also ich war jetzt an der Mosel unterwegs und habe das dann bei den Kindern ausgepackt, bei den Söhnen meiner Freundin. Und der Jüngste ist 7. Das sind die, mit denen ich Herr der Träume auch gespielt habe. Und er sagte dann, das ist das beste Spiel, was du je mit uns gespielt hast. Und sie wollten nur noch Soviet Kitchen spielen.
Wie, kein Herr der Träume mehr?
Ja, wir hatten ja vorher 2,5 Stunden Herr der Träume gespielt.
Okay. Vielleicht ist es deswegen ab 12, damit die Kinder nicht so früh rangeführt werden.
Ja, aber hier ist dann halt auch die Schwierigkeit, dass das Thema, also ich habe dann sozusagen mit den Eltern gesprochen, er hat halt ganz klar gesagt, vom Thema her wird er so ein Spiel halt seinen Kindern nicht kaufen. Mhm. Na, also das Thema ist problematisch, den Kindern macht das Thema aber in dem Moment gar nichts aus. Also es ist nicht so, dass die Kinder, glaube ich, abgeschreckt sind vom Thema, sondern die finden die Karten total lustig. Die sagen vielleicht mal, Menschenblut oder so.
Ah, okay. Stimmt, Menschenblut.
Na?
Oder Schweine, Schweine, Ferkelschwänze.
Ja, aber das finden sie eher noch lustig, ne? Also so
Oder ein Musikinstrument.
Man muss mit allem mal kochen, mit allem, was man hat. Aber es gibt auch Essiggurken, ne? Also wie gesagt, es gibt auch immer ein paar Sachen. Gibt es denn eine Lieblingskarte, die du hast?
Ich eine Lieblingskarte? weiß ich nicht, vielleicht die Traitor Pants sind schon lustig.
Ich mag ja das Spiegelglas total.
Das Spiegelglas?
Ja, das kommt später dazu und das gibt einem die Möglichkeit, eine Komponente, die vorher drin ist, zu spiegeln.
Ja.
Na?
Dann spiele ich am liebsten mit dem Pilz.
Ja, es gibt Wunderpilze, die sind, die haben ein gewisses Farbspektrum und man weiß nie, was kommt.
Sind unberechenbar, sozusagen, ja. Nö, aber es ist halt lustig, wenn man halt einfach mal eine Balalaika in die Mischung reinwirft.
Ja, oder eine Granate und danach wird die Zutat gesprengt.
Also ihr merkt schon, das ist einige lustige Sachen, die es noch da zu entdecken gibt an den Karten. Der Humor ist, wie gesagt, ich meine, wer rostige Nägel Leuten zum Kochen vorsetzt, da weiß man schon, dass es wirklich nicht ganz ernst gemeint ist. Aber ich weiß nicht, wie lange jetzt die Kinder mit ihren Eltern noch diskutieren müssen.
Bis sie es kriegen.
Bis die Kinder aufhören, Zinnsoldaten in den Kartoffelpüree zu machen. Wer weiß, was du da angerichtet hast.
Ja, aber ich finde es so interessant, dass ich bisher, wenn ich das Spiel auf den Tisch gebracht habe, hatte ich bei dem Spiel auch mal wieder keine einzige Gruppe, die es abbrechen wollte. Also die dann nach einer Mission gesagt hat, ich will nicht weiterspielen, nur nach zwei Missionen. Ne? Also es ist bisher immer weiter auf den Tisch gekommen. Es haben auch viele Leute dann direkt gesagt, ich würde es gern bestellen. Ne?
Okay.
Auch für Kinder und Jugendliche könnte ich sofort verkaufen, wenn es ein anderes Thema hätte.
Du bist Verkäuferin?
Nee, ich bin nicht Verkäuferin, aber es ist irgendwie so, es ist ja schon, dass wenn man, das ist halt ein Spiel, ich glaube, ein kleines Problem dieses Spiels ist, dass wenn du es nur liest und siehst, dann ist es nicht unbedingt ein Spiel, was von so vielen Gruppen direkt gedacht wird, oh, das kaufe ich mir oder das probiere ich aus.
Aber andererseits hat das halt durch seinen wirklich eigenen Stil der ja des Designs und der Farbgebung und auch der Schachtelgestaltung muss man ja auch haben heutzutage so einen kleinen Rausstechfaktor, sodass ich persönlich fand den Stil schon cool. Und der Messestand war auch so ein bisschen in dem Stil gehalten mit einer alten Waage, die ja. So auch so ein bisschen aus Sowjetzeiten aussah und so.
Ja, aber es war schon so, dass wenn ich das irgendwo mit hinbringe, sagen, haben halt schon dann einige gesagt, ja, habe ich auf der Messe gesehen, habe ich aber nicht ausprobiert. Hm. Ist ja ein Spiel mit App. Und wenn du dann sagst, lass uns das mal spielen, ne, ist es halt schon, dass es überzeugt. Ich glaube, das ist schon ein Spiel, was sehr stark überzeugt, wenn man es spielt, also wenn man es anbietet und wenn die Leute sich das angucken. Es ist aber ein Absacker oder ein Aufwärmer. Ne? Also es ist jetzt nicht das hochtaktische Spiel. Es ist etwas, also ich habe es mit den Kids zum Beispiel dann vom Schlafengehen gespielt.
Es ist aber auch ein Spiel, was du, was einfach nur ein Kartenstapel ist und dein Handy hast du ja meistens sowieso dabei. Genau. Und wenn du dann in die Kneipe gehst und sagst dann, oh hier, ich lege mein Handy auf den Tisch, hier ist ein Stapel Karten, folgendermaßen geht das Spiel, zack, zack. Es ist also auch ein Spiel, was man wirklich überall mitnehmen kann und dann spielen kann.
Ja, wir hatten das jetzt viel auch bei Geburtstagen und so mit, ne? Also wo man dann halt einfach, da waren die Kinder beschäftigt, wenn sie wollten, ne? Wenn die sich ein Spiel ausgesucht haben, so zum Mitnehmen, haben die sich auch Sowjetkitchen teilweise ausgesucht.
Ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel, was man halt leicht mit, auch für überall mit hinnehmen und hat man halt da. Und das ist nicht so, dass das, dadurch, dass das moderne Handy wirklich benutzt und wirklich auch braucht, ist das nicht so, dass man irgendwie eine andere elektronische Komponente braucht, sondern man braucht genau ein vernünftiges Handy, also ein normales Handy.
Ja. Eine Kinderversion fände ich schön, war auch mal im Gespräch, ist nicht ganz vom Tisch, ne, aber hat im Moment nicht so die Priorität bei Hyper Games, sondern die sind gerade dabei, ein anderes Farbenmischspiel zu entwickeln, was aber eigene Spielmechaniken hat. Der Proto hat im Moment süße, bunte Monster, hat mir der Andreas Wilde verraten. Aber er hat auch gesagt, das Thema kann sich noch komplett ändern.
Aber auch mit App.
Aber auch mit App. Und die sind ab Juni gibt es wieder einen Kickstarter. Und zwar heißt der Houston, We Have a Dolphin. Oh. Und das ist ein Social Deduction Game ab 3 Spielern. Ohne QR-Codes, aber wieder mit App, Smartphone und Karten.
Okay.
Ne? Also.
Naja, dadurch, dass jetzt die wirklich die App innovativ genutzt haben für diese Farbmischerei, was sonst noch keiner gemacht hat, haben die jetzt für mich auch so einen kreativen Bonus, wo ich mir auf jeden Fall das angucken werde, was die so noch rausbringen werden.
Ja, und man muss ja sagen, dass viel Kritik wird ja immer gesagt, dass die App nicht gepflegt wird. Und da die App aber hier in dem Team, also Hyper Games ist ein Viererteam und die haben halt auch den Programmierer da mit drin. Und das ist halt total cool, die arbeiten ständig an der App. Mhm. Ne? Also das ist halt schon so, wenn man denen was schickt über Twitter, über Instagram oder sonst irgendwo oder halt eine E-Mail und sagt, hier, das und das hat bei mir nicht gut funktioniert, dann wird eigentlich direkt in dem Team dran gearbeitet. Und das finde ich ziemlich cool, weil es ist keine Auftragsarbeit. Programmieren mir mal die App und dann sind die Programmierer weg, die das ursprünglich gemacht haben, sondern die sind weiter im Team.
Das ist ein Zusammenschluss von kreativen Menschen, wovon einer eine App programmieren kann. Und gar nicht mal schlecht, also die App funktioniert wirklich super. Ich hatte auch keine Probleme mit. Außer auf älteren Handys vielleicht noch, aber...
Ja, und ich hatte bisher ein einziges Handy, wo wir Probleme mit der Frontkamera hatten, aber das liegt manchmal daran, was für ein Licht oben drüber ist.
Ja. Bisschen abhängig. Und man versucht immer auf dem aufgemalten Mixer die Karte drüber zu halten und wundert sich dann, dass es nicht geht. Und wenn das nicht so gut geht, dann muss man es einfach über die Kamera mehr halten, weil im Endeffekt ist dann nicht der animierte Mixer, sondern die Kamera, die das einscannt.
Ja, ist auf jeden Fall...
Was wir auch schon hatten, war, dass wir Leute hatten die Karten auf der Hand. Ach, und so, haben dann aus Versehen die so nah dran gehalten, dass sie eingescannt wurden.
Dann kommt man da auch nicht mehr zurück, denn eine Karte einmal gescannt ist drin. Also die kann man halt auch nicht wieder rausholen. Haben wir jedenfalls auch nicht mitgekriegt. Keine Ahnung, ob das Halber-Team uns da verbessert. Aber ich habe da nichts gefunden, dass man das einfach zurücksetzen kann. Huch, ich habe die falsche Karte gescannt.
Die werden auch nicht mehr erkannt, wenn die einmal gescannt wurden und man dann sagt, oh, nochmal rot, ja, dann nehme ich jetzt einfach mal Zwinker, Zwinker, die vom Ablagestapel, die ich gerade gespielt habe, und dann scanne ich die halt nochmal ein. Ich glaube, das merkt die App sich auch, was auch gerade auf dem Ablagestapel ist.
Ja.
Ja, ja.
Ganz kurz noch, weil wir das noch nicht so erklärt haben, wenn man eine Mission fertig hat, bekommt man halt komplett neue Karten, dann werden alle Karten wieder gemischt und... es gibt wieder neue Karten. Also das ist halt nicht so, dass man seine Kartenhand irgendwie sammeln kann und so weiter, sondern wenn die Mission geschafft ist,
sind wir jetzt wieder bei der Spielerklärung?
Ja, ich musste noch mal kurz zurück.
Sag mal, das ist ja drunter und drüber. Hast du ja vorher keine Notizen gemacht, wie du das aufbauen willst? Das ist ja ein Chaos hier.
Ja, sehr wahrscheinlich, weil ich neben einem der Chaosbären sitze.
Wow.
Was für ein Witz.
Was für ein Konter.
Wie gesagt, ich hab's, wir haben's viel gespielt, ich hab's gerne gespielt. Die letzte Woche, warum das Spiel jetzt auch zu uns in den Podcast gerutscht ist, war halt für mich wieder so etwas, wo ich dachte, okay, ich hab das jetzt mit 5 verschiedenen neuen Leuten gespielt und alle waren wieder überzeugt und es hat ihnen gefallen und so weiter und fand's cool. Also das ist einfach, ich denke, wenn ihr die Chance habt, das mal anzuspielen, spielt's an. Es ist ein lustiges Spiel, erwartet keinen tiefen Strategiekracher. Es ist, man kann sich dabei lustig unterhalten. Es ist ein Nebenherspiel. Trotzdem hat es ein paar taktische Komponenten wie den Giftwert und was man wie spielt. Also das haben wir jetzt gemerkt, wenn man so die schwierigeren Missionen spielt, dann ist das nicht mehr nur ein einfach runterspielen. Dann war das schon, dass wir uns vorher komplett besprochen haben.
Und man muss ein bisschen was von Farblehre verstehen. Spätestens nach dem Spielen versteht man meistens ein bisschen mehr von Farblehre, weil man merkt dann genau, was passiert eigentlich. Wie kriege ich eigentlich ein helles Grau hin mit den bunten Farben, die ich auf der Hand habe?
Oder wie kriege ich eine Farbähnlichkeit zu Blau hin, wenn ich keine blauen Karten habe? Was spiele ich dann?
Ja, meistens klappt es dann nicht, aber irgendwann hat man mehr gelernt. Und ich werde das vielleicht auch mal in der Schule in der Projektwoche ausprobieren, ob das nicht tatsächlich was zum Lernen auch ist. Ne? Es ist halt Farblehre, wann macht man die mal in der Schule? Im Kunstunterricht vielleicht?
Ja.
Und warum nicht? Bin mal gespannt. Damit ist es auch eigentlich ein Gateway-Game. Also so ein Spiel, was Nichtspieler ins Spielen reinzieht.
Ja, und es hat eine App, ne? Also einfach, das ist halt auch wieder sowas, was, glaube ich, einfach zieht. Also wo einige klassische Brettspieler sagen, die Nase rümpfen und sagen, ich spiele doch kein Spiel mit App, ist das aber, glaube ich, genau eine Sache, die andere wenig Spieler vielleicht eher dazu bringt. Weil ich halt, also wie gesagt, wenn wir das Spiel erklären, erklären wir 2 Minuten, damit losgespielt.
Ja, das stimmt. Das ist ein großer Vorteil.
Na, und ich spiele dann das Tutorial ohne die Tutorial-Angaben. Ne? Aber der Anfang ist so einfach, ne, weil man halt nur diese 30% Farbähnlichkeit kriegen muss, dass man das in den ersten Missionen sehr gut lernt.
Sehr gut. Also eine klare Empfehlung für Soviet Kitchen Unleashed.
Von Hyper Games. Und bestellt es am besten bei Ihnen selbst, weil das ist so ein kleiner Verlag. Da lohnt es sich wirklich, die auch selber zu unterstützen und bei denen zu bestellen.
Ja, und nette Leute. Schöne Grüße. Ja, und damit könnten wir uns jetzt eigentlich mal weiter über App-Spiele unterhalten und Spiele generell mit elektronischer Unterstützung. Willkommen zum Metathema. Wir brauchen mal so Übergänge.
So. Ja, darfst du, kannst ja mal, du kannst auch so gut komponieren.
Warte.
Ein unglaublicher Übergang.
Ich habe die Karte geknickt. So, Übergang.
Sehr gut. Spiele mit technischer Unterstützung.
Spiele mit technischer Unterstützung. Okay, aber wir reden jetzt nicht von Blocky Mountains, wo man eine Angel hat, oder?
Nee.
Sondern mit elektronischer technischer Unterstützung.
Ich habe das übrigens genannt bei mir in meiner Vorbereitung, Spiele mit technischem Schnickschnack.
Schnickschnack. Ist das denn immer Schnickschnack? Ich meine, so ein Spiel wie Soviet Kitchen, wo wir gerade drüber geredet haben, wäre ohne eine App nicht spielbar.
Das stimmt.
Und dann muss man wahrscheinlich unterscheiden über Spiele, die man trotzdem noch ohne App spielbar sind und die dann besser, schlechter oder genauso gut sind. Und wirklich Spiele, die die App brauchen, zwingend. Ja. Gibt's welche, die du kennst? Weiß ich gar nicht. Gibt's welche, die du kennst, wo es eine optionale App gibt?
Das sind ja dann nur unterstützende Apps, wie ja zum Beispiel die Exits von Cosmos.
Die Exits fallen mir da auch ein. Oder hier die Storytelling-Dinge, die das auch mit der App machen können.
Ja. Es gibt übrigens eine App, die ist aber relativ teuer, die dir alle Texte von Gloomhaven vorliest.
Ja. Auf Englisch.
Auf Englisch, ja, die gibt's nicht auf Deutsch.
Ja, da würde ich auch über den Robert nicht missen wollen.
Ja, ich habe einmal reingehört, weil das erste ist kostenlos und es ist schon schön, das so atmosphärisch vorgelesen zu bekommen. Aber die ist relativ teuer. Aber ich meine, das sind halt Apps, die halt das Spiel nicht weiterbringen, sondern es ist halt wirklich nur eine Unterstützung.
Aber die Freitagsrunde, die möchte doch meine Stimme auf, wenn ich Englisch lese.
Nein, die will keiner hören, doch, wenn du Englisch vorliest.
Die freuen sich immer darauf.
Alle schreien immer, wenn Björn das Regelbuch in der Hand hat und schreien nach Robert oder nach mir.
Wenn das wirklich stimmen würde, möchte ich jetzt hiermit alle Mitglieder der Freitagsrunde auffordern, mir eine kleine Sprachnachricht zu schicken, dass ich das nicht sein lassen soll. Dann werde ich dir im nächsten Podcast alle, die ich bis dahin eingesandt habe, werde ich...
Ja, du kriegst einen Einsand von Robert.
Vielleicht, aber wenn er schnell genug ist. Wir nehmen unseren nächsten Podcast bald auf. Vielleicht auch den übernächsten. Ich lasse euch Zeit bis zum übernächsten Podcast. Ja, aber Gloomhaven ist auch so ein gutes Beispiel. Da gibt es jede Menge Apps für, die das Spiel einfacher in der Verwaltung machen. Es sei denn, man hat dich dabei. Du machst das Spiel noch einfacher offline.
Das ist schon eigenartig, oder? Aber ja, ihr seid schneller geworden, nachdem wir aufgehört haben mit der App, die 5er und 6er.
Ja, aber
Kampagne zu spielen.
Das ist auch gerade nur die Sache, die, du sagst es gerade, Gloomhaven ist ja eigentlich ein 4-Spieler-Spiel mit einem optionalen 5er oder 6er Spielmodus, wo man halt einfach den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anpassen muss, was wichtig ist. Man braucht halt ein extra Kampfdeck. Das muss man sich entweder ausdrucken, dann passen aber die Karten nicht wirklich zu den anderen, die man dann später kriegt. Oder man nimmt das Monster-Deck, gibt das einem Spieler und benutzt dann die App für die Monster. Das funktioniert aber auch nur bis zu 5 Spielern.
Oder man hat ein weiteres Gloomhaven.
Man kauft sich ein zweites Gloomhaven, weil wir haben es ja. Aber es wird vielleicht mit Jaws of the Lion besser. Vielleicht sind da auch 4 Kampfdecks drin, sodass man dann tatsächlich nur mit dem kleinen Erweiterung dann.
Ja, stimmt, das wäre nicht schlecht.
Das könnte eine Alternative sein, weil einzeln werden die Kampfdecks nicht angeboten. Und das ist eigentlich das Einzige, was man braucht für 5 bis 6 Spieler wirklich. Dass jeder sein eigenes Kampfdeck hat. Auch da gibt's noch.
Stimmt, das wäre eigentlich eine Verbesserung, dass man wenigstens so ein Kampfdeck kaufen könnte. Ne?
Ja,
das ist eigentlich ziemlich schade, dass das nicht geht.
Ja. Aber
wir sind ja nicht so bekloppt und haben ein zweites Gloomhaven dafür gekauft. Das muss man auch einfach mal sagen.
Ich habe 2 Gloomhavens.
Ja, ich habe eins. Du hast eins auf Englisch, eins auf Deutsch. Ich habe eins auf Englisch.
Ja, siehst du, das reicht ja schon, wenn man dann auch die deutsche Version haben will. Okay, aber genug über Gloomhaven, wobei das hat auch eine schöne App, wo man dann noch die Karten, die Räume abdeckt haben lassen kann und ich weiß, wie die aufgebaut sind. Ja, sowas ist nett, aber
ich mein,
wir spielen Gloomhaven jetzt ohne technischen Schnickschnack.
Ja, und wir sind schneller und haben mehr Überblick.
Ja.
Ja. Klasse, weil du gefragt hast, Spiele, die man ohne App spielen kann, ist, es gibt drei Systeme. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr gibt, die in den letzten Jahren Apps bekommen haben, damit man sie ohne Overlord spielen kann. Imperial Assault, Descent und Willen des Wahnsinns.
Wobei Willen des Wahnsinns ist ja die erste Edition und die zweite Edition ist nur noch mit einem App spielbar. Also insofern, das geht gar nicht ohne App.
Genau, also das geht nicht ohne App. Die Missionen, die für die App sind, auch bei Descent und Imperial Assault, kannst du auch nicht ohne App spielen.
Ja, das stimmt, weil man spielt eine eigene kleine Kampagne. Man kann vorher dann angeben, welche Erweiterung man besitzt. Und dann werden die so ein bisschen mit eingebaut. Welche Monster dann auftauchen können, verändert das manchmal ein bisschen. Genau.
Also dementsprechend sind die auch nicht wirklich ohne die App spielbar, aber ich kann meine anderen Missionen ohne App spielen. Ja, und Willen des Wahnsinns ist halt eine komplett neue Edition geworden. Obwohl ich da sagen muss, dass ich eine der wenigen bin, die die zweite Edition total umständlich, ich habe das überhaupt nicht gemocht, ich habe Willen des Wahnsinns Edition 1 mit Overlord total gerne gespielt, Edition 2 mit App fand ich richtig schlecht. Also für mich. Also es ist einfach, ich fand es nur nervig, dass ich hier jetzt wieder aufbauen muss, sobald ich in den Raum kam und hier und da können die Plättchen hin und der muss mit dem Tablet was gucken und der muss mit dem Tablet was gucken. Da war ich selbst persönlich zu altbacken für im Spielfluss, mich hat das im Spielfluss einfach gestört.
Das, die zweite Edition fand ich auch nicht so gut.
Aber da
die erste habe ich auch nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Aber ja.
Ich stehe da aber ziemlich allein mit meiner Meinung. Also es gibt ganz, ganz viele Leute.
Ich habe es mir angeguckt und ich fand das auch nicht gut. Also die Willen des Wahnsinns 2 jetzt. Fand ich nicht als. Ich meine, es gibt so viel bei dem Lovecraft-Thema, auch selbst im gleichen Verlag halt. Und da ist immer noch ungeschlagen, gerade was diese Erzählung angeht. Da sind mir das Living Card Game ist mir da am liebsten immer noch.
Ja, aber man.
Kurz gefolgt von Eldritch Horror.
Man muss halt einfach sagen, dass bei Willen des Wahnsinns halt normalerweise der Overlord alleine in einem das alles aufbauen muss. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der oft dazu geführt hat, dass die erste Edition bei uns nicht auf den Tisch kam, weil du kannst es halt noch nicht mal irgendwo mit hinbringen und jemand anders, als du selber spielst den Overlord, weil da musst du halt erstmal eine Stunde mit allen anderen Spielern, die nicht Overlord sind, aus dem Raum gehen. Weil der halt Karten unter die Türen und die Schlösser sozusagen stecken muss, die anderen nicht sehen dürfen.
Gut, Willen des Wahnsinns, First Edition gibt es ja auch nicht mehr wirklich. Die Second Edition kann man halt nicht ohne App spielen und so wie die App da implementiert ist, fand ich das auch eher umständlich und doof. Ähnlich weiß ich nicht, dass es gibt dieses neue Herr der Ringe auch noch, wo es, was mich auch wegen dieser App-Unterstützung sehr abgeschreckt hat, das mir überhaupt wirklich angucken zu wollen.
Okay, ich muss sagen, also bei Descent und Imperial Assault fand ich die App richtig gut.
Ja.
Also da habe ich gerne, ich habe Road to Legend gespielt bei Descent, fand ich super. Weil wir dann halt auch endlich mal zu viert spielen konnten ohne Overlord, fand ich auch total nett. Also da hat mir das sehr gut gefallen.
Road to Legend ist übrigens auch der Name einer Erweiterung von der ersten Edition von Descent, die den Kampagnenmodus einführt. Deswegen heißt die App auch Road to Legend. Ja.
Da kennst du dich mehr aus als ich.
Aber so ist das manchmal auch. Ja, wir waren eben bei dem Kosmos, wo es eine App gibt. Wie ist das denn mit den anderen System. Würdest du sagen, dass von dem Noris Escape System das auch technischer Schnickschnack ist? Weil da gibt es ja diesen Decoder, der dabei ist.
Das ist schon technischer Schnickschnack. Ja. Also, ja, aber es ist jetzt nicht, ja, ein bisschen.
Es hat keine Digitalanzeige, es hat nur Audioausgabe, ja. Ne?
Ja, es hat eine Digitalanzeige der Uhr.
Stimmt. Und man hat.
Und die Schlüssel musste ja auch stecken, das kannst du ja nicht anders überprüfen.
Das hat halt quasi eine physische Komponente, eine haptische Komponente, das Ding. Ja, das ist schon spannend. Ist aber, ich meine, die Fälle sind dann nicht immer so, warum habe ich jetzt in die Decoderbox stehen? Warum, gut, ich stecke ja Schlüssel rein, aber es macht für einige Szenarien halt keinen Sinn, dass ich da eigentlich Schlüssel reinstecken würde. Das ist dann so ein Gimmick.
Hier muss ich aber sagen, es gab für die 3D-Fälle eine App. Ne? Also es gibt auch bei dem Norris Escape eine App, die aber eigentlich nur Hintergrundmusik macht. Und es gab aber für ein paar Fälle eine App, die halt, wo man so ein 3D-Ding hatte, wo man reingucken kann und so.
Klemmt man da sein Handy hinter oder wie
war das? Ja. Und da hat man die Schlüssel in der App angegeben. Und das fand ich so gut, dass ich am liebsten den Decoder weggelassen hätte. Aber das funktioniert leider bei allen anderen Fällen nicht. Da muss man dann wieder den Decoder hinstellen. Hm. Weil manchmal passiert das halt einfach, Batterien sind leer oder sonst irgendwas. Also ich hätte das einfacher gefunden. Also da fand ich die App-Umsetzung richtig gut. Aber die gibt's leider nur für ein paar Abenteuer, dass man da halt auch wirklich keine Schlüssel braucht.
Hast du das mal erlebt, dass der Decoder den Batterien leer geworden sind, mitten im Fall?
Ja.
Das ist auch doof. Das ist ein Nachteil bei diesen elektronischen Sachen. Dann gibt es noch die Unlock-Reihe.
Genau, also bei Unlock, das kannst du ja gar nicht ohne die App spielen. Ne? Also weil in der App nicht nur die Zeit, sondern alle Hinweise sind in der App. Ich kann die App so einstellen, dass sie mir Hinweise gibt, dass ich bei einigen Karten mal genauer hinschauen soll. Mhm. Das ist gerade bei Unlock, finde ich, sehr wichtig. Weil da ja immer mal wieder
versteckte Zahlen irgendwo eingezeichnet sind, okay.
Und man dann in der Hektik nicht immer alles guckt und man nicht weiterkommt. Und dann gibt es irgendwann einen Hinweis mit, schau dir mal Karte 17 genauer an.
Wichtiger sind da die Maschinen, ne?
Genau.
Weil da musste man einen Zahlencode in die App eingeben, um weiterzukommen. Das geht gar nicht ohne App.
Ja, oder du hast halt wirklich Maschinen, wo du dann gucken musst, wie es jetzt weiterläuft. Also irgendeine Maschine, die du zum Laufen bringen musst. Oder muss irgendwelche... Was hatten wir letztens? Wir hatten einen Sternenhimmel, wo wir dann irgendwelche Sterne aus- und anknipsen mussten.
Stimmt, da war die Maschine weiter. Selbst auf der App.
Genau.
Das ist also auch eigentlich ein totales Hybridspiel, das Unlock.
Ja, wir haben Karten und eine App.
Ja. Deswegen, ja, passt das super da rein.
Ja. Die anderen kommen ohne App aus. Habe ich jetzt. Also, wir haben ja nicht alle Systeme mehr gespielt, aber die meisten Systeme kommen ohne App aus.
Und das ist aber auch was. Würdest du sagen, Unlock braucht unbedingt die App? Also könnte man eine Umsetzung von Unlock machen, ohne eine App zu haben?
Dann müsstest du halt wieder, wie in den anderen Spielen, Sachen zum Zerschneiden und aus... Ne? Also du kannst natürlich so Rätsel wie mit dem Sternenhimmel an ausknipsen, kannst du sehr wahrscheinlich auch grafisch lösen. Aber dann muss ich halt entweder wie die Axis Escape, okay, einmal benutzt, dann schmeiß ich's weg. Oder wie Norris, die dann die Sachen zum Nachbasteln als Downloads hinstellen, ne? Dass du das dann so machst. Und das ist halt das Coole am Unlock-System, dass du das ja immer weitergeben kannst, ohne irgendwas zu basteln zu machen oder sonst irgendwas, weil diese ganzen maschinellen Sachen und anderen Sachen, die man halt verändern müsste, halt dann auf der App passieren.
Bevor wir jetzt hier mit einem Systemstreit der Exit-Spiele, bevor das hier übergeht, werfe ich schnell mal ein anderes Spiel in den Raum. Space Alert, wo wir in letzter Zeit mal wieder uns häufiger mit beschäftigt haben. Du kanntest das bis vor kurzem gar nicht, ne?
Nee, ich muss aber auch sagen, dass ich einfach kein Fan bin von so Echtzeit-Stress-Spielen. Also das einzige Spiel, was ich wirklich gerne bis dato gespielt habe, ist Captain Sonar.
Mhm. Echtzeit-Stressspiel ist ein gutes Thema, bevor wir nochmal gerade auf Space Alert kommen. Da gab es ja dieses Escape-Spiel, wo man in Echtzeit würfeln musste. Und da brauchte man
eine CD,
Prinzip ein Musikstück, was dann gespielt wird. Entweder auf dem Handy runtergeladen und so weiter. Was aber auch nur Schließgeräusche dann gemacht hat und damit so die Halbzeit angezeigt hat oder Sachen, wo man zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Raum sein musste und auch nur einmal im Spiel. Das war halt so, das könnte man auch schon so als dem Vorläufer bei einem Echtzeitstrategiespiel für ja Unterstützung haben. Ne? Das ist dieses Escape-Spiel. Das ist eine hektische Echtzeitwürfelei. Man würfelt immer weiter und irgendwann gibt es einige Würfel, die man nicht mehr freikriegt. Weil wenn die schwarze Seite anzeigen, dann darfst du die Würfel nicht mehr benutzen. Und dann, wenn du dich aus Versehen dann festgewürfelt hast, dann muss jemand anderes kommen und deine Würfel wieder befreien. Also physisch in den Raum gehen, mit dem man dann mit den Spielfiguren rumläuft. Und da braucht man auch, das kann man nicht in der lauten Umgebung spielen. Ne? Und weil das Würfeln selber auch einige Lautstärke hat, weil man ständig bei 6 Leuten am Tisch, ja, die alle würfeln.
Aber da gibt es halt wenigstens keine Informationen. Bei Space Alert ist es ja wirklich so, ja, dass innerhalb dieser 10 Minuten, die man hat, 10 Minuten Planungsphase, mhm, ja ständig Informationen reinkommen. Also da muss wirklich ja einer richtig zuhören, weil es irgendwelche Sachen gibt, die man halt vergessen könnte.
Das stimmt. Denn bei Space Alert ist das so, wir planen, sind auf einem kooperativ auf einem Raumschiff, haben ein kleines Programmierspiel vor uns, wo wir unsere Spielfigur sagen können, fahre mit dem Aufzug runter, gehe in den anderen Raum, drücke Knopf A, B oder C, was dann Waffenschilde auflädt, Waffen abfeuert oder sonstige Dinge macht, die immer komplizierter werden, schrecklicherweise, weil es wird richtig komplex und den Anfang mache ich unglaublich gerne, aber irgendwie kommen wir nicht wirklich so weit, wenn wir dann hören, dass man dann mit Robotern rumlaufen kann und interne Bedrohungen dazukommen, dann denkt man sich meistens, wenn man das am Abend anfängt zu spielen, ja, was gibt's sonst so? Lass uns doch Soviet Kitchen gerade rausholen. aber ansonsten, die Programmierung ist wirklich lustig. Das ist eine Echtzeitphase und dann quasi gucken wir, wie das gelaufen ist, nachdem wir uns programmiert haben, ob wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Und ansonsten ist das 10 Minuten Stress. Und es ist wirklich Stress. Denn wir hören dann dabei eine CD oder ein Musikstück, was man sich auch auf dem Handy heutzutage eher runterlädt.
Wir haben es mit der CD probiert und hatten irgendwie Tschechisch oder so.
Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe die falsche. Oder man muss weiter hinten hinspringen.
Ja, wir haben irgendwann Deutsch gefunden, aber haben dann nicht die richtige Mission gefunden und haben dann doch die App runtergeladen. Wir haben es zuerst mit dem CD-Player probiert, aber auf Tschechisch ging es nicht.
Das ist in dem Fall auch keine App, sondern nur ein ZIP-Paket, okay, auf der Homepage mit MP3-Sachen, Files drin. Und dann muss man halt, die sind dann erst markiert, dann muss man die richtige Mission anspielen. Gibt es auch immer mehrere zur Auswahl und dann hat man Bedrohungen, dann heißt das nur Bedrohungen, dann muss man eine Bedrohungskarte aufdecken, das ist dann eine andere Bedrohung immer von verschiedenen möglichen. Und dann muss man halt die irgendwie abwehren und das ist, ich kann das Spiel jedem empfehlen, der in einer Gruppe Stress erleben möchte, aber sehr positiven Stress. Ich kann es nicht empfehlen, wenn man wirklich eine abgekämpfte Woche hat und dann freitagsabends da sitzen möchte und ein bisschen entspannen möchte. Dann spielt man noch eher Gloomhaven als
Space Alert,
weil es ist wirklich herausfordernd und anstrengend. Aber die Anleitung ist so lustig geschrieben und der Robert muss die immer vorlesen und er macht das grandios.
Ja, da hast du schon drüber gesprochen, als wir über Space Alert gesprochen haben in diesem Podcast.
So lange ist das schon her.
Ja, 3 Stunden können manchmal einfach einem wie eine Ewigkeit vorkommen.
Als ob wir hier wieder 3 Stunden dranhängen. Das ist doch ein kurzes Spiel gewesen. Und unser Metathema ist auch nicht schlecht. Ja. Space Alert kann ich wirklich empfehlen. Das ist von einem Ausnahmespieleautor, dem Vlada, der nur interessante neue Konzepte verpackt und die sich irgendwie alle sehr retro anfühlen. Alles, was der macht, fühlt sich irgendwie so ein bisschen retro an. Und meint, man hat es schon mal da gehabt. Wie zum Beispiel Dungeon Keeper als Brettspiel. Ne? Das heißt Dungeon, ich habe den Namen vergessen, ihr wisst, wie das heißt.
Ich weiß gerade nicht, was der gelbe Bär mir sagen möchte.
Gut.
Aber
wir könnten es zum Quiz machen. Was will der gelbe Bär uns damit sagen?
Wo ja, das könnte ein Dauerquiz werden.
Woran denke ich gerade? Welche Zahl? Schreibt in die Kommentare.
Du denkst gerade an Dropmix.
Nein, ja, an welche Zahl ich denke.
Dropmix. 5.
Okay. Die Dropmix ist 5, oder?
Nö, du denkst an die 5.
Das war doch ein Quiz.
Ja.
Ach du. Okay, Dropmix. Dropmix ist ein...
Als wüsste ich, an welche Zahl du denkst.
Das bringt das Gerät auch mit, so wie das Norris Escape-Spielsystem, bringt Dropmix im Prinzip ein riesiges Brett mit, wo man Karten drauflegen kann und das Brett leuchtet dabei. Und man braucht auch ein Handy dafür, auch ein Smartphone, muss auch eine App runterladen, dass man dann in eine Auflage auf dem Brett legen kann.
Und was interessant ist, hier braucht man kein neues Handy, sondern ein altes Handy, damit das funktioniert.
Ja, aber es muss schon ein Smartphone sein.
Ja.
Also es muss, es funktioniert immer mit meinem alten Handy auch, mit meinem neuen irgendwie nicht, was sehr seltsam ist. Also ein OnePlus 6 funktioniert nicht mit Dropmix. So ein neues Handy, es gibt glaube ich das 7er. Egal. Man legt das Handy dann dahin und dann, gibt es da ganz unterschiedliche Spielmodi. Am liebsten habe ich persönlich den kooperativen Modus, wo man dann Karten austeilt. Haha, Karten austeilt. Und die haben keine QR-Codes, sondern die haben
RFID-Chips
drin in den Karten. Und das Lustige ist, die legt man dann einfach auf diese Plätze Flächen in den richtigen Farben, weil die sind farbkodiert. Und
wir haben
dann
5 Ablageflächen.
Genau, dann leuchten die auch. haben wir nicht sechs? Ich weiß gar nicht, fünf oder sechs. Und dann leuchten die auch entsprechend lustig. Und
man macht eigentlich Musik damit, du musst ja mal das Thema sagen.
Wollte gerade, ich war im nächsten Satz, du unterbrichst mich ja unglaublich.
Ich mach mir jetzt mal einen Strich, dass ich den Bär aus dem Konzept gebracht habe.
Hast du nicht, du hast mich nur unterbrochen, ich bin nicht aus dem Konzept, niemals. Würde ich auch nie zugeben, wenn das so wäre. Dropmix. Was machen wir eigentlich, was sind wir, DJs? Sind wir DJs?
Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, dass das so verkauft wird. Für mich fühlt sich das einfach total falsch an. Okay. Also du versuchst mir das immer zu schmackhaft zu machen, dass es ja so ist, wie DJ zu sein. Ist es nicht. Aber man hat halt unterschiedliche kleine Musikstückchen.
Das klingt fast so, als ob du eine geheime DJ-Vergangenheit hättest.
Ja, woher kommt sonst Miss Baby?
Oh, okay, dafür musste ich erst 21 Podcasts warten, um das rauszufinden. Okay, ich wusste schon vorher. Sie waren dann die DJen. Was machen wir denn? Wir legen diese Karten auf Felder und dann spielen die Musik ab. Das ist das ganz Tolle an diesem. Das habe ich auch noch nie so gesehen und deswegen habe ich mir das auch geholt, weil man legt Karten ab auf diese Felder und das sind dann zum Beispiel.
Ist das der Gesang von einem Lied?
Der Gesang
von einem Lied. Oder der Bass von einem Lied oder die Hook von einem Lied.
Ja, genau, was du sagst. Instrumente oder Bass oder Beat oder was auch immer. Schlagzeug, Intermezzo. Und dann spielt das ab. Und das glaubt man gar nicht, dass das funktionieren kann, aber die haben das tatsächlich so gemacht, dass ich den Gesang von Maybe, das einzige bekannte Lied, was ich einigermaßen kenne aus diesem Dropmix, weil es sind leider nicht immer so bekannte Dinge, kann man dann hören, dann wird das, sobald du die Karte auf das Ding legst, abgespielt und dann kannst du irgendeinen anderen Beat dazu legen oder irgendeinen anderen Bass legen und dann kannst du das eine wieder weglegen, drüberlegen und so weiter und dann gibt das ein immer einigermaßen sich anhörendes Musikstück wieder permanent. Und das ist eigentlich die größte Faszination. Deswegen gibt's auch einen Freestyle-Modus. Und das ist halt auch eine Sache, die man mit diesen RFID-Chips macht und machen kann. Man kann die auch übereinander stapeln, dann nimmt das immer das oberste. Und man muss dann, gibt's so kleine Spielchen, wo man dann irgendwie das passende legen muss. Und Gesang gehört immer aufs Gelbe oder.
Ja, und man hat die Karten in Stärken 1, 2 und 3 und man darf immer nur höher und so. Also da ist schon noch ein spielerischer Aspekt mit dabei. Genau,
es ist tatsächlich auch ein Spiel, wenn man will. Man kann aber auch Freestyle machen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Spiel relativ nervig finde. aber es kommt auch gut an, aber immer nur für eine kurze Zeit. Also es ist kein Spiel, was man irgendwie gefühlt länger als eine halbe Stunde erträgt.
Und dafür, dass es so ein riesiges Gerät mit sich bringt und ein paar Karten, ist der Preis relativ niedrig. Was aber teuer ist, sind dann so diese Zusatzkarten mit anderen Musikstücken, Instrumenten und so weiter. Da zahlt man für so ein Tütchen teilweise irre Preise. Das ist dann auch sowas, wo ich denke, ja, sind wir hier mal Magic-Spielkarten kaufen oder Yu-Gi-Oh! Oder sowas oder Pokémon. Nein, und deswegen weiß ich nicht, ob das so. Also ich habe mir noch kein einziges Zusatzpaket gekauft. Für den Gag reicht es dann meistens auch, die Karten zu haben. Wenn die irgendwann mal irgendwo verramscht werden, bin ich dabei. Aber ansonsten wäre ich, glaube ich, für den Preis, den die teilweise angeboten werden, reizt es mich nicht, da jetzt noch weitere Karten zu kaufen. Es ist ein Gimmick, ein Gag. Es ist auch eine Art von Spiel mit einer App-Unterstützung, mit einem Gerät, was man dafür braucht. Und es ist faszinierend auf jeden Fall. Was, wo man zeigen kann, hey, das können auch Brettspiele sein.
Ja, also ich glaube, das ist so, um Vielfalt zu zeigen, ist das Spiel super. Also es ist halt einfach, was ist denn möglich? Mit RFID-Chips gibt's ja ein Spiel, was das ja viel früher schon benutzt hat. Mhm. Und das ist die EVU-Konsole.
Ich habe mich nie von gehört. Was ist das?
Doch, das hast du schon gespielt. Ja, da haben wir sogar schon drüber geredet.
Ja, weiß ich doch. Ich wollte doch jetzt den unwissenden Zuschauer geben.
Ja.
Hörer.
Aber unsere Hörer haben das ja vielleicht schon gehört, dass wir das gespielt haben.
Ja, aber es gibt auch Leute, die hören diesen Podcast zum ersten und hören danach.
Ah, okay. Also, die EVU-Konsole.
Da müssen wir echt mal dran üben an unseren Übergängen hier. Also, mein Gott, was ist denn die EVU-Konsole? Ich habe keine Ahnung von dem, was du redest.
So gehe ich da gar nicht drauf ein. 2007, 2008 kam diese EVU-Konsole raus.
Ja, aber wenn man so eine Konsole hat, dann braucht man noch einen vernünftigen Autor, der auch vernünftige Spiele dazu macht. Gibt es denn einen Autor? Na, okay, ich höre auf.
Also wir haben, diese Konsole ist, da haben die Leute von EVU, die haben diese Konsole auf den Markt gebracht und verschiedene Spiele dazu. Also wir haben ein technisches Schnickschnack, also diese Konsole, die jeweils mit einer SD-Karte vom Spiel gefüttert wird und dann die jeweilig unterschiedlichen Spiele darstellen kann. Und damit...
Das ist so ein rundes Teil, das sieht aus wie so ein Freisprecheinrichtung von Konzernen, die man immer sieht.
Genau, die stellt man in die Mitte des Spiels.
Da sind ein paar Lampen und ein paar Knöpfe drauf, ne? Und je nach Spiel stellt man die dann in die Mitte.
Genau, und dann für jedes Spiel gibt es halt eine eigene SD-Karte. Und es gibt kleine runde, so, die sehen aus wie Pucks. Das sind, das sind RFID-Chips, die dann halt die Spielsteine darstellen, sodass man hier auch immer zeigen kann, wo der Spielstein gerade ist. Also das erkennt die Konsole durch dieses RFID. Und in den Spielbrettern haben wir das auch. Ne? Okay. Also das ist das System. Ich habe einige Spiele von der Evio, das richtig gute Spiel mit der Evio ist von Alexander Pfister. Das ist das, worauf du gerade, glaube ich, hinaus wolltest. Das heißt Freibeuter der Karibik. Und wie der Titel schon sagt, es ist ein Piratenspiel.
Genau. Und Alexander Pfister ist ein ganz toller Autor, der Great Western Trail gemacht hat. Und Oh My Goods. Und ganz viele andere Spiele, die auch eigentlich immer gut ankommen.
Ja, und hier ist es halt so, dass die RFID-Chips dann in Schiffe geschoben werden und dadurch immer deutlich ist, wo mein Schiff gerade langfährt. Denn wir sind Piraten und wir sind Freibeuter. Ja.
Nein, Freibeuter sind ja nur Piraten, die einen Schein haben, Leute von einer bestimmten Nationalität. Aber lassen wir das.
Ja. Wir versuchen mit unseren Schiffen Waren und Aufträge zwischen den verschiedenen Inseln hin und her zu schippern. Und was die Konsole hier halt berechnet, ist zum Beispiel, dass wenn ich einen langen Weg auf mich nehme, bin ich länger nicht dran als jemand, der nur kurze Wege fährt.
Ja, genau.
Also wir haben hier keiner ist hintereinander dran, sondern hier werden wirklich die Wege berechnet. Mitten auf dem Weg kann halt auch mal passieren, dass ich angegriffen werde von irgendwelchen Piraten oder so. Es kann sein, dass ich meine Ladung verliere. Ich bekomme Aufträge über die Konsole.
Man kann falschen. Man kann versuchen zu falschen. Dann berechnet die Konsole das. Dann muss man auf den Knopf drücken. Möchtest du falschen? Ja, nein. Und dann, wenn du das übertreibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass der dann sagt, okay, dann handeln wir halt gar nicht.
Ja. Und man muss einfach sagen, das ist 12 Jahre her. Ne?
Ja.
Also wir haben das jetzt herausgeholt und es fühlt sich dann schon so mit den Apps, mit denen man inzwischen spielt und die Smartphones, die man hat, fühlt sich das schon ein bisschen altbacken an. Aber für die damalige Zeit, muss ich sagen, war das schon innovativ. Leider sind die Leute mit der Evio-Konsole platte gegangen.
Und jetzt ist das, kann man das Spiel nur noch mit der Konsole spielen, also nicht mehr ohne. Und die Konsole muss man extra theoretisch kaufen. Ne? Also musste man.
Ja.
Und dann die Spiele auch wieder. Das ist so ein bisschen diese Tiptoy-Idee, ne?
Genau, also das wäre das nächste. Also es ist ähnlich wie Tiptoy. Die Konsole war teilweise aber dann bei Spielen auch dabei. Also, dass du dann das Bundle mit dem ersten Spiel gekauft hast. Ich glaube, bei Freibeuter der Karibik war die Konsole sogar mit drin.
Okay.
Und wir haben aber nochmal eine extra Konsole gekauft, weil die erste Konsole war schon kaputt gegangen. Wenn diese Konsole je kaputt geht, war es das.
Das ist natürlich so ein fahler Beigeschmack. Und könnte man das, was ich mich immer bei sowas frage, könnte man das, was die Konsole macht, auch im Spiel darstellen?
Das könnte man bestimmt. Jetzt nachträglich halt nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch mit einem Kartenmechanismus oder dann hätte man hier halt irgendwie anders diese Reisezeiten zum Beispiel darstellen müssen oder mit Eventkarten, wann man halt überfallen wird oder...
Und dann einen Würfelwurf.
Wenn und dann einen Würfelwurf beim Falschen oder so
beim Kämpfen. Ne? Da ist der Ausgang halt auch so, willst du damit kämpfen oder willst du entern oder willst du fliehen und dann drückt man auf den entsprechenden Knopf, was man machen will und dann berechnet das Spiel. Das ist also ein Würfel- und Kartenereignishilfe.
Der Vorteil bei diesem Spiel mit Konsole war halt auch, dass sie einen Tutorial-Modus haben. Hatten damals schon, ne? Das ist ja auch vor Andor und so weiter. Also auch hier haben wir einen, wenn du willst, nervt dich das zwar nach einer halben Stunde, aber du kannst ein Tutorial spielen, wo dir bei jedem Zug immer wieder alles erklärt wird.
Und wenn du Pech hast und du spielst und spielst und spielst und die Batterie geht leer, dann war es das leider.
Ja, das also ist uns passiert.
Die hatte Kinderkrankheiten, diese Konsole, und vielleicht war es das Beste.
Ja, aber die RFID-Technik ist ja weiterentwickelt worden.
Genau.
Da gibt es jetzt ja was Neues.
Da gibt es was Neues. Das Treburo-System ist jetzt ganz neu angekündigt. Auf der Nürnberger Spielemesse konnte man das schon anschauen. Und wer da ein bisschen mehr Informationen haben will, der kann in die Folge 59 von Reingespielt reinhören, wo Jan und Jasmin darüber berichten und das auch erklären. Zum Beispiel auch anhand von Zombieside. Ne? Das ist eines der ersten Spiele. Das wird mit Simon oder wie laut Jan, der extra nachgefragt hat, das wird Come On ausgesprochen.
Come on.
Come on.
Come on.
Cool Mini or not. Ich sag weiter Simon, einfach nur, weil ich's kann.
Wir sagen ja auch Descent.
Descent.
Ich weiß schon wieder nicht, wie es wirklich ausgesprochen wird.
Sehr gut, jetzt hast du es zugegeben.
Ja, aber kann ja Dirk ruhig sagen. Dirk kann gerne nochmal eine Sprachnachricht schicken, wie es ausgesprochen wird. Vielleicht merke ich es mir irgendwann.
Die schneiden wir rein. Jeder, der uns alles, was wir falsch sagen, könnt ihr gerne mit einer Sprachnachricht schicken und wir schneiden das in die nächste Folge, übernächste Folge rein. Versprochen. Macht eh keiner. Ihr seid zu faul. Yay, Publikum beleidigt. Nächstes, das Triburo-System.
Ja, das Problem ist ja auch, dass wenn die Folge hören, ist die Folge ja schon fertig.
Eben, deswegen sagte ich auch übernächste Folge.
Ah, okay.
Aber das Triburo-System, das geht, ist eigentlich eine, so eine so große Spielmatte, wo auch wieder RFID-Chips RFID-Chips drin sind. Und da legt man dann quasi andere Spiele, die normalen Spielbretter drauf. Und die Konsole weiß dann, wenn du dann deine Spielfigur mit dem richtigen Chip, RFID-Chip, draufstellst, dann merkt die sich halt, wo du bist. So ähnlich wie bei den Schiffen von Freibeuter der Karibik. Weiß man dann bei Zombies halt zum Beispiel, in welchem Raum du bist, ne? Und was du da machen kannst. Und dann kannst du mit den Markern auf dem Spielfeld auch dann sagen, okay, mein Typ möchte jetzt hier suchen, mein Typ möchte jetzt hier in diesen Raum gehen und steht jetzt da und dann die Feinde sind wohl nicht, also die Zombies, die Horden von Zombies, weiß man, haben keinen Chip, sondern nur die Spielfiguren oder man klippt die dann an die Spielfiguren dran, vielleicht kommen die auch direkt mit. Wahrscheinlich wird es eine Edition von Zombies halt geben, so wie ich das verstanden habe, die halt nur mit diesem System spielbar ist wieder. Da stellt mir sich auch wieder die Frage, warum habe ich dann jetzt alles, was so ein für mich so ein Brettspiel ausmacht, dann ziehe ich dann statt Karten auf die Hand, habe ich das dann auf meinem Handy vor mir liegen, mein Inventar, und ich habe keine physischen Karten mehr. Da denke ich mir immer so ein bisschen, ich bin mal gespannt, ob mir das nicht fehlt, weil es hat, dieser haptische Aspekt ist für mich gerade bei so Zombieside-artigen, wo ich einen Helden spiele, schon einigermaßen wichtig. Deswegen bin ich mal gespannt, wie mir das gefällt.
Ich denke halt, interessant wird halt sein, inwieweit es dann halt auch Tutorials gibt. Also ich denke, eine große Stärke von Apps, von Spielen mit Apps, ist halt, dass Losspielanleitungen oder so einfacher sind. Ne? Also wenn es sowas gibt, habe ich immer das Gefühl, dass so eine App oder technischer Schnickschnack irgendwie auch gut in der Unterstützung sein kann.
Da frage ich mich, wie das Handling ist. Also ich habe ja schon mal dieses Tiptoy TKKG-Spiel gespielt und da muss man halt auch immer, wenn man irgendwo hin sich bewegen will, dann muss man mit dem Tiptoy-Stift auf den eine Sache tippen und dann auf die andere Sache und dann muss man sagen, was die quasi den Befehl immer mit dem Tiptoy-Stift gehen. So scheint das mit der Spielfigur hier bei diesem Zombies halt auch sein. Wenn ich suchen will, muss ich meine Spielfigur nehmen, den Raum antippen, wo die drin ist und dann nochmal sagen, okay, ich möchte jetzt hier suchen und dann kriege ich halt das Ergebnis. Und
vorher habe ich einfach eine Karte gezogen.
Gut, bei Zombies halt war das jetzt so, dass du nur einen Suchkartenstapel hast und den immer weiterziehen konntest. Jetzt hört das wohl auch dank der Konsole ein bisschen auf und du findest halt in der Küche andere Sachen wie im Wohnzimmer oder in der Tankstelle. Aber das habe ich auch schon mit dem Kartenstapel bei Winter der Toten zum Beispiel gehabt.
Ja, und ne? Ich meine, allein Herr der Träume hat zum Beispiel die Objektstapel, normalerweise ist der gemischt, aber es gibt Missionen, in denen du ja nur im Arbeitszimmer suchen kannst. Und so weiter. Dann hast du halt einfach auf den Karten draufstehen.
Dann deckst du so lange auf, bis du
eine Arbeitszimmerkarte. Also
genau. Ja, also es gibt schon da Möglichkeiten, das zu machen. Das ist jetzt, ich meine, wenn ich so eine technische Spielerei habe, da gibt's so viele Sachen, die man machen könnte damit. Und dann mache ich einfach, ersetze ich nur den Kartenstapel damit. Das ist ein bisschen so, wo ich mir denke, puh, und ist das nicht sogar umständlicher? Weil Wobei habe ich das? Es gab so ein Bank. Es gibt ein Brettspiel von Tiptoy, wo du so eine Bank ausrauben musst. Und dann musst du immer, dann wird das in Echtzeit auch mit Zeiteinheiten gemacht, dann musst du immer erstmal, wenn du dran bist, deinen Typen anklicken. Dann musst du anklicken, wo du hin willst oder mit welchem Gegenstand, mit welcher Fähigkeit du was wo machen willst. Und dieses Antippen ist halt super umständlich. Wenn ich, sonst gehe ich halt wohin und sage, ich mache die Aktion und fertig. Und dann mache ich hier Bankräuber gelb. Mit dem Seil durch das Fenster. Und das ist, also bei Tiptoy war mir das super umständlich. Und wenn das Zombies halt, das hörte sich jetzt auch so an, wenn ich dann auch meine Spielfigur irgendwie, boah, ich weiß nicht, es macht halt nichts Neues bisher. Ich freue mich darauf, wenn diese Technologie, die man hat, dann auch weitergetrieben wird, ne? Also wenn du dann auch sowas hast, wo du sagst, okay, das kann ich nur mit so einer App, kann ich nur mit so einer Technologie, kann ich nur mit RFID machen. Ne? Aber wenn ich halt das mache, was auch ein Kartenstapel machen kann, was sogar noch unkomplizierter ist, unumständlicher, aha, Neologismus, geht, dann frage ich mich immer, dann warte ich lieber auf, das muss mich erst überzeugen, dass es da ein Spiel gibt, was das halt, was die Technologie auch ausreizt. Und das hat ja bisher das Freibeuter der Karibik nicht gemacht. Und das hat auch dieses erste Zombieside-Inkarnation, da sehe ich auch noch nicht das, was das besser machen soll. Ob ich jetzt, wenn ich sogar meine Karten nicht mal unvirtuell haben kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Da muss echt noch das rauskommen, wo ich sagen würde, ja, wow, dafür hole ich mir diese Technologie.
Man muss halt auch immer sagen, dass ja so ein paar Spiele dann halt auch immer wieder floppen. Mir fehlt gerade der Name ein, aber es gab ja so ein großes Kampfspiel auch, was du eigentlich fast nur noch auf dem Tablet gespielt hast, wo du die Figuren hattest und so ein bisschen was auf dem Brett noch gemacht hast, aber das meiste im Spiel, das ist ja auch gefloppt und ist ausverkauft worden. Aber
meinst du das risikoähnliche Spiel? Also es gibt auch eine Firma, die macht das aus Österreich sogar, die machen Leaders, das ist so ein
Risiko. Ja, das ist Rudy Games.
Genau, Rudy Games, die machen so ein Risikosache, ja. Da wurde die App auch jahrelang, aber
die gibt's ja noch.
Ja, die gibt's ja noch und die haben die App auch weiterentwickelt und dann die ersten Versionen waren aber nicht so gut wie bisher und die machen das auch so, dass man quasi mit einem Tablet, was man dann rumgeben muss, das ist mir auch zu umständlich gewesen. Ne? Das ist, die Idee ist zwar nett, aber die technische Umsetzung streikt ja noch was. Es wäre cooler, wenn ich dann wirklich als Weltmacht mein eigenes Tablet hätte, die sich dann miteinander vernetzen könnten. Aber das ist da auch noch so ein bisschen gescheitert bisher. Das heißt gescheitert. Also das funktioniert noch nicht so. Man kann es zwar spielen und es gefällt auch einigen Leuten, aber dann habe ich halt ein Risiko, was ich mit einem Tablet machen kann, wo ich ein paar geheime Sachen machen kann. Okay. Aber das ist es ja auch noch nicht, ne? Ich meine, wenn ich so eine App hab, dann soll die ja irgendwas machen, was man ohne App nicht machen kann. Das ist immer mein Ansatz zumindest. Bei Soviet Kitchen wäre es das Farbmischen, was nur die App machen kann, was kann ein Mensch nicht leisten. Bei Descent ersetzt das halt den Overlord.
Ja, mir ist noch was eingefallen, was man sogar mit App und ohne App spielen kann. Das ist die Alchemisten.
Die Alchemisten? Ja,
ja, bei den Alchemisten muss man ja durch Deduktion herausfinden, aus welchen Zutaten bestimmte Zaubertränke bestehen. Und dafür kann man halt Tests machen und immer wieder gucken, wie zwei Zutaten miteinander reagieren.
Okay.
Und das ist halt immer unterschiedlich. Das macht halt die App entweder unterschiedlich oder man hat, das ist relativ kompliziert, so eine Schieblehre. Dann muss man aber einen Spielleiter haben, der dann auch nicht mitspielen kann. Okay. Der dann aber sozusagen ablesen kann, wenn er, der stellt die einmal ein und dann kann er halt ablesen, okay, Federn zusammen mit Fröschen ergibt Grün Plus.
Okay.
Ja? Aber, hast du die App, die halt dann auch mit der Kamera die Karten scannt. Das wäre sehr wahrscheinlich, da hat man manchmal Probleme dabei, dass die Karten erkannt werden. Das wäre mit dem QR-Code einfacher gewesen, weil hier werden die Bilder abgescannt und dann verglichen, ne?
Ja, das ist natürlich dann schwieriger von der Technik her. Aber das ist aber auch dann so, dass die quasi einen Spieler ersetzen, der es sonst machen
müsste. Genau, also das ist wie ein Overlord.
Mhm, okay.
Ja? Das macht das Spiel einfacher. Also das ist mir noch eingefallen, das ist auch ein Spiel, was mit App, das Spiel mit App einfacher macht, was aber... Und ich glaube, damals war die Zeit auch noch nicht so reif. Also man muss halt einfach gucken, dass wir ja, also auch, ne, also wir, wenn wir uns selber zuhören, sind ja auch wir teilweise ein bisschen kritisch gegenüber technischem Schnickschnack. Ne? Also manchmal, ne, so, ja, ich habe dann schon lieber mein Zombieside mit Karten.
Ja.
Na, also da muss man einfach mal gucken. Und ich glaube einfach, dass...
ich habe generell nichts gegen... Aber das muss halt irgendwas machen, was es sonst sowohl entweder nicht nur einfacher macht, sondern was es sonst mit einem Brettspiel macht, was das sonst nicht könnte.
Ja.
Was ich nicht anders lösen könnte. Also das ist zumindest mein Ansatz. Und ich meine, es gibt schon tolle Sachen, die man theoretisch mit RFID-Chips machen könnte. Aber das hat mich jetzt noch nicht so geflasht, wo ich sagen würde, ja, deswegen brauche ich das. Ne? Mhm. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Es gab auch ein sehr schönes Spiel über einen Kickstarter, habe ich gesehen, habe ich auch nicht gebackt, weil er unendlich teuer ist, wo man eine koloniale Basis auf einem anderen Planeten quasi zusammenbaut, frei zusammensteckt aus Teilen und die Teile leuchten dann und die Teile kommunizieren miteinander und das war auch ein ganz interessantes Projekt, aber wow, dann hat man auch Lampen entsprechend der Bewohner von den Habitaten, die man dann bauen muss. Das war schon ein interessantes Projekt, aber das ist halt so, wo ich mir denke, brauche ich das unbedingt. Was mir allerdings gut gefallen hat, ich weiß nicht, obwohl es eine App hat oder ja, wahrscheinlich, weil es den Echtzeitfaktor auch hat, das kann man nicht ohne App machen, war das XCOM-Spiel, was ich auf dem Karnevalsspielen gespielt habe. Haben wir Roberts XCOM-Spiel gespielt und das ist für, ich würde mal sagen, 3 oder 4 Spieler. In einer anderen Konstellation würde ich es nicht spielen. Und wir haben Kernmechaniken, die gleich sind, nämlich Würfelwürfe, die man auch die App nicht abfragt, sondern die man als Spieler dann auch verwalten muss. Also die App liest nicht die Würfel. Die App macht nur quasi so, die leitet die Phasen über, so als Spielleiter und macht so Ereignisse. Entdeckt die dann auf, sagt dann, okay, da kommen neue Feinde, hier gibt's eine Sichtung und so weiter. Aber dann muss man trotzdem eine Missionskarte aufdecken und die App sagt, wann man wer wo dran ist und wie der dann planen muss. Und danach wird dann ausgeführt in der Ausführungsrunde, jetzt bitte forschen, jetzt bitte, also das Würfeln selber kommt dann hinterher taktischer, wo man dann weiter gehen kann. Da fand ich die App-Umsetzung hilfreich und hat auch zu der Story und der Atmosphäre hingepasst, einfach nur um zu sagen, da kommt das hin. XCOM hat mir insofern super gut gefallen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Spiel über Verteidigung der Erde durch außerirdische Angriffe, wo man dann halt diese Verteidigungsfirma steuert kooperativ und jeder so seinen eigenen Bereich hat und der eine dem anderen Geld zuweist, das ein bisschen verzahnter ist und der andere dann die Missionen Leute zuweist oder neue Leute rekrutiert und der dritte dann die Satelliten und so weiter. Also es ist schon ziemlich...
Alles, was du vorher auch schon erzählt hast, als du über das Spiel gesprochen hast.
Ja, ich wollte es dir nochmal erzählen an dieser Stelle. Ich meine, es sind immerhin schon 2 Stunden her. Die Leute hören das an mehreren Tagen eventuell. Wer hört uns denn schon die ganze Zeit durch? Naja.
Ja, also ich glaube einfach, dass es unter den Brettspielern immer noch teilweise eine größere Aversion gibt gegen Apps. Also dass einfach man so das Gefühl hat, okay, wenn ich ein teures Spiel mit App kaufe, kann ich das in 3 Jahren noch spielen? Ne? Also werden die Apps weiterentwickelt? Werde ich da immer ein altes Handy für brauchen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, warum einige davor auch zurückschrecken. Wie werden die Apps begleitet? Ne? Wie gut sind die gemacht? Wie ist das, wenn später Fehler rauskommen? Werden die behoben oder muss man da weiter mit leben? Also ein Austausch in der App ist ja rein theoretisch einfacher als ein Austausch bei einem analogen Brettspiel.
Das ist wohl wahr. Und dann muss man auch gucken, bei den PC-Spielen ist das, oder bei den Konsolen und PC-Spielen hast du ja auch Spiele, die du irgendwann nicht mehr spielen kannst, weil die zu alt geworden sind. Bei PC-Spielen hast du MS-DOS-Spiele, die du irgendwann nicht mehr spielen konntest, jetzt wieder, weil das dann irgendwie emuliert werden kann. Du hast die alten Konsolen, die man teilweise nicht mehr spielen konnte, es sei denn, man emuliert sie jetzt wieder. Aber im Grunde gibt's halt immer wieder Systeme, wenn die sich weiterentwickeln, hast du halt eine Zeit, wo du die alten Spiele nicht mehr spielen kannst. Ne? Insofern, wenn man mit so einem Hintergrund rangeht, dass man PC-Spiele oder so gespielt hat, oder wenn man das halt kennt, dass es wirklich Spiele gibt, die alt werden, dann weiß man schon, dass man, okay, ich weiß halt, dass ich dieses Spiel nicht ewig spielen werde. Das ist für Brettspieler natürlich ganz anders und ganz schwierig, weil die dann irgendwie im Regal stehen, auch noch 10 Jahre, 20 Jahre später, und dann hat man solche Fälle wie mit der iVideo-Konsole oder solche Sachen, die nicht mehr weitergeführt werden als App. Dann ist es natürlich immer doof, wenn das dann nicht weitergeht.
Hm. Ja, ich meine, wir haben jetzt natürlich auch nicht alle gespielt, ne? Also Detective, Chronicles of Crime.
Wo man dann ne? auch mit QR-Code genau. scannt und so, ja.
Ja, also da muss man halt auch einfach mal sagen, es gibt im Moment immer mehr auf dem Markt. Es gibt Spiele, wo ich einfach sage, da finde ich das richtig gut. Bei anderen Spielen bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich finde es schwierig. Ich kann da nichts Allgemeines zu sagen. Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, es muss unbedingt was Neues her. Also wenn mir die App das Spiel leichter macht, benutze ich gerne eine App.
Und ne? wenn die App es atmosphärischer macht, dann benutze ich die auch. Zum Beispiel bei 5-Minute Dungeon benutze ich sehr gerne die App, die einfach nur 5 Minuten runterzählt und mit einer lustigen Stimme uns noch verhöhnt. Während ich dann sonst auch eine Sanduhr benutzen könnte. Aber das kann man bei 5-Minute Dungeon halt auch machen. Und ja, das ist einfach so ein kartenablege-kooperatives Echtzeit-Kartenablegespiel, wo man in den 5 Minuten möglichst schnell irgendwelche Hindernisse überkommen ist. Haben wir das nicht schon vorgestellt?
Ja, ja, ihr könnt mal. Euch dazu eine Folge anhören.
Ihr könnt euch dazu eine Folge anhören. Hört euch dazu die Folge an. Aber ja, kann man machen.
Genau. Und also dementsprechend im Moment, was wir uneingeschränkt empfehlen würden, wenn ihr dazu Bock habt, ist Soviet Kitchen. Ansonsten
die Imperial Assault und Descent Kampagnen-Sachen, die es halt nur da gibt, ja. die eigene Story erzählen.
Für die Escapes ist das sehr gut. Was mir jetzt auch noch eingefallen, Adventure und so, die benutzen ja auch ja. Apps. Ne? Also das ist
aber das ist ein ganz eigenes Thema, wo wir genau. wirklich nochmal gesondert drüber sprechen müssen und auch gucken müssen, wohin die Reise da geht, weil das ist alles super neu und setzt es sich durch, setzt es sich nicht durch.
Genau.
Diese ganze Tiptoy-Sache haben wir auch noch nicht angesprochen. Also habe ich auch 2 Spiele zum Beispiel gespielt, die mit Tiptoy da funktionieren und
ja, also ich hab bei Tiptoy eigentlich immer eher gehört, dass die Spiele nicht so toll waren und der Stift für die Bücher und so, aber auch da kenne ich das, dass viele sagen, man ist eher genervt davon, weil der halt auch immer zu Ende erzählen muss, man nicht gut skippen kann und ne, wenn man das schon weiß.
Ich glaube, ich habe das vielleicht sogar schon mal erzählt, aber dieses Tiptoy-Bankeinbrecher-Spiel, da muss man halt eine halbe Stunde lang Vorbereitung treffen, ausspionieren, seinen Charakter quasi zusammenbauen, welche Fähigkeiten man dem gibt und das Spiel ist in Echtzeit und dann kann man losziehen und das, wenn man das dann gemacht hat, seinen Charakter Vorbereitung ausgespäht hat, die Bank und dann kann man losgehen und in die Bank gehen und da kommt ein Wachmann an und mein erster Zug ist, ich stelle mich einfach mal dem Wachmann in den Raum mit dem Wachmann in den Raum und dann sieht er mich und die Mission ist zu Ende. Das habe ich einmal mit meiner Freitagsrunde gemacht und das Spiel erklärt. Wir haben eine halbe Stunde gespielt und sobald der Banküberfall losging, war meine Dämlichkeit hat dazu geführt, dass das Spiel dann sofort zu Ende war. Es ist halt und dann wollte auch keiner das nochmal spielen. Ne?
Ja.
Also da konnte man an das Spieldesign noch etwas verfeinern und dann halt einfach keine Ahnung, entweder diese halbe Stunde Vorbereitung machen, weglassen, bevor es losgeht. Oder halt auch die, vielleicht ja einen Soft-Reboot reinmachen, falls man dann direkt versagt hat am Anfang.
Genau, ich glaube insgesamt, versucht mal offen dem ganzen Thema gegenüber zu sein. Guckt mal rein, wenn es Themen gibt, die euch interessieren. Nicht einfach sagen, oh, ich will eigentlich nur ein Brettspiel. Guckt es euch mal an.
Und das Tiburo-System hört sich wirklich interessant an, aber da muss irgendwas kommen, was ich denke, ja, wow, dafür brauche ich das. Genau dafür.
Ja.
Welche Spiele haben wir vergessen, außer die Adventure-Sachen, die wir jetzt extra ausgelassen haben und die ganzen Sachen? Welche sind eure favorisierten Spiele mit elektronischer Unterstützung? Welche haben wir vergessen? Schreibt es uns. Nehmt Kontakt mit uns auf. Sprecht mit uns. Ansonsten sagen wir auf Wiedersehen.
Tschüss, bis bald.
Ciao.